Ja, müde bin ich auch.
Habt euch nicht so wie Pussys.
Ja, stellen wir es nicht so an. Herr Sommer?
Ja.
Okay.
Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallo und herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk Folge 24. Heute mal zum ungewohnten Termin. Mitten in der Sommerpause quasi.
Doppelt ungewohnt quasi.
Ja, wie kam es eigentlich dazu? Ich glaube, da war Alkohol im Spiel, Marc.
Niemals. Ich würde generell alles leugnen, aber ja, ich glaube, es war so. Es war auf jeden Fall, haben wir gedacht, ist ja gar nicht so warm und dann.
Stimmt's auf einmal auch. Das ist ja das Coole.
Plötzlich hat es dann doch funktioniert, ja.
Richtig, und deswegen sind wir jetzt wieder hier.
Ja, also wir sind jetzt also hier.
Diese Woche mal, ich weiß nicht, nächste Woche.
Schauen wir mal,
okay.
Also, wollen wir uns noch vorstellen?
Achso, ja.
Ja.
Ich bin der Felix.
Ich bin der Marc.
Ja, und ich bin der Pleidi. Und ja, lass uns doch einfach mal beginnen mit der Kategorie der Woche, oder?
Ja, total.
Haben wir noch was anderes irgendwie? Nee, oder?
Nee, das andere ist
okay, perfekt. Machen wir aber direkt weiter.
Ja.
Genau, die Kategorie der Woche ist der Worst Job of the Internet.
Ich habe es einfach getauft, also ihr könnt auch irgendwas sagen. Und zwar der...
Hört sich so an.
Habe ich gelesen und habe gedacht, ja, das hört sich ganz schön beschissen an. Und zwar, das ist so ein Typ, der von seinem Job erzählt bei Google, was ja erstmal was Cooles ist. Aber was er gemacht hat, ist wohl nicht so cool gewesen. Nämlich musste irgendwie sich YouTube-Videos anschauen, wo halt aller mögliche super abgefahren, ekliger Shit und Scat und was auch immer und irgendwie Bestiality und Necrophilia dabei war. Und dann musste ich das alles anschauen und dann schauen, müssen wir es jetzt filtern?
Ich glaube, so einen Job machst du auch nicht lang.
Ein Jahr hat er es gemacht. Das, also
ich glaube, da trägst du schon bleibende Schäden davon.
Ja, also er muss dann auch irgendwie in die Reha oder irgendwie, ich weiß nicht, irgendwo, um sich wieder zu erholen quasi. Und dann ist es so,
ja.
Dann ist es so, dass er war da als Contractor und nach einem Jahr ist es so bei Google, entweder du wirst übernommen oder du wirst gekickt. Hm. Und nach einem Jahr war es dann halt so, er musste dann halt irgendwie in die Klinik und sich einweisen lassen und dann wurde er gekickt.
Wirklich, nur weil sich den ganzen Tag so scheiß ansieht, musst du in die Klinik. Was ist denn mit allen Leuten, die auf Fortune sind?
Ja,
die machen doch den also gesamten
das
Tag nichts anderes.
Genau, das habe ich mir halt auch überlegt. Wenn du einfach diesen Job ausschreibst in Fortune, dann hast du Original Content in 4chan, ja.
Ich glaube, du musst den Job gar nicht in 4chan ausschreiben. Du postest die Links einfach dahin und schaust, was passiert.
Ja, also 4chan wäre quasi der optimale Abnahmemarkt für so einen Job. Du kannst sogar crowdsourcen.
Ja, total gut.
Du könntest einfach alle Videos, die bei YouTube reinkommen, könntest du sagen, okay, auf 4chan kannst du die anschauen.
Aha.
Und wenn die halt Bestiality haben, dann gehen die direkt auf B. Und wenn die halt nichts dabei haben, dann gehen die halt irgendwo.
Richtig, einfach einen Referrer-Check machen und schauen, was passiert. Super Sache eigentlich.
Also, ja, also super, nicht super Sache für ihn,
ja,
aber
ja,
eine super Sache halt wäre es für 4chan.
Ja.
Und also ich kann mir schon vorstellen, dass man da Sachen, dass er Sachen gesehen hat, die er nicht ungesehen machen kann.
What has been seen
cannot be unseen.
Ja. Nee, ich glaube, das ist ganz schön scheiße, so einen Job zu machen.
Sollen sich alle nicht so anstellen.
Ja, also es gibt nicht so viele beschissenere Jobs, was ich mir vorstellen kann im Internet.
Ja,
und auch so.
Also du bist irgendwie Chirurg, dann schneidest auch einen ganzen Tag in Leuten rum.
Nee, im Internet.
Internet-Chirurg.
Fernchirurg.
Fernchirurg.
Du meinst so homöopathisch?
Nee, so, oder so? In Indien über Mechanical Turk.
Okay, jetzt ein bisschen rechts.
Was? Ups. Ich hab hier Lego-Technik im Wert von 500 Euro und ein Buttermesser und ich müsste meinen Blinddarm rausnehmen lassen.
Kann ich das auch alleine machen?
30 Cent auf Mechanical Turk. Musst du das Java-Applet in meiner Webseite laden und dann das Messer steuern.
Oh Gott.
Ja, ich sehe, da ist noch Operationen crowdsourcen.
Das ist auf jeden Fall Potenzial.
Das ist maximales Potenzial. Und es ist so billig.
Gute Sache.
Ja.
Genau,
was haben wir sonst?
Richtig.
Den Toten der Woche.
Die Toten der letzten N Wochen. Ich weiß nicht, wie viel ist jetzt her?
N.
Wir waren, glaube ich, drei Wochen nicht mehr auf Sendung. Wochen? Vier
passt.
Wochen?
So. Ja, dann haben wir genau drei. Das passt ja perfekt.
Über den ersten freue ich mich ja. Das ist ja nicht normal bei den Toten der Woche, aber OAuth 2, was ja schon eine ziemlich fiese Angelegenheit war. Also ich habe mir das neulich mal zwanghaft durchlesen müssen, weil wir da irgend so eine REST-API gebaut haben. Und dann war es auch so, Marc, schau doch mal OAuth an, wie das so geht. Und dann gibt es da halt auch so Ganz ekelhafte Sachen drin mit irgendwelches Two-Legged, Three-Legged OAuth und Bearer Tokens, die das Ganze dann irgendwie so
Bear Tokens?
Oh, snap. Bearer, quasi. Ja.
Träger-Tokens.
Ja, derjenige, der das Token besitzt, hat die Macht. Das ist quasi wie ein Passwort, nur dass du irgendwie unendlich viel OAuth außenrum machen musst.
Ah, das hört sich gut an.
Und es, also, es gibt halt Teile von OAuth 2, die echt nicht sonderlich viel sicherer sind als SSL und HT, ganz normale HTTP-Authentifizierung.
Okay.
So eine Basic OAuth über SSL und
aber das ist auch ein riesiger...
Mehr. Gut, du kannst Passwörter benutzen, die länger sind als 8 Zeichen. Das ist schon mal ein Vorteil.
Ach, ja, aber dann kannst du auch auf Digest umstellen.
Ja, genau.
Wenn es sein muss.
HTTPS und Digest wird ja auch gehen.
Ja. Außerdem kannst du immer noch sagen, du nimmst einfach 100 Zeichen an und dann kickst halt den
Rest. Ja, das machen ja die ganzen Webserver, die
Basic aufmachen. Nee, die sagen, du darfst nicht mehr als 8 machen.
Nee, doch, die Basic, Basic aufmachen, die machen das so.
Ja. Aber die gehören eher schon.
Ja, also ich habe mir mal OAuth 1 ein bisschen angeguckt. Das war noch einigermaßen okay. Du nimmst irgendwie deine Header, sortierst die, ziehst da einen Hash drüber, schmeißt den irgendwie mit rein, signierst das Zeug. Und das ist gar nicht so besonders kompliziert. Also ist noch so, dass man es irgendwie einigermaßen verstehen kann. Aber OAuth 2 ist schon so ein bisschen Monster, oder?
Ja, und das war, weil sie halt auch so... die haben dann bei OAuth 1 haben sie halt gesagt, oh ja, aber die ganzen Leute, die raffen ja auch nicht, wie das mit den ganzen Signaturen gehen, das ist ja doof, da müssen wir doch eventuell irgendwas anderes machen. Und die haben es dann eben quasi alles Schlechte von OAuth, nämlich die ganze Sache, dass du irgendwie dein Zeug so bisschen aufwendig hinfrickeln musst, das haben sie gelassen, aber sie haben halt die Krypto so runterverwässert, dass es echt irgendwie nicht großartig viel besser wäre im Endeffekt. Mhm. Dass es echt Sicherheit von einem Cookie hat, so. Und ging irgendwie nach hinten los, das Ganze.
Und jetzt ist es nicht mehr da, oder ist es irgendwie?
Ja, der Tim Bray, Google-Mitarbeiter ist, soweit ich weiß.
Glaub ja.
Steht zumindest auf seiner Webseite gerade noch.
Ja, aber für Google.
wahrscheinlich gucken sie sich auch gerade wieder Speciality-Porn an.
Nee, das war der Head-Maintainer von OAuth 2 und der hat jetzt gesagt, geht mal kacken, Leute. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Macht irgendwie was anderes.
Weil auch so ein riesiges Design by Committee mit, dann gab's irgendwie, also du kannst auch jetzt schon OAuth 2 machen, aber dann gibt's halt, du musst dann schauen, dass deine Client-Bibliothek und deine Server-Implementierung dasselbe Level sprechen. Also wir sind jetzt, glaub, bei, was war's, 39 oder so war das aktuelle. Und dann musst du halt irgendwie so schauen, dass die dasselbe können und das, ja.
Der nächste Schritt ist einfach nur noch der Commit-Hash, den du dann einfach suchen musst. Also ja, du musst, du hast den falschen Hash.
Ja, also wie gesagt, der Tim, der hatte da keinen Bock mehr drauf, hat da irgendwie das Handtuch geworfen und jetzt ist mal abzusehen, ob da noch was passiert, aber irgendwie wäre es, glaube ich, mal in der Zeit, irgendwas zu machen, was irgendwie einfach ist, aber trotzdem sicher.
Ja, also, das war halt ein bisschen enterprisey da am Ende, dass dann halt so viele Leute so, ja, wir müssen hier X und Y und so, ja, aber wie wär's denn mal mit was Einfachem, Sicheren und dann...
Zur Not sollen sie halt ihre eigene Scheiße drüber ziehen und einfach mal einen sinnvollen Authentifizierungsmechanismus machen.
Ja, wobei es gab ja auch diese ganzen WS-Star-Geschichten, diese Web-Services-Dinge, die ja auch so ähnlich mit Krypto und schieß mich tot und bla bla bla, irgendwie noch in XML damals. Und die frickeln da jetzt schon eine Weile rum und so schlecht.
Ja, aber dieses Web-Services-Zeug, da hast du halt auch, dann hast du irgendwie die Deployment, Interface Description Languages gebraucht und IDL-Files. Nee, IDL war...
Ja, das wird schon besser, aber... Also OAuth 2 ist jetzt irgendwie so, vegetiert jetzt so dahin.
Und ist jetzt quasi tot und wir können es einfach schon selber...
Ich bin sicher, das kommt mal wieder, aber es geht jetzt zumindest langsamer weiter, wie gedacht.
Mhm. Ja. Ja gut, ich meine, wenn es ein Scheiß ist, dann kann das ja auch sterben.
Der nächste, der ins Gras gebissen hat, ist Nintendo Power.
Nintendo Power.
Nie gehört.
Noch nie gehört?
Ich habe keine Ahnung, was das ist.
Ich glaube, das ist auch typisch amerikanisch. Jedenfalls, wenn man irgendwie Nintendo und Computerspiele-Zeugs irgendwann mal ein bisschen mehr sich mit beschäftigt hat, dann
fällt man...
In den letzten 24 Jahren, dann fällt man da zwangsweise drüber, weil die waren die Leute, die hatten eine Nintendo Hotline, wo du dann anrufen konntest... Und fragen kannst, ich bin jetzt bei Zelda an dem und dem Punkt und wie muss ich denn jetzt weitermachen?
Ja. Und da gibt es dann so Typen, die haben den Walkthrough gelesen und sagen dir dann, du musst jetzt auf diesen Knopf drücken
oder
diesen Knochen essen oder so.
Genau. Ja, krass. Und das ist, das ist von den Leuten und die hatten auch diese ganzen super vielen Walkthroughs drin und das war von Nintendo selber. Und das war halt, das lag halt so aus in irgendwelchen, was weiß ich, was da Mediamarkt halt ist.
GameStop,
genau.
Ich hatte übrigens von ein paar Monaten schon, als ich frisch umgezogen bin, ein interessantes Erlebnis mit einem Anhänger oder einem Mitglied der Nintendo-Generation, zu dem ich uns ja auch zähle. Da hat mein Kabeltechniker als es nicht so ganz funktioniert hat, angefangen, ins Modem reinzupusten.
Einfach reinpusten.
Und hat funktioniert? Nee. Oh, schade. Es war halt kein Nintendo.
Nee, Modem war kaputt, musste getauscht werden. Aber der hat dann irgendwie verzweifelt angefangen, ins Modem reinzupusten. Da habe ich gedacht, ja, du hattest auch ein NES.
Ja, ja. Und das Krasse ist halt mit der neuesten Generation von Gameboys, wie heißt die gerade? 3DS.
Ja.
Bla. Die haben ja auch noch die Cartridges, das heißt, das Pusten hilft immer noch.
Da steckt wahrscheinlich ein USB-Stick drinnen einfach.
Ja, scheißegal, aber du kannst durch.
Ist halt Flash-Memory.
Ja, genau, ist einfach nur ein Stück Flash und ein bisschen Mikrocontroller.
Ja, aber finde ich lustig, da erkennt man mal so Leute, die dann mit diesem Zeug aufgewachsen sind.
Und jetzt nach 24 Jahren, schon schade.
Das ist, also es war auch ein Magazin irgendwie.
Genau, es ist das Magazin.
Genau. Also nicht nur die Hotline, sondern...
Genau, also Hotline war es halt einfach nur dazu.
Ja, ist halt auch. Also welches Kind liest denn heute noch Magazine, glaube ich? Die haben ja Internet.
Ich meine, wenn es die kostenlos gibt, dann geht es ja schon.
Ja, wenn.
Also, nee, das war ja so eins, was du halt mitbekommen hast. Konntest du irgendwie mitnehmen und da stand halt irgendwie Shit drin.
Richtig, aber es ist halt auch so, gerade bei diesem Spielezeug, die wollen halt auch am Tag, wenn es rauskommt, das neue Spiel, wollen sie halt das ganze Zeug auf ihrer Homepage haben und das ist alles so schnelllebig. Naja. Apropos schnelllebig, ja? Der nächste Tour der Woche ist das Google Nexus Q.
Was? Na gut. Überraschung. Was macht es?
Ja, nichts mehr jetzt. Oder bald auch wieder mehr. Das war ja, Nexus Q war dieser Media Player, wo alle so ein bisschen, oh, das ist aber irgendwie dreifach so teuer wie ein Apple TV. Und alle so, ja, aber da ist ein Verstärker drin.
Genau, es hat Verstärker drin. Und es hat diese
es hat einen Stereo-Verstärker, muss man dazu sagen. Und kein 5.1.
Ja. Das wäre, ich wäre da total, wär total gut gewesen, finde ich.
Und du brauchst du super Bonusstecker, die da reinpassen. So Bananenstecker.
Ja gut, die kommen sich zur Not heranlöten.
Ja, genau, an dein Nexus Q, was irgendwie
super läuft. Nee, an die Lautsprecher.
Achso, ja, klar. Ich meine, aber wer macht das denn bitte nicht, ja?
Und auf jeden Fall war es irgendwie so, dass die ja das an die ganzen Google I.O. mit Menschen da verteilt haben.
Ja.
Dann haben sie es irgendwie verkauft. Innerhalb von 24 Stunden war er ausverkauft. Also entweder sie hatten nicht so viele oder wollten einfach sehr viele. Ich würde mal auf Ersteres tippen.
Oder vielleicht beides.
Also oder vielleicht beides. Und dann haben sie jetzt aber auch gesagt so, ja, das Gerät ist
noch nicht so wirklich für den Markt bereit.
Not quite ready for market. Und sie haben dann allen Leuten, die es gekauft haben, so, ja, hier hast dein Geld wieder. Behalt das Gerät aber auch, weil ich glaube, die haben einfach ganz viel Plastikmüll gehabt und mussten irgendwie loswerden und wollten die Entsorgungsgebühren nicht zahlen. Und dann haben die einfach geschmolzen in irgendeinem Pseudomedia-Player. Und jetzt sagen sie, ja, das Nexus Q wird irgendwie in ihre US-Fabrik irgendwie wieder auf Vordermann gebracht und ein paar neue Features werden dazukommen, quote unquote, und dann kommt's wieder, bald.
Und dann, es hat aber hoffentlich immer noch diesen Leuchtring.
Ja, wahrscheinlich.
Weil aber da gab's ja auch coole Hacks schon, die den Leuchtring direkt angesprochen haben über das Betriebssystem.
Gute Sache.
Ich meine, du kannst dann etwas leuchten lassen, was jetzt schon cool ist.
Also das war auch, wer da der Product Owner war, muss ich auch, also irgendwas hat er falsch gemacht, dass das Ding irgendwie nur einmal verkauft wird und dann sagen sie,
wahrscheinlich,
ja, doch nicht.
Wahrscheinlich hat das irgendwie ein Developer mal irgendwie verloren und musste es aber verkaufen.
Richtig.
Ups. Das war schon, wir hatten zuvor das zu verkaufen.
Oder sie wollten halt irgendwas, da denke ich mir halt auch irgendwie langsam, ist es vielleicht so, dass die irgendwie Aktien kurz pushen wollen oder dass sie irgendwie irgendeinen Media Player bringen müssen, weil Google TV war ja auch so eine traurige Geschichte eigentlich.
Ja, das ist ja eigentlich weg. Oder lebt es noch?
Ich glaube, das Nexus Q sollte dann das sein, was dann mal Google TV war.
Die versuchen so halt immer so halblebige Anläufe darauf zu machen und so, ja, yeah, jetzt hier Google TV ist total gut, weil Apple TV und Google TV, way. Und dann irgendwie so, ja, nee,
du kannst
doch
YouTube
nicht
drauf gucken.
Oder ja, was irgendwie so. Und dann aber auch mit, es ist alles so komisch. Alles so komisch. Jedenfalls. Aber ich glaube, die müssen einfach Zeug rauspushen, weil sie irgendwie gerade was Medien anbieten, sind sie ja sonst nicht so breit aufgestellt.
Ja, aber
also
wenn, ich meine, wenn du,
theoretisch kann das ja.
Ja.
Aber
also wenn du darauf Angry Birds zocken kannst schon, das ist doch schon mal gar nicht so schlecht.
Ja, im Normalfall kann man das halt eben.
Also es könnte ja auch quasi das Device sein, was die bei Kickstarter hatten. Wie hieß denn das Ding?
Ja, wobei natürlich so Sachen wie Angry Birds, dann touchst du hier unten und dann musst du dir irgendwie vorstellen, wo dein Daumen gerade auf dem Fernseher ist.
Ich weiß nicht, vielleicht machen die es mit Kinect dran oder so.
Genau den.
Genau, dann kannst du Angry Birds tanzen.
Das ist ja richtig. Cool. Also ich würde es kaufen.
Super. Würdest du, aber kannst du nicht, beziehungsweise hast du jetzt Pech gehabt, weil es ist tot. Genau.
Untote gab's auch. Nee, es kommt ja irgendwie wieder.
Der kommt dann wieder als Untoter, wenn er wieder kommt. Aber
genau, jetzt ist er erstmal begraben. Und dann, also wir
nach
haben schon...
3 Tagen würde er dann wieder auferstehen. Genau.
Der kommt, wenn er kommt. The first rule of the Tautology Club.
Richtig.
Genau, nach 3 Tagen kommt er dann wieder und er wird uns bekehren von seiner Awesomeness irgendwie.
Richtig.
Und wir werden es alle kaufen müssen, weil es so gut
Cubeness.
Ist. Cube. Das ist ja kein Cube.
Nee, ist kein Cube, ist ein Ball.
Balliness.
Ball ist trotzdem Q, nicht Balls.
Google Balls. Genau, der kommt halt von mir.
Google Balls. In Redewendungen wie Untripping Balls und Balls Up. Keine Ahnung. Untote gab es auch eine Menge. Ich komme jetzt hier, zack, zack.
Google Balls.
Untote. Jungens, erzählt doch was über die Untoten.
Ja, also Diaspora ist wieder irgendwie...
Sind schon
wieder in den News aufgetaucht
ist zumindest. Der Maker jetzt.
Wo ist eigentlich hier unendlich viel Geld hin, was sie eingesammelt haben?
Der eine ist halt gestorben, das war blöd irgendwie.
Ja. Aber dann hat sie kein Geld mehr, hat er das ganze Geld gegessen, bevor er gestorben ist oder was passiert?
Man weiß es nicht so genau.
Nee, in den USA wahrscheinlich
Krankenhauskosten.
Ja, das kann sein.
Nee, ich glaube, die haben einfach relativ lange vor sich rumentwickelt und haben irgendwie... nichts richtig auf die Reihe bekommen, haben sich halt währenddessen trotzdem Gehälter ausgezahlt und ich weiß nicht, ob da jetzt noch großartig viel Geld übrig geblieben ist.
Ja, wobei Diaspora, also ich muss sagen, es funktioniert ja so halbwegs.
Hast du das mal ausprobiert?
Ja, klar.
Ja, ich hatte das auch, glaube ich.
Ich hatte da auch einen Account.
Aber es war halt niemand da.
Ja, das war das Ding und irgendwie
wirklich. Ich hab der Account, ich gehe jetzt mal direkt zu Join Diaspora.
Ja, Join Diaspora habe ich eigentlich. Heißt
up Flight. Diaspora, creative way to remix your world. Ja.
Ja. Genau, ich habe da, als da am Anfang die Invites rausgingen, habe ich irgendwo einen bekommen und ich habe das mal ausprobiert und ja gut, man konnte irgendwie Bilder hochladen und so, aber das war es dann halt von Features her. Man konnte irgendwie Statusnachrichten abschicken und Bilder hochladen, das kann ich auch auf Twitter.
Ja, aber das ist so, also
und da habe ich ja halt
schon die Bilder meisten, direkt angezeigt. Die meisten Leute bei Facebook machen. Wenn sie jetzt noch Events, dann wird es ja.
Ja, das Ding ist, Facebook benutzt man ja nicht, weil Facebook so super toll wäre.
Jungs, ich kann euch beide bei Diaspora adden. Wie cool ist denn das? Nee, aber ich meine, also so als Ersatz.
Wenn ich mein Passwort noch hätte. Oh, shit. Ich habe ja eine Passwortdatenbank. Das heißt, das könnte alles noch da sein.
Ja, ich habe es gerade auch gemerkt, dass meins noch da ist.
Das lockt mich super. Da jetzt einfach mal ein und guck,
was wir haben passiert. Uns jetzt alle eingeloggt. Auf jeden Fall, ich erzähle mal ein bisschen. Ich habe den Sven hier schon. So doof.
Yeah, ich bin sogar noch da. Ich weiß
gar nicht, wo
ich
bin. Okay, aber auf jeden Fall, was die jetzt sind, Diaspora, ist ein bisschen komisch, weil wenn du auf joindiaspora.com gehst, dann steht da jetzt als Tagline so ganz groß, a new creative way to remix your content. Aber du kommst dann immer noch auf Diaspora, also die, wo du halt kein Content.
Ja, die haben halt ihr Interface aufgebohrt und können jetzt irgendwie dann Foto-Remixes machen. Wobei,
wenn du auf Maker.io schaust, MAKR.io, das ist ja das Neue von denen, ne? Das ist aber nicht wirklich Diaspora.
Nee, okay. Das sieht auch super scheiße aus.
Das sieht super scheiße aus und alles, was da drauf ist, ist nicht lustig. Ja. Die Schriftarten sind
potthässlich. Das ist so schlimm einfach, das ist direkt über dem Bild und denkst dir so, habt ihr euch das mal angeschaut, die ganzen Bilder? Ja,
ein beliebiges Meme anschauen. Fuck, die Schrift ist A, dicker, B, nicht direkt in der Mitte vom Bild.
Genau, ich glaube, die haben noch nie Memes gesehen einfach. Die waren noch nie auf Meme-Generator.
Richtig.
Der übrigens immer noch lebt, oder?
Ja, wahrscheinlich, ja. Nee, auf jeden Fall, alle Sachen, die da drauf sind, sind nicht witzig und so.
Ha, ich bin tatsächlich noch da.
Ja, ich bin auch noch da, aber irgendwie in der Timeline ist der letzte Post irgendwie über einen Monat her.
Ja, das ist aber über einen Monat. Das heißt, der hat einer was vor einem Monat gemacht.
Ja.
Das musst du mal so
sehen. Ja gut, und der Mike hat vor 4 Monaten Hallo Echo.
Richtig. Das ist das Schöne. Wenn ich nach Makefu geschaut habe, dann ist da 2-mal Bob Ross.
Ja. Ich bin's, glaube ich, beides. Nimm einfach den mit dem Hai.
Der Ice. Das sind beide mit Hai.
Shit. Dann nimm den
Join Diaspora. Total geaddet.
Nimm Join Diaspora.
Du hattest auch mal so einen Geraspora, oder?
Ja, genau, aber der war Geraldsbohrer,
Gerald.
Geraldsbohrer.
Okay, ja. Auf jeden Fall, das ist, also die, im Grunde ist es ein Meme-Generator-Social-Network und das ist total
aber
blöd.
Aber das ist ein Scheiß einfach.
Richtig.
Es die gehören einfach super dafür erschossen einfach,
was
die
da gemacht haben. Wer ist denn Marissa? So als nächste Untote. Flicker mit der Hilfe von Marissa.
Ich hab keine Ahnung, was Marissa ist.
Marissa ist doch die jetzt bei Yahoo ist, oder? War das nicht die? Marissa
Mayer.
Flickr. Jedenfalls.
Ach so, das war die.
Das ist doch die, oder?
Ja,
oder
das war das die, diese Managerin.
Die genau, Yahoo-Managerin, die da irgendwie mal gekommen ist, hat gesagt, wir machen jetzt alles awesome.
Alles kaputt, plötzlich.
Nee. Ja, wir machen alles kaputt und dann wieder ganz. Also, ich meine, Yahoo war eh schon kaputt. Und jetzt, sie ist halt Chefin geworden, hat gemeint, okay, wir können irgendwie vor die Sachen und deswegen machen wir es jetzt Flickr besser. Weil wir irgendwann mal gesagt haben, dass Flickr voll tot ist, weil das keiner mehr benutzt.
Ich habe Flickr noch nie wirklich benutzt. Ich fand das Interface immer ein bisschen kreblich.
Ja, vielleicht wird es jetzt besser.
Ja, es sieht halt immer noch aus
wie... Mit Marissa Mayer wird alles besser.
Ja, grundsätzlich erstmal. Ich mach dich mal hier in Kontakt hinzu.
Total
gut. Work. Work, genau.
Sehr gut. Ja, also sie, jetzt ist sie halt auf Flickr.
Nee, sie ist nicht auf Flickr, sie macht Flickr besser. Was quasi alles besser macht.
Flickr gehört ja immer noch
Yahoo.
Das ist so einer der letzten großen
Dienste. Das war der einzige Grund, warum ich hier einen Yahoo-Account hatte.
Ja. Genau.
Und es gab, erstaunlicherweise musste ich irgendwie Razorblade 2004 umnehmen, weil alles weg war. Alle Yahoo-Accounts waren weg.
Yahoo gibt es halt auch schon
seit immer. Yahoo ist echt...
Ja, aber wer nimmt denn Razorblade 2000 als Name? Das ist doch blöd. Das hat man 1999 gemacht.
Keiner würde den Namen nehmen.
Auf keinen Fall. Ich musste mich da echt chronologisch durch meine Nicknames irgendwie bis zum Jahr 95 zurückrängeln. Und dann
gab es alles, was da... Natürlich, je weiter zurück ist, desto wahrscheinlicher ist es ja, dass jemand genommen hat.
Ich meine, ihr hattet das ja tatsächlich in einer der letzten Sendungen mal irgendwie, dass es da immer noch bei geleakten User-Accounts welche gibt, die ein Passwort mit einem Zeichen haben. Das ist schon...
Ja, das ist halt okay.
Ja, aber das hört sich schon so an, als wäre das dann irgendwie 96 oder so gewesen, wo, ach, Passwörter,
ja, also dieses Yahoo-Zeugs ist ja, also, von wo war das? Von Yahoo Video oder irgendwie sowas? Und das ist halt auch schon super old. Aber Yahoo ist cool für Yahoo Pipes. Weil das,
ja, habe ich neulich auch mal wieder. Ich habe mir jetzt so ein was zusammengeklickt. Ist ein bisschen kreblich zu benutzen, finde ich. Aber
ja, also ich habe schon schlimmere Sachen tatsächlich benutzt auch.
Also ich habe mal versucht, mal so ein Volltext-Feed zu machen für irgendwie, was waren das? Notes from Berlin oder so. So ein Tumblr-Blog mit so lustigen Dingern, aber ich habe es nicht hingekriegt irgendwie.
Also was ich gemacht habe, was super gut funktioniert, ist der Tote der Woche-Feed.
Ja, das geht super. Das kann ich auch. Da habe ich mir auch was gebaut.
Also aber filtern geht einfach, aber Sachen wirklich dazufügen ist ein bisschen schwierig.
Ja, oder den Volltext. Also theoretisch geht's schon, aber ich habe mir jetzt auch einen gebaut, der irgendwie billige Flüge an die Ostküste USA irgendwie aus 5 Blocks, weil mich interessiert echt nicht, wie billig ich nach Rodos komme.
Ja.
Aber wenn es dann halt mal einen billigen Flug darüber gibt und ich da irgendwie rumsitzen kann, dann ja. Und deswegen habe ich jetzt 6 zusammengepackt.
Genau, und das funktioniert echt gut. Also kann man nicht sagen, ist ein bisschen slow. Also eher ist halt irgendwie eine halbe Stunde spät oder so. Ja. Aber ich meine, da sage ich ja, okay, das ist halt so.
Ich schaue sie eh nie live an, im Normalfall, das ganze Zeug. Genau.
Obwohl man bei Flügen ja schon schauen muss, weil das, wenn du irgendwie so Preis, irgendwie kaputte Preise suchst, dann muss ja schon schnell sein. Oder?
Ja.
Oder guckst du so nach normalen Preisen?
Nee, es gibt halt auch oft welche, die sagen, ja, hier im September gibt es jetzt irgendwie Billigflüge nach New York oder sowas in der Art.
Okay.
Und dann musste nicht so schnell sein.
Okay,
und selbst wenn, die halbe Stunde macht es, glaube ich, auch nicht weg. Also.
Ja, also je nachdem. Also wenn du so richtig billig fliegen willst, glaube ich schon, oder?
Ja, gut, aber
dann musst du auch irgendwie im Irk sein und dann irgendwie schauen, oh shit, jetzt das Neue.
Ja, aber so will ich es mir dann auch nicht geben, das ist immer zu viel Aufwand. Auf jeden Fall, also Fakt ist, die Marissa hat irgendwie das Flickr-Team verdoppelt und sagt, jetzt, da machen wir jetzt mal wieder
das
gut.
Das wird vielleicht jetzt besser. Also.
Richtig. Oh, Damn Small Linux.
Ich habe auch nicht gewusst, dass das noch lebt. Ich habe gedacht, du musst es dir halt selber bauen, weil es ist halt irgendwie so ein Ding, was du dir irgendwie komplett selber bauen musst. Und dann ist ja eh alles neu. Aber das hat jetzt irgendwie eine neue Release-Kandidat. Und alles wird besser.
Alles.
Ja. Mhm. Und also, hat das mal einer benutzt von euch? Ich habe es nicht
benutzt. Ich habe das mal kurz benutzt, weil...
Das und Puppy Linux damals.
Ja. Also Damn Small Linux war halt cool, weil man konnte das halt auf irgendwie winzige USB-Sticks packen und das hatte
aber
irgendwie
aber jetzt kriegst du ja keine mehr unter irgendwie 16
GB. Ja, dann macht es irgendwie auch keinen Sinn. Es lief auch damals auf allen
Krepel-Maschinen.
Ja, das ist die Sache, dass irgendwie, dass diese Minimal-Linux-Distributionen immer noch existieren. Das ist schon ganz nett für so Sachen wie ein Raspberry, wobei selbst da ist es
ziemlich
egal.
Na, das Ding hat so viel Energie, da kannst du lockern.
Super. Also mittlerweile ist es halt relativ irrelevant, weil du hast halt überall die Speichermengen. Damn Small Linux, das konnte man, früher konnte man ja irgendwie ein Linux von einer Diskette booten oder so. Okay, ein Damn Small Linux auch nicht, weil da ist dann noch ein X-Server mit dabei und so, da kriegst du das auch nicht
auf eine Diskette. Da gab es neulich so einen schönen Tweet, Linux, the operating system for optimized for people who don't want to move away from their Pentium 2.
Ja, das ist ja auch so.
Alter, nein, geht doch nicht.
Also ich meine, kenne ich auch genügend Leute, die dann sagen, aber mein Pentium 3 ist doch noch gut.
Und da musst du den Leuten sagen, alles funktioniert 10-mal schneller auf dem Raspberry Pi. Und es kostet irgendwie $35.
Aber dann können sie damit nicht mehr ihre Wohnung heizen.
Ja, stimmt.
Richtig, das stimmt schon.
Stimmt, dann brauchst du halt einfach mehr.
Ja. Mehr Raspberry. Auf jeden Fall gab es jetzt mal wieder eine neue Version, einfach so.
Ja, einfach out of nowhere, weil das ist halt irgendwie schon tot gewesen eigentlich. Ja.
Das ist auch so eine Warten auf Godot-Geschichte. Sitzen alle einfach rum und warten, bis eine neue Version rauskommt.
Und dabei war es irgendwie bloß ein Noob, der irgendwie gesagt hat, okay, wir machen jetzt
Changelog, bumped version number. Dann.
Plus one.
Ja.
Das könnte man automatisieren. Super.
Ja. Jede Woche neues Release.
Ja, oder alle zweieinhalb Monate mal so, piu, neues Release. Ja,
so wie bei Firefox, oder?
Ja, natürlich.
Ich meine, die machen auch noch was, aber.
Passiert da noch?
Da passiert schon. Also der Firefox ist irgendwie Version 1000 oder so.
Ja, ich weiß, aber Chrome ist jetzt irgendwie auch Version 1.
Oh, die sind schneller. Das heißt, Chrome ist besser, weil die hat mehr Numbers.
Ja, aber Chrome kann mittlerweile wieder CSS-Selektoren im Webinspektor. Da habe ich mich ja vor einer Weile mal drüber beschwert und das war echt super nervig. Und nachdem jetzt der neue Safari so beschissen ist, freue ich mich jetzt, dass der Chrome das wieder kann.
Warum ist der Safari beschissen?
Weil die irgendwie einen komplett umgebauten Webinspektor haben, der nicht mehr das tut, was ich will. Und der kann auch keine CSS-Selektoren suchen.
Das war alles ein bisschen freaky.
Ja, aber ich bin jetzt froh, dass es der Chrome wieder kann.
Richtig. Zombie-Satelliten.
Zombie-Satelliten.
Das ist super cool.
DARPA will tote Satelliten wiederbeleben.
Ja. Also ich finde, das macht total Sinn, wenn es funktioniert.
Was? Ein Phoenix-Project.
Genau,
ein Schwarm kleiner Satelliten ins All zu schicken, der inaktive Satelliten ausschlachten und daraus neue Satelliten erschaffen
soll. Wie awesome ist das denn bitte? Jetzt mal überleg mal.
Das erinnert mich ein bisschen an dieses...
Aber ich meine, guck mal, was du benutzen kannst, ist ja auf jeden Fall die Dings, die Solarpanels, weil ich meine, die machen bloß irgendwie Strom.
Richtig, die werden wahrscheinlich extrem ineffektiv sein, weil die vor 30 Jahren da hochgeschossen wurden.
Aber ist egal,
irgendwie kaputt.
Wahrscheinlich auch irgendwie kaputt und alt und korrodiert und dann wird es wahrscheinlich die Computerkanzlei vergessen.
Korrodieren? Ich weiß nicht, ob die so hart korrodieren.
Ja gut, haben. Ohne Sauerstoff ist es ein bisschen schwer zu korrodieren.
Denke ich nämlich auch.
Ja. Also nee, aber du hast ja da so Einschläge von Kleinstpartikeln und sowas. Das geht ja auf Dauer da auch irgendwie auf die Hardware. Mhm. Aber das hat mich jetzt ein bisschen an dieses Prey, dieses Buch von Michael Crichton erinnert. Da gibt's auch so, da fliegen halt Nanobots rum und die fangen an, Menschen aufzufressen, um neue Nanobots daraus zu produzieren.
Also
so
ähnlich ist das nur mit anderen Bots. Woran mich das erinnert, ist Cowboy Bebop, weil das war genauso, da gab es halt einen, der hatte irgendwie diese ganzen Satelliten irgendwie auch unter seiner Kontrolle und
Command & Conquer Generals. Oh. Da konntest du, wenn du die Terroristen gespielt hast, konntest du dann irgendwie erlegte Fahrzeuge auch auf deine Sachen drauf montieren, dann wurden sie befördert.
Ich muss echt total mal wieder spielen.
Auf jeden Fall, wir sollten mal eine Generals-LAN machen.
Genau, und Battle Programmer Shiraze, wo er dann nämlich fünf russische Satelliten nimmt und die auf irgendwelche Schiffe schießt, abstürzen
lässt. Auf jeden Fall.
Ich finde, das war total Sinn.
Ja, auf jeden Fall. Klingt ein bisschen komisch, aber ja, die DARPA.
Ich meine, wenn sie es machen, sie kriegen auf jeden Fall ein +1 bei Google Plus von mir
dafür. Da werden die sich auch hier total freuen, dass da noch einer ist. Okay, ich würde sagen, einfach mal die News. Was gibt's denn? Security issues in our products. Yeah. Oh, fuck you and buy new shit. Ah ja, die Hotelmenschen,
das war lustig. Ja, super gut. Das ist sogar ganz frisch. Wir sind total leading edge hier.
Richtig. Das war ja bei der DEFCON war das, glaube ich.
Genau, auf der DEFCON hatten wir, glaube ich, sogar auch angesprochen, weil wir so toll sind einfach. Da hat einer halt mit irgendwie, was war das, mit einem Arduino? Oder mit einem Arduino hat er irgendwie diese ganzen Türen gehackt, weil die unten so ein Stecki haben.
Ja, die hatten halt
den Debugport irgendwie quasi.
Genau.
Nee, das war nicht
mal. Das war noch nicht mal ein Debugport.
Das war noch nicht mal zum Debuggen, sondern das war einfach so ein Serviceport, wo du halt die auch Firmware oder sonst was flashen kannst. Und da kannst du halt rein.
Nee, also was du damit normalerweise machst, ist, du flashst die mit einem neuen Key, damit halt nicht mehr der alte Schlüssel funktioniert. Genau. Das passiert halt, wenn die Leute ihre Karten mitnehmen, weil es halt so scheißegal. Und da konntest du das Ding halt neu flashen quasi. Und er hat dann halt auch die Keys, die rausbekommen aus dem Teil, weil du halt den kompletten RAM auslesen konntest über diesen Port. Und die haben jetzt irgendwie zwei Sachen, die sie anbieten. Den normalen Mitigation, indem sie einfach den Port zukleben.
Auf jeden Fall.
Und
sicher nicht der schlechteste Ansatz für das Ganze, ja, aber...
Das Problem ist halt, dann kannst du auch nicht mal die Keys neu flashen.
Es ist dann natürlich Pech.
Oder die wollen da irgendwie so, keine Ahnung, was Stecker reinstecken, dass man da irgendwie nicht mehr rankommt, was auch immer. Hm. Und der zweite ist der Super Premium Bonus Port Changer, wo du dann irgendwie das komplette Board austauschst. Ja. Und das kostet halt irgendwie Bonus-Moneys.
Richtig. Ja, du könntest doch einfach...
Tauschen das Motherboard weg.
Ja, oder du stellst da einfach einen Sicherheitsbeauftragten vor die Tür, der da aufpasst, dass da keiner rangeht.
Genau, einen Sicherheitsbeauftragten. Aber ich glaube, den bezahlen die auch nicht.
Richtig. Nee. Vielleicht kann man das UNO Blauhelme machen lassen. Da kriegt man sicher ein Mandat für.
Auf jeden Fall.
Das ist total gut. Es ist
einfach super
dreist. Es ist ja eigentlich gar nicht so schwer, Firmwares kryptografisch zu signieren. Das macht ja auch nur ungefähr jeder andere Mensch der Welt. Genau, alle fucking Handys wollen sowas.
Genau, also die Sache ist halt auch, dass es diese super Dreistigkeit, sich einfach zu erdreisten, so ja, wir haben hier diese Möglichkeit, aber ihr müsst es neu kaufen. All unsere Shit einfach. Ja,
ich frage mich auch, wie das was da immer los ist, weil die ganzen so Sicherheitsschließsysteme, die sind ja alle sehr einfach zu hacken, so wie es aussieht. Es gab jetzt erstmal die Oystercard.
Aber das ist ja schon super
unendlich alt. Das war Mayfair hieß es.
Mayfair Classic war das, ja.
Richtig. Und das hat ja auch irgendwie jeder und die so, ja, ist total secure. Doch nicht. Ups. Ja. Und das ist ja ihre einzige Aufgabe, ist ja dieses System zu bauen. Und das soll sicher sein. Und dann bauen sie das System, aber das ist unsicher. Und irgendwie scheint es keiner zu merken in der Firma selber. Also entweder die heuern nur Schlurchis an oder.
Ja, aber das, also die Dreistigkeit ist einfach zu sagen so, ja, okay, kauft einfach neu und dann shit. Weil wenn ihr unseren unsicheren Shit kauft, dann selber schuld.
Genau,
dann wird's besser. Kauft doch einfach unseren neuen Shit.
Ja, kauft doch die Bonusversion, die ist sicher, genau.
Die ist bestimmt besser. Wahrscheinlich ist sie auch noch kaputt, aber das ist ja eine andere Sache.
Auf jeden Fall.
Richtig.
Und das ist quasi, also Adobe hat es ja versucht. Die haben ja gesagt, okay, für das alte Adobe gibt es irgendwie keine Security Patches mehr, auch wenn die super krasse Schwierigkeiten haben mit unserem Shit.
Ja.
Kauft doch unseren neuen Shit. Und dann haben sich da halt Leute super hart drüber aufgeregt.
Ja, gut, da gab es halt einen Shitstorm und dann haben sie gesagt, ja, okay.
Ja, gekriegt okay, halt irgendwie, wir machen doch noch einen Patch.
Gute Sache, kann man nichts sagen.
Das ist ja fucking super 30
Android Malware.
Genau, apropos kaputte Sachen. Android Malware. Und zwar, es gibt einen neuen Malware für dein Telefon. Fucking surprise. Aber diesmal verbreitet sie sich über Nacktfotos.
Bam! Britney-Spears.jpg.exe.
Ja.
Total gut.
Also, auf jeden Fall. Also halt Punkt Android, also was auch immer, dieses komische APK wahrscheinlich oder so. Und das ist einfach super awesome.
Schön. SMS-Zombie nennt sie sich. Und ist irgendwie auf China ausgerichtet, größtenteils, weil es irgendwie von China Mobile irgendwelche. Das Payment-System von China Mobile ist wohl irgendwie doof. Und wahrscheinlich schickt halt irgendwelche Premium-SMS oder so.
Ja, genau. Damit also, genau. Reich. Und die verschicken halt ab und zu Premium-SMS und kriegen dann super viel Geld dafür. Also, es funktioniert ja auch. Ist ja auch total einfach. Weil du kannst mit deiner App kannst ja SMS verschicken.
Ja.
Und du kannst, glaube ich, sogar unterdrücken, dass du eine SMS geschickt hast. Also, dass es nicht irgendwie.
Dass es im Hintergrund geht. Ist, genau. ist halt eine Idiotensteuer, was soll man machen.
Tja.
Tut mir leid, sie waren dumm und haben irgendwie nackte Mädchen.exe installiert.
Genau, gucken, gehen sie auch einfach ins Internet.
Sie haben jetzt 10 Euro weniger. Oh, doof.
Ja, okay, passiert.
Richtig.
Jedenfalls, aber die Summe von Leuten, wo das funktioniert, das ist halt einfach immer noch unglaublich.
Ja, ja.
Gut. Die haben wahrscheinlich noch nicht das Internet entdeckt.
Das nächste hat mich ein bisschen holla. Hätte ich nicht gedacht, dass sowas passiert bei Blizzard. Die haben eigentlich ja schon.
Da könnte man denken.
Die machen schon so ziemlich viele Sachen. Ich meine, dass Sony gehackt wird jede Woche dreimal, das ist ja normal. Aber Blizzard, die hatten ja immer so, technologisch waren die ganz okay drauf.
Ja, genau, die haben ja auch den
BitTorrent-Verteilsystem, Spielereien.
Genau, die hatten ja auch den, wie heißt dieses Secure-Token-Dingsi, wie heißt das Ding?
RSA-Token?
Genau, die haben also quasi einen RSA-Token.
Quasi, ja.
Und das kannst du kaufen für irgendwie $5.
Dass sie dir keiner deinen Account klaut.
Genau, zum Beispiel für World of Warcraft, wenn du darin lebst, dann ist es ja, nein, dann ist es ja.
Ja, klar. Das wäre doof, wenn da einer deinen Level 90-Account, einer deiner 6.
Genau, also die Sache ist halt hier.
Over my level 90, buddy.
Also die haben wohl auch Passwörter verloren und shit.
Mhm.
Und die haben nicht nur Passwörter verloren, sondern halt auch diese ganzen Authentication-Token-Kram.
Richtig.
Und sie haben halt am Anfang gemeint, so, ja, das ist gar nicht so schlimm, weil wir benutzen, wie heißt das Passwort dazu?
SRP. Secure Remote Password Protocol.
Genau. Und das hört sich dann natürlich super hardcore an. Sie sagen, ja, wir benutzen SRP, was auch immer das ist. Aber dann hat sich das jemand angeschaut, nämlich, wie heißt derjenige? Seine, mal gucken, wo ist sein Name? Ganz unten.
Opine.me.
Genau, keine Ahnung. Ich weiß, er hat auch keinen Namen. Jedenfalls.
Jeremy Spillman.
Ach, sehr gut. Er hat doch einen Namen. Jedenfalls, er hat sich das mal wirklich angeschaut, was das überhaupt bedeutet, SRP. Und ist dann quasi zu dem Schluss gekommen, wenn man ganz nach unten liest, dass es quasi den Transportweg komplett sicher macht, indem du halt so asymmetrisches Shit machst quasi.
Also SSL.
Quasi SSL.
Nur 1998 gab es.
Nur 1998, genau. Oh, 1998.
Sehr gut.
Und
doch kein SSL.
Aber gut, weiß ich, wenn Version 1 rauskommt.
Also auch wenn du SSL hast, kannst du den Shit dann nochmal durchschleifen und dann wird es irgendwie super doppelsicher, halt der Transportweg. Mhm. Aber in dem Fall von Blizzard war es wohl so, dass die halt diese Token-Datenbank mitgeknackt haben und entsprechend halt dieses Shared Secret, also er beschreibt es da relativ gut drin, wie sich das zusammensetzt, das ist nämlich bloß ein SHA-1 und nochmal ein SHA-1 über den Username und Passwort. Und dann halt dieser Token wird dann generiert. Und wenn du den Token hast, dann kannst du dann ganz einfach das Passwort zurückrechnen und kannst brute-forcen.
Richtig.
Und also wenn die Leute es geschafft, also die Angreifer es geschafft haben, Blizzard zu ownen und die scheiß Passwörter zu klauen und den Scheiß mitzunehmen, dann ist es auch wahrscheinlich, dass die dein Passwort brute-forcen können.
Genau, aber zumindest war das Passwort gesaltet und waren irgendwie wahrscheinlich zweimal gesaltet, weil einmal noch irgendwie dieses SAP...
Genau, du hast ein Salt, du hast den Username, Doppelpunkt, Passwort und da dann nochmal ein SHA-1.
Genau, aber also auf jeden Fall ist es ist zwar auch scheiße und die können jetzt halt wieder brute-forcen, aber zumindest ist es nicht so doof.
Genau, also es ist gesaltetes SHA. Also nicht super
Bonus-Magics, aber... Deswegen immer überall ein anderes Passwort benutzen und dann kannst du immer sagen, ist mir egal.
Genau, deswegen haben die auch auf Blizzard geschrieben jetzt als Update, dass du wohl lieber doch mal dein Security-Pass...
Richtig. Und zumindest es ging keine Kreditkartendaten mit raus, das ist ja auch mal was.
Ja, genau. Immerhin. Kann man ja nichts sagen.
Immerhin. Richtig. Ah, ja. Das nächste war...
Die Somewhere-Brüder,
genau. wir haben jetzt eine deutsche Version von Stripe. Nämlich Paymill ist im Grunde genau dasselbe. Ist also eine einfache, nicht blöde Art, Kreditkarten entgegenzunehmen, Visa und Mastercard hierzulande. Und das war's dann. Und da werden die wahrscheinlich auch unendlich viel Geld mitmachen, weil so Payment-Geschichten sind immer der riesige, riesige Pain. Und Stripe bietet dir halt echt einen einfachen REST-Interface an und du machst dann da per HTTPS einfach, sagst hier Amount 42, Currency Euro. Mein super Spezialtoken, mit dem ich das Ganze signiere, ist das hier und Description und fertig und dann taucht es irgendwo auf.
Also im Endeffekt eigentlich nur ein HTTP-Form-Submit.
Post.
Ja, HTTP.
Genau, und das funktioniert dann halt recht einfach und problemlos, wenn du das
einfach copy and paste steht direkt unter Teste unsere API. Und das ist genau das, was sie gemacht haben und das hat funktioniert einfach.
Ja, Copy-Paste machen die ja immer bei ihren ganzen Diensten. Die nehmen ja einfach.
Aber sie haben es einfach mal auf die Website dazu geschrieben, dass man direkt erkennt, okay, das ist einfach Copy and Paste von dem, was ich eh schon kenne.
Genau, das, was Stripe bis jetzt gemacht hat, haben sie gecopy and pasted und ich glaube, die meinen damit was anderes. Aber ist
Bullshit. Ja. Ich glaube, die meinen genau das und sie lachen sich jetzt super ins Fäustchen, dass sie so einen tollen Spruch auf ihrer Website haben.
Auf jeden Fall.
Richtig. Na gut, aber da sehe ich zumindest noch halbwegs den Sinn, weil Stripe kannst du halt in Deutschland nicht, wobei das kannst du wahrscheinlich auch nutzen. Weil die ganzen, das ist ja das Schöne, normalerweise Banken hast du ja immer ein Problem, das irgendwie international zu machen, weil die ja recht national noch drauf sind. Kreditkartenunternehmen gibt es aber eigentlich, also Visa und Mastercard sind einfach auch in den USA Visa und Mastercard. Ja,
du hast doch Diners Club, oder?
Ja, und American Express.
American
klar.
Express, genau. Fucking.
Kommst du mit deiner Amex und deiner Diners Club an und dann sagen die alle nein.
Das sagen die immer, nee. aber nicht in Deutschland.
Diners Club, krass. Kannst du nur für Abendessen mitbezahlen. Oder in Diners.
Ja, oder aber nur Diners Club Diners wahrscheinlich. Also richtig. Mehr nicht.
Ja, auf jeden Fall gibt es jetzt auch. Paymill.de muss sagen, gut, wenn sie nicht schnell genug international das Ganze ausrollen können von Stripe, dann haben sie halt Pech.
Dann werden sie halt gecopy and pasted.
Also das ist einer der Copy-Paste-Sachen, wo ich denen nicht mehr so böse bin. Was soll's.
Genau, was haben wir noch? Nächstes.
Twitter.
Ja, Twitter.
Du darfst nichts mehr machen.
Du darfst nichts mehr machen, ja genau. Die haben angekündigt, dass sie die Version 1.1 ihrer API ausrollen wollen. Und
das hört sich ja erstmal gut an, oder?
Nee, also nicht das, was mit der Änderung mitkommt, nämlich dann sollen die Zugriffe pro Stunde für normale Clients irgendwie auf 60 Zugriffe pro Stunde begrenzt werden. Das heißt, du darfst dann nur noch einmal die Minute pollen und bis jetzt waren es irgendwie 350 und dann sind, glaube ich, die Auflagen, dass du da überhaupt einen Authentication-Token bekommst, nochmal verschärft worden. Das heißt, für Leute, die Clients schreiben, wird das Leben jetzt irgendwie härter.
Richtig, also Twitter hat ja auch schon vor irgendwie Monaten so irgendwie gemurmelt von wegen, ja, Client-Anwendungen sind auch doof, wir haben doch schon welche, lass mal.
Ja, aber die sind halt scheiße, das ist das Problem.
Ich finde die gut, ich finde die sowohl auf dem iPhone als auch auf dem Desktop.
Nee, also ich benutze auf beiden Tweetbot und ich gebe dafür gerne Geld aus, weil das ist einfach um Längen besser als das, was Twitter so bietet.
Ja, ist halt Pech.
Aber irgendwann geht es ja nicht mehr, weil du ja auch irgendwie restricted
ja, die wollen halt Werbung irgendwann reinmachen.
100.000, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, 100.000 User. Die du haben
ja, also die klemmen so langsam aber sicher zu. Jetzt, wo sie alle User haben, sagen sie halt auch irgendwann, wir müssen jetzt auch mal Geld verdienen. Bitte, die wollen irgendwelche promoted Tweets, was Werbung ist.
Genau, und das Ding ist halt, das könntest du als Client filtern, wenn du nicht von Twitter kommst.
Richtig, und die sagen halt auch, sie wollen halt, für die Dummen wollen sie eine Twitter-Experience, die halt überall gleich ist. Bedeutet, das egal welchen,
gleich schlecht ist.
Ja, im Zweifelsfall schon, gleich schlecht, aber einfach überall gleich. Mhm. Die sagen einfach, nee, das soll immer gleich aussehen, wenn du auf Twitter gehst, ob das jetzt irgendwie Web oder Client ist.
Aber ich meine, die Idee ist ja erstmal gar nicht so schlecht.
Richtig.
Das Ganze soll halt irgendwie so hingehen, dass bezahlende Third-Party-Dienste, die auf die Daten zugreifen, irgendwie besser dastehen als jetzt irgendwie Leute, die mit Apps ihr Geld verdienen. Und das ist halt für die ganzen Independent-Entwickler, die jetzt irgendwie Tabbots zum Beispiel, also die jetzt irgendwie Tweetbot schreiben und sowas und damit quasi ihren Lebensunterhalt verdienen, für die wird das Ganze jetzt halt echt anstrengend.
Ja, also Pech. Also ich meine, das ist ja, du kannst ja davon ausgehen, dass wenn du deine Software auf einer anderen Firma drauf aufbaust, dass die andere Firma irgendwann halt sagen wird, ja, wir würden eigentlich auch damit gern Geld machen.
Genau, wir würden, tatsächlich, also wir sehen, dass du toll Geld machst und wir würden eigentlich auch Geld machen.
Geld,
weil das ist ja auch, weil das ist ja auch ein Problem immer noch von Twitter. Also,
ja, das war wie neulich diese Craigslist Padmapper, die Datenmapper von Craigslist quasi rausgepasst haben und dann halt in einem schönen Interface das dargestellt.
Ja, Craigslist hat schon echt.
Und das ist dann halt auch so eine Sache, ja Leute, Craigslist ist hässlich, aber ihr könnt nicht auf einer anderen Firma eure Firma aufsetzen.
Also ihr könnt es schon, aber dann müsst ihr einfach mit den Konsequenzen rechnen.
Ganz einfach.
Genau.
Ich meine, es gab ja auch
so, dass sie halt nicht beschweren, wenn die weg sind.
Genau, ich mein, das ist, aber diese Abhängigkeiten hast du ja überall. Es ist ja nicht so, dass du jetzt, oh shit, im Internet gibt es Abhängigkeiten.
Richtig,
das
you get what you get and don't be upset. So läuft es nämlich.
Ja. Aber da könnte es jetzt demnächst ja vielleicht einen Ausweichdienst geben, aber ich bin mir da auch nicht so richtig sicher.
App.net,
das ist also das kann schon nichts werden, weil der Name einfach von
dieser Webseite. Das habe ich mir auch gedacht.
Was, wie viel 1000 Euro haben Sie dafür bezahlt, dass Sie die App.net bekommen?
Ja, und was versteht man darunter?
Abnet.
Und dann sagst du nicht, dann willst du irgendwie statt twittern appen oder was?
Oder netten.
Oder netten.
Der Gedanke war ja auch gar nicht so, dass das Twitter ersetzen soll, sondern der Gedanke von app.net ist, dass du eben dieses Realtime, diese Realtime-Feed-Geschichten quasi als Backend-Service anbietest. Bedeutet, du kannst darauf Twitter bauen. Das ist eben ihre Demo, die sie quasi standardmäßig mitliefern. Sie haben eben auf app.net sich Twitter aufgebaut und deswegen, also es ist halt eigentlich, ja, sie pushen das jetzt, sie pivoten da ein bisschen in die Richtung, ist auch die Überschrift, ist jetzt app.net is a real-time social feed without the ads, weil sie halt jetzt auch sagen, oh, jetzt wo Twitter so komisch ist, müssen wir natürlich so sagen, wir sind wie Twitter, sie nur anders.
Nur besser.
Genau.
Ja. Und ich meine, ich kann das durchaus verstehen, also ich werd da tatsächlich bereit, irgendwie jährlich ein paar Dollar hinzuwerfen.
Aber nicht 50 für so eine fucking Kinkerlitzchen-Aufgabe.
Was soll denn der Ramsch?
Besonders das Schlimme ist halt, Twitter macht schon Geld. Das ist ja nicht, als ob die sind ja Cashflow-positive. Die machen Geld, nur wollen die halt die Investoren, wollen nicht, dass die mal, keine Ahnung, irgendwie von ihren, keine Ahnung, 200 Millionen raushauen und 300 Millionen einnehmen, sondern die wollen halt irgendwie das 10-fache oder 20-fache, dass es für sie lohnt.
Ja, und da hast du halt wahrscheinlich auch dasselbe Problem wie bei Facebook. Ich meine, es gibt wahrscheinlich diverse Leute, die jetzt bereit wären, dafür Geld zu bezahlen, bloß 50 Dollar? Ein Großteil der Leute ist es mit Sicherheit nicht.
Eben.
Und somit hast du halt die Userbase nicht. Und
genau, dann fehlt ja auf einmal deine Userbase. Oh shit, das kennen wir von Google Plus zum Beispiel.
Ja, genau, oder von Diaspora, wo wir es vorhin auch schon hatten.
Und es ist total kostenlos.
Ja. Es ist halt, $50 pro Jahr ist einfach so eine Sache. Ja, das kannst du für einen Service machen, aber vielleicht nutzt du ja 18 Services und dann ist es ein bisschen doof.
Ja.
Und jeder von uns hat halt irgendwie, keine Ahnung, dann zahlt auch jemand was für Hulu, zahlt dann jemand was für bla. Und es ist halt einfach... Ich denke halt, sie sollten das einfach genauso machen wie Twitter, dass es umsonst ist, und sollten dann aber auch genauso Geld verdienen wie Twitter, nur dass sie halt kein Venture-Kapital annehmen und nicht gezwungen sind, irgendwie einen 100-fachen Return zu machen.
Richtig, das wäre ja schon mal...
Sondern, ja gut, aber das ist so wie Instapaper, das reicht halt für eine Person zum Leben, und du musst als Firma ja auch nicht immer die Größte werden. Das reicht ja, wenn du da gut von arbeiten kannst und wenn du da ein bisschen expandieren kannst. Aber nicht gleich 100-fach.
Ja gut, ich kann den Ansatz schon verstehen, dass sie sagen, sie wollen den bestmöglichen Service und das bestmöglich für ihre Entwickler und vor allem für ihre eigentlichen User haben und dass die dann halt gefälligst dafür zahlen sollen. Das Geschäftsmodell verstehe ich schon, aber ich bezweifle, dass es für so einen Software-as-a-Service-Dienst richtig gut funktioniert.
Ja, eben.
Weil also ich habe durch Twitter definitiv einen Mehrwert. Ich bin mir nicht sicher, ob der mir $50 im Jahr wert wäre. 20, okay, ja, würde ich bezahlen.
Es ist halt auch, dass sie echt nicht viel bieten im Endeffekt. Ja, das ist ja schon ganz Problem, nett, dass sie... Und das Blöde ist auch, app.net ist ja wie Twitter nur... Also es ist ja auch, es ist closed source. Also sie haben jetzt irgendwie ein paar kleine Libraries oder so veröffentlicht.
Ja, irgendwie API-Specs oder so ein Scheiß.
Genau, Alter, und es ist nach wie vor ein closed source von einem Unternehmen gemacht, das nicht federated ist. Eine Nicht-Federated-Geschichte.
Das ist genau das Gleiche. Genauso Software as a Service wie Twitter.
Genau, und bevor die Leute da so viel ausgeben, dann würde ich lieber sagen, dann investiert doch lieber irgendjemand Geld in Status.net, was ja im Grunde jetzt nicht so wie App.net ist, aber wenn nur jemand Twitter ersetzen will, nimmst du Status.net und baust halt einen großen Hosting-Provider auf, der sagt, hier ein Dollar pro Jahr.
Aber Status.net ist halt auch, das ist ja dieser Twitter-Klon in Open Source, der auch federated ist, also den man halt auch selber hosten kann.
Und, ja, so Enterprise-Geschichten mäßig. Genau,
und halt auch mit Leuten auf anderen Servern reden kann, ähnlich wie bei E-Mail oder wie bei Jabber oder sowas. Ja. Und auf dem basiert ja dieses Identica.
Genau. Richtig.
Früher hieß es Laconica, die Software, glaube ich, wurde dann Status.net umbenannt. Ist eigentlich schon ein ganz netter Ansatz, bloß das Problem ist halt, wenn du sowas hast, dann hast du ein paar große Anbieter, wie jetzt zum Beispiel Identica, auf denen sich die User dann wiederum ballen.
Ist okay.
Und, aber dann hast du ja nichts davon, dass das jetzt irgendwie Open Source ist. Dann hast du ja
mehr oder weniger... könntest weg, wenn du willst.
Du könntest deine Daten wegmigrieren, das stimmt. Und du könntest eine eigene Instanz aufmachen und dann deinen Scheiß hinmigrieren. Ja, das ist ein Argument.
Also gerade wenn du so nerdy bist, ich meine, die alten anderen interessiert es ja nicht. Wenn du nerdy bist, dann sagst du halt, ich mache dann den S-Eintrag und mache das dann irgendwie tut@marksäger.de, blub, fertig. Und dann kannst du da auch irgendwie...
tut@marksäger.de.
Ja, gut. Das Problem bei Status.net ist halt, das ist alles PHP-gekrebelt und da wollte ich ehrlich gesagt nicht reinfassen.
Das ist PHP als Server-Ding, es ist halt immer so eine Sache, dass
du... Also du musst halt Glück haben. Ich meine, es gibt bestimmt auch gute PHP-Software.
Ja, es gibt mit Sicherheit gute PHP-Software.
Auch wenn ich die noch nicht gesehen habe. Also das ist so wie, es gibt auch bestimmt
Unicorns, aber die PHP, habe ich halt noch nicht gesehen. Hast du halt einen Bytecode-Cache davor und hast den Varnish davor, dann ist das auch schnell genug, aber... ist auch einfach zu hosten. Also ich denke, für sowas wäre es gar nicht mal so schlecht, einen PHP-Client zu haben, weil dann kann jedes Frickelkind sich das selber auf seinem Frickel-Webspace installieren.
Genau, und dann wird er geowned und bam, haben wir wieder mehr Zombie-Host.
Ist ja kein Thema, aber dann, ja, Status.net. Also, weil App.net, so Retweets, Direct Messages, $50 wollte, aber ja.
Ja, $50 hätten wir gerne.
Und das ist, du kannst irgendwie, es gibt für jeden, keine Ahnung, auf Cassandra, da gibt es irgendwie Twitsandra oder so, die Demo-Implementierung von einem Twitter auf Cassandra, die ist halt
skaliert. Ja, also das ist auch die Standard-Demo, also mittlerweile ist so ein Twitter-Klon für viele Web-Frameworks einfach so auch ein neues Hello World geworden. Also ich kenne das auch zum Beispiel für das Lift-Framework in Scala. Da haben sie einfach mal einen Twitter-Klon gebaut, wo du halt auf einer normalen Maschine 5 Millionen User verwalten kannst.
Ja.
Aber
ich meine, Twitter macht ja auch nicht viel, es ist halt so.
Ja, die machen halt nicht viel, aber dafür in der Breite viel.
Die müssen halt haben 100 Millionen.
Die haben halt eine große Userbase und das macht doch schon.
Die haben mehr User als 100 Millionen. Ja. Ich glaube, mittlerweile sind es 300 Millionen oder so.
Jedenfalls, also wenn du brauchst die Userbase, damit du nicht viel machen musst, sondern nur deine Userbase quasi am Laufen
halten. Ja, das Ding ist halt, ich weiß nicht, also ich glaube, bevor ich jetzt Dienste, die tatsächlich in meinem Lebensalltag so integriert sind wie Twitter, bevor ich da jetzt umziehen würde, dann müsste ein Großteil der Leute, denen ich folge oder die mir folgen, irgendwie schon umgezogen sein, dass es für mich irgendwie Sinn machen würde. Also so blöd es jetzt klingt, aber da ist tatsächlich dann die Userbase der relevante Teil.
Da hätten sich einfach mal die Diaspora-Frickler da reinhocken sollen, wo sie so, oh fuck, ja, Twitter können wir auch, kein Thema, ist ja dasselbe ungefähr, wir sind schon federated, wir sind open, bitte hier, danke.
Ja,
es wird dann nur noch ein snazzy Domain-Name kaufen müssen und dann einfach das Diaspora-Ding mit einer REST-API für Twitter-Clients.
Genau. Zum Beispiel Wrap.
Ja, was ich ja echt interessant finde, ist, es gibt kaum Status.net Clients, die man so im App Store findet oder so. Dabei haben die genau die gleiche API wie Twitter.
Ja, hatten nicht mehr. Neue Twitter. Also am Anfang haben sie es so gemacht, dass du echt nur einen Host quasi eintragen konntest und das dann so machen. Das macht ja auch, wer macht so DuckDuckGo, macht das mit Yahoo so. Dass halt, wenn du in Safari kannst du ja nicht DuckDuckGo als Suchmaschine eintragen und die sagen, dann pack doch einfach in die Host-Datei auf yahoo.com.
Apropos Host-Datei, die wird, ganz kurzer Einwurf, die Host-Datei wird jetzt von dem Windows Defender gescrubbt, jedes Mal, wenn du sie änderst.
Sehr gut.
Weil das ist Security.
Richtig. Auf jeden Fall. Was mich persönlich sehr gefreut hat, war ihave50dollars.com.
Ja, das fand ich auch gut. Die haben ja die komplette Seite genommen und einfach nur irgendwie, wir sind super toll und bla durch ihave50dollars ersetzt.
Genau. Richtig. We're building a real-time social service where users who have $50 and developers who have $100 come by and get to tell people that they have $50 or $100 respectively.
Ja, da gab's auch mal einen lustigen Artikel über die Demografie von den Leuten, die da irgendwie Geld gegeben haben. Und das sind halt alle irgendwie Anfang 30 Jahre alte männliche Weiße. Alle.
Ja, wie die Leute im Internet.
Fucking Leute im Internet, was machen die
denn? Oder eigentlich? Leute, die $50 haben.
Für sowas. Ja, oder Leute, die $50 haben, genau. Und zum Schluss geht's dann um wie Sklaverei. Ist das irgendwie eine Webseite für Sklaverei? Gegen quasi.
Ich habe keine Ahnung.
Das ist die Message kommt nicht sofort durch. Aber ich habe es gesehen auf Hacker News, deswegen muss es stimmen. Aber sehr ja.
Gut. Du hast mich gerade verloren, aber...
Also es geht bei ihave50dollars.net darum, wenn du $50 hast und die für ein Social Network einsetzen würdest, ja, dann kannst du diese $50 auch nehmen und Sklaverei
bekämpfen. Richtig, wenn du auf Create an Account klickst, dann sagt er dir halt irgendwas.
Und dann da habe ich gar nicht durch. Soweit habe ich mich gar nicht durchgeklickt.
Ja. Richtig. Das ist ganz nett. Und dann die Firma, die dahinter steckt, die ist auch gar nicht so scummy. Nur das Übliche, was die Non-Profits halt machen, die geben sich alle so halbwegs gute Gehälter. Und dann, naja.
Ja, ist aber auch so. Ja, ich meine, bei app.net werden die garantiert auch fürstliche Gehälter haben. Also die haben abgesehen davon, dass Fürsten Equity, nicht arbeiten. Ja.
Richtig. Laser.
Ja. Haben wir es überhaupt angesprochen?
Nee, haben wir nicht, weil Curiosity. Curiosity ist gelandet. Ja. Und also ich bin ja total, immer noch total begeistert, dass es überhaupt funktioniert hat.
Ja, komm, aber damit hat doch jeder schon drüber geredet.
Skycrane. Nee, ich habe nur diesen Artikel gesehen, dass die hier anfangen mit Lasern Steine zu grillen und dann irgendwie die Reflexion messen und dann noch irgendwie was auswerten.
Naja. Schauen, wie es verpufft, wissen, was da drin ist.
Denn ich wusste nicht, dass dieses Ding ein Laser drin hat. Und mir ist vorhin auf Twitter dieses lustige HD-Video von der Landung entgegengeflogen. Das ist jetzt nicht offiziell von der NASA, das sieht aber realistisch aus. Da wird gerade der Hitze
Da war einer, der hat es einfach aufgenommen.
Nee, da wird gerade der Hitzeschild abgeworfen. Also sieht schon so ähnlich aus wie diese komischen Thumbnail-Bilder, die man am Anfang gesehen hat, die von der NASA kamen. Aber das scheint es jetzt auch in Hochauflösung zu geben. Ja, da sieht man halt, wie der Hitzeschild davon fliegt und dann, wie sie da halt zum Landeanflug auf den Mars zusteuern.
Richtig. Stellt sich raus, der Mars sieht sehr hässlich und klein aus.
Ich meine, er sieht sehr aus wie man sich das gedacht hätte.
Richtig.
Muss ich übrigens auch sagen, Twitter-Account, den ich sehr empfehlen kann. Ich glaube, Mars Curiosity oder Curiosity Mars. Das ist so irgendwie auch so ein lustiger Account, der dann irgendwie so tut, als wäre dieser Rover.
Ja.
Und hat man sehr viel Spaß damit.
Und
richtig, der immer so leicht deprimiert
ist. Ja, der ist auch so ein bisschen leicht deprimiert.
Weil er musste alle seine Freunde töten am Anfang, um dort zu landen. Gab es denn hier XKCD oder war das so ein anderer?
Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind Laser. Gute Sache, Laser sind schön. Was sehr cool war, ich gehe jetzt einfach total schnell drüber, weil alle über Curiosity reden. Amazon hat Glacier gestartet, was ein Offsite-Backup ist, das aber wahrscheinlich auf einer Tape-Library im Endeffekt hängt.
Mit Sicherheit.
Du kannst dann da Sachen schnell hochladen, aber wenn du es wieder haben willst, dauert es 3-4 Stunden, aber dafür auch saubillig.
Ja, also saubillig, or is it?
Richtig, wenn du es wieder haben willst.
Das ist die Frage, genau. Also das ist quasi wie so ein DeFNull-Backup.
Ja,
du kannst es machen und wenn du es wieder haben willst, dann wird es halt teuer, also DevU-Random quasi. Du wartest halt dann ein bisschen länger und dann kommt es dann irgendwann wieder und du bezahlst dann halt irgendwie das 10-fache oder 8-fache oder irgendwie sowas.
Ja, also du bekommst jeden Monat, kannst du 5% von den Daten, die du in Glacier drin hast, umsonst bekommen. Und das ist dann auch irgendwie, ich glaube, täglich auch so in der Art. Bedeutet, es ist eigentlich nicht dazu gedacht, wenn du irgendwie mal, wenn dir das komplette System abkackt, dann volles System-Backup wiederzubekommen.
Ja.
Aber du kannst halt so Sachen, die du echt nicht oft brauchst, keine Ahnung, HD, RAW-Fotoalben, wo du halt weißt, die schaust du echt nur alle 3 Jahre einmal an.
Ja.
Da könntest du dann halt sagen, hier, ich habe 12 Terabyte da oben, dann kannst du 20 Gigabyte pro Tag einfach mal gratis runterladen. Dann lädst du dir halt dieses eine Album und es ist dann umsonst. Die Retrieval-Fee ist dann halt blöd, wenn du dann sagst, oh fuck, mein komplettes System ist mir weggegangen mit all meiner Musik. Ich hätte gern all meine Musik wieder und ich habe nur meine Musik auf Glacier. Dann wird es wahrscheinlich ein bisschen ein Problem.
Genau, und dann wird es dann auch tatsächlich relativ teuer.
Richtig, aber das Coole ist, Amazon Glacier hat... Oder es wird bald kommen, S3 Lifecycle Management. Bedeutet, du kannst dann dein Zeug nach Amazon S3 laden. Und wenn es irgendwann mal alt genug ist, und du kannst dann, glaube ich, auch sagen, wenn es irgendwann mal nicht so oft angefordert wurde oder so, kannst du das automatisch nach Glacier verschieben lassen. Bedeutet, du hast dann halt so eine Software wie Arc zum Beispiel, diese Mac-Backup-Software, die, wenn sie bald mal auch Glacier kann oder wenn dieses Lifecycle Management kommt, für mich auch wieder sehr interessant wird eigentlich. Kannst du da einfach dein ganzes Geraffel da drauf schieben. Du machst nach wie vor auch zu Hause deine Backups, was weiß ich was. Aber solltest du halt irgendwann mal wirklich dein Haus abbrennen und deine Time Machine auch weg sein und so und du brauchst das Zeug, dann kannst du es halt zumindest die wichtigen Sachen aus Glacier holen und dann den anderen Teil irgendwie so nach und nach wegziehen.
Weißt du, was mich das erinnert? Ich habe mal ein paar Monate in einer Abteilung gearbeitet, die mit IBM Z-Series gearbeitet hat, also so Mainframe-Rechner, und da ist das quasi Standard. Da hast du Filesysteme, die dann Dateien rotieren, und wenn die lange nicht mehr angefasst wurden, dann werden die in eine Tape-Library verschoben. Und wenn du die dann das erste Mal wieder lesen willst, dann dauert es halt 5 Minuten, und aber dann fährt da ein Roboter durch, holt das Band raus, liest das Zeug raus und dann hast du das wieder im Zugriff. Aber das ist halt ganz cool, um wirklich große Datenmengen halbwegs bezahlbar noch verwalten zu können.
Also bei denen ist es 1 Cent pro Gigabyte pro Monat. Ja. Also wenn du irgendwie 100 Gigabyte da drinstecken hast, dann musst du $1 zahlen pro Monat.
Genau.
Und also gerade für uns zum Beispiel wird es wahrscheinlich recht interessant, wenn es eine Firma, wir haben irgendwie 3.500 Server, und die werden größtenteils wahrscheinlich irgendwie gesnapshottet. Bedeutet, wir safen die Backups nach S3.
Also die IBS-Volumes.
Genau, die IBS-Volumes. Die kannst du dann irgendwie nach S3 verschieben. Das kostet dann Unmengen an Geld pro Monat, aber dafür hast du halt total viele Backups. Und wenn die wirklich Lifecycle-Management bieten, dann sagen wir halt auch irgendwie, ja gut, sagen wir mal, das Backup aus dem letzten Monat, das ist noch schnell auf S3 verfügbar, innerhalb von irgendwie 0,2 Sekunden oder so. Und dann kannst du mal wieder herstellen.
Ja.
Und alles, was dann später ist, dann schiebst du auch nach Glacier rein. Dann müssen wir auf einmal nicht mehr irgendwie, keine Ahnung, $100,000 im Monat zahlen, sondern zahlen auf einmal nur noch $30,000, weil irgendwie das Restliche halt billig in Glacier liegt. Und das ist schon eine sehr coole Sache. Also
wenn das funktioniert, das wäre halt schon echt cool.
Richtig. Und jetzt ist eben die Frage, inwiefern man sowas auch für Personal Backup einsetzen kann. Weil bei mir ist es halt auch so, was mache ich denn aktuell? Aktuell mache ich Time Machine, Spider Oak, weil ich da irgendwie noch 20 Gigabyte frei habe, und dann habe ich noch irgendwie 5 andere Sachen drauf, die ich einmal im Monat starte, wenn es hochkommt.
Mein Backup-Host ist momentan kaputt.
Das ist echt eine traurige Geschichte.
Ja. Ich muss meinen Server unbedingt wieder fixen, damit ich da wieder Backups drauf fahren kann.
Richtig, ja. Auf jeden Fall, bei Hacker News hat Felix, glaube auch wahrscheinlich das Comment gepostet, da sagen sie halt, ja, wenn du da 3 Terabyte gestort hast in Glacier und du hättest die alle gern wieder, dann kostet dich $22,000.
Ja, also irgendwie hat er sich verrechnet, es waren irgendwie 8.000, aber es war trotzdem immer noch viel Geld.
Ja, richtig. Ja. Und es ist halt, ja, wenn du dann echt 3 Terabyte nur in Glacier gespeichert hast und rein zufällig dann irgendwie alles auf einmal wiederhaben willst, du musst halt, Glacier sollte Teil von so einem Multilayer-Backup sein, wo du halt die frequently gedingsten Sachen einfach vorne irgendwo auf einer Festplatte hast.
Und wenn die es halt supporten würden, das wäre dann halt schon...
Richtig. Also ich denke, gerade für Firmen wird es eine super Sache.
Also wenn die davor nur S3 benutzt haben und dann genau solche Daten haben, die halt einfach irgendwie liegen müssen, dann ist es natürlich schon echt cool.
Und es ist halt auch, gerade wenn es so wirklich Lifecycle-Management gibt, wäre das halt schon eine sehr geile Sache, weil dann musst du da auch nicht viel implementieren. Es ist halt echt krass, was Amazon raushaut im Gegensatz zu anderen Cloud-Providern.
Aber alle paar Tage, ich bin ja auch auf diesen AWS-Newslettern drauf, weil ich da ja auch einen Account habe. Und alle 2-3 Tage bringen die irgendwie ja hier ein neues Produkt. Wir haben jetzt hier Supers, mehr Storage oder letztens diese Geschichte mit den SSD High-IO-Instanzen und so.
Richtig, und auch nicht nur die High-IO-Instanzen, sondern haben sie auch gesagt, die garantierten IO-Operations, wo du dann sagst, okay, ich will mir da jetzt irgendwie mehr kaufen. Also die sind schon verdammt gut, was das angeht.
Ja, also die sind halt auch schnell einfach. Also sie sind schon cool.
Also und sie sind halt auch einer von denen, wo du sicher sein kannst, dass sie noch da sind in 10 Jahren wahrscheinlich.
Ja, weil sie halt einfach ihr Shit immer noch verkaufen, das funktioniert.
Richtig. Gute Sache eigentlich.
Ja, sehr, sehr cool.
JavaScript.
Also wenn man es halt richtig benutzt, ganz wichtig.
Ja. Google hat einen neuen Benchmark rausgebracht, um Browser zu testen. Und die wollen da halt hauptsächlich mal die wirklich modernen JavaScript-Engines, die wirklich Dampf unter der Haube haben, mal ausprobieren. Das ist halt echt viel Zeug dabei.
Und das, ansonsten ist es einfach Schwanzvergleich.
Ja, natürlich. Was ja bei Benchmarks de facto immer
der Fall ist. Deswegen. Also es ist nicht nur, er guckt nicht nur, ob alles funktioniert, wie diese ganzen CSS-Dinger, sondern er schaut sogar, wie schnell. Und dann kannst du sagen, mein Laptop ist doppelt so schnell wie dein Laptop.
Ja. Bang.
Octane. Ja, genau. Also ich habe da mal die Sachen, Octane nennt sich das Ganze, ich habe mal die ganzen Tests im Pad verlinkt. Da ist zum Beispiel sowas dabei wie Richards, was einen Betriebssystem-Kernel-Simulation ist, die da ausgeführt wird, oder ein Raytracer wird ausgeführt, ein regulärer Ausdruck-Benchmark.
PDF.js.
Genau, PDF.js von Mozilla, um PDFs zu rendern. Ein Gameboy-Emulator wird ausgeführt, Box2D Web, was so eine von dieser Physik, 2D-Physik-Engine Box2D eine Portierung in JavaScript ist, wird ausgeführt. Die Clojure und jQuery-Libraries werden ausgeführt und da irgendwelche Tests drauf gefahren und da wird halt mal grundlegend da geguckt, was da so passiert. Ja, dein Rechner ist deutlich schneller als meiner.
Deutlich schneller? Ich habe gedacht, du hättest mehr als
13.000. Nee, ich hatte 8.000 irgendwas.
Also, okay.
Aber wie gesagt, das ist halt auch ein 2009er Richtig. MacBook.
Wobei es auch wieder komisch ist, sie nennen es halt Octane, so Octane, und ihre JavaScript-Engine ist V8. Da würde ich sagen...
Ja, also nach allem, was ich weiß, ist es auch so, dass auf dem gleichen Rechner Chrome deutlich mehr Punkte bekommt als zum Beispiel in Firefox oder Opera.
Oder Safari
auch. Ich kann das,
genau. Ich kann ja mal bei mir.
Ja.
Chromium.
Also, das ist ja, soll das jetzt irgendwie den Sun Spider ablösen oder was war denn der letzte Benchmark, den man da normalerweise benutzt ja, hat?
Ja, Sun Spider. Ja, und das ist halt auch Zeug, was zum Beispiel jetzt im IE9 überhaupt nicht laufen würde oder auf dem Mobile Safari oder so. Das sind halt die JavaScript-Engines noch nicht so weit, dass die das Zeug überhaupt ausführen können.
Ja.
Also, auf dem Android-Dingsy funktionieren die wohl schon?
Ja, aber auf dem Mobile Safari, auf dem iOS glaube ich noch nicht, weil da irgendwelche Features fehlen.
Ich meine, schlimmstenfalls funktioniert der Test nicht. Also das haben sie auch gesagt, du kriegst halt 0 Punkte. Das
ist doch JavaScript.
Ja.
Also das sollte ja eigentlich immer
also funktionieren. Also du hast halt langsam. du hast irgendwie ein paar Features, irgendwie, die mit dabei sind in deinem Browser vielleicht.
Mhm.
Aber prinzipiell sollte es erstmal
also funktionieren. Also in diesem Golem-Artikel steht auch drin, der Android-Browser auf Android 4.0 tut auch nicht.
Also irgendwie hat einer das gemacht und der hat irgendwie 1000 Punkte oder so.
1000 bisschen. Wer ja auch 1000 Punkte hat, ist ja Twitter Bootstrap.
1000, ich über 9000.
Peitsche es einfach mal weiter hier.
Auf jeden Fall.
Twitter Bootstrap 2.1 ist draußen. Flydi, weißt du was?
Darüber. Die haben neue Features eingebaut. Moment, jetzt muss ich gerade mal den Browser wechseln.
Bonus-Features
auf jeden Fall. Nee, eigentlich gar nicht so richtig Bonus-Features. Ich muss jetzt auch mal auf den Link.
New Docs, FX-Plugins, Submenus und Dropdowns, Block-Buttons, Image-Styles, Fluid-Grid-Offsets, New Navbar, Increased Font-Size and Line-Height,
genau.
120 plus Closed-Bugs and more.
Genau, du kannst jetzt halt noch mehr Fluid-Layouts machen, irgendwie bessere Dokumentation, mehr Features, neue... Ist halt ein Point-Release.
Grid-Layout-Geschichten sind schon eine schöne Sache insgesamt. Ja. Ich habe neulich mal...
Es ist halt echt anstrengend, wie du sowas von Hand
mit einem Verwandten irgendwie so irgendeine Frickel-Website. Ich habe mich halt blöderweise nicht schnell genug Nein gesagt. Dann saß ich halt mal wieder da am Samstag.
Das Problem kenne ich auch.
Und dann immer so, ja, kann man jetzt einfach hier rechts oben noch kurz diesen Banner reinmachen? Und ich so, rechts oben? Nee,
total rechts, gar nicht. Rechts unten wäre okay, aber oben.
Kommen die halt immer mit so Sachen an, so, ja, dann macht man hier irgendwie links die Überschriften, dann versetzt irgendwie hier was, dann die zweite Überschrift hier da versetzt. Und ich so, ja, nee, funktioniert nicht so. Ich persönlich bin Frickler, mache das mit Tabellen. Ich weiß, dass man sich mit Tabellen machen sollte, ich mache es aber trotzdem.
Und du kannst auch Diffs nehmen, die du dann im CSS so...
Ja, Pain.
Eben nicht.
Pain,
alles Pain. Doch, du kannst...
Ich nicht? Ich kann, theoretisch schon, aber das also dauert 12 Jahre.
Du kannst Diffs nehmen und sagen, verhalte dich im CSS wie eine Tabelle, aber das ist halt auch nicht schön.
Pain. Richtig.
Ja. Aber in Sachen Bootstrap habe ich heute, ist mir noch ein lustiger Artikel, interessanterweise von Adobe, entgegengefallen, wo mal so ein How-To erklärt wird, wie man denn Bootstrap verwendet und da die Elemente stylt und viele Screenshots, viele Codebeispiele. Ist eigentlich ganz gut gemacht. Kann man sich mal angucken, wenn man sich dafür interessiert. Cool, und es sind halt mal so irgendwelche Use Cases, die man so hat, so Dropdown-Menüs oder so diese Menübar oben oder irgendwelche Buttons, die man stylen will. Ist halt mal erklärt, wie man das macht und wie man die verändert und wie man das in seinen Code einbaut. Das ist ganz nett.
Okay.
Jo.
Cool.
Bitcoin.
Die Bitcoin Debit Card. Bitcoin wird einfach überall für immer jetzt sein.
Ja, total gut.
Bis zum Kreditkarten.
Ich mag Bitcoin auch immer mehr.
Es ist ja, es wird immer besser.
Frische Geschichte, aber jeder
Dollar, der es mehr wert wird.
Es gibt jetzt auch wieder, es gibt ein paar Exchanges, wo du schön mit Euro-Banküberweisung ganz problemlos das machen kannst. Du kannst auch dein Geld wieder rausholen, recht problemlos. Du kannst dir mit diesen Bitcoins Sachen kaufen und es ist nicht immer so nervig wie bei fucking Bank mit PIN, TAN.
Ja, das ist halt schon cool.
Du hast einfach den Kleinen, dass du irgendwie eine Krypto drüber, gibst dein Passwort ein und dann kannst du da Sachen schicken. Das geht innerhalb von einer Sekunde, auch sonntags.
Ja. Genau, und das Coole ist halt einfach, du weißt, dass, oder man kann sich, wenn man sich einliest, kann man herausfinden, wie dieses ganze Shit funktioniert und nicht so, okay, ich schicke jetzt meine Daten irgendwo hin und warte, bis die da auf der anderen Ende rauskommen.
Richtig, warum dauert es manchmal 3 Tage und manchmal nur ein?
Tja.
Keine Ahnung.
Tja, ich kann es dir nämlich sagen, richtig, weil da irgendwelche CSV-Fights halt erst einmal am Tag abgeholt werden. Das ist richtig, halt einfach so.
Und dann, ja, weißt du auch, dass du bei Bitcoin, du musst halt keine Gebühren zahlen. Wenn du willst, dass das Ding zackig schnell geht, also nicht 10 Minuten braucht, sondern nur eine oder sowas, dann kannst du irgendwie unendlich wenig Gebühren zahlen und dann geht es auch schnell.
Genau, wie viel zahlst du irgendwie?
Du kannst normal, so viel oder? Du willst.
Also ja, ja, ich weiß,
hab's meist auf 0, weil ich es nicht eilig habe, ja, nee, aktuell, aber du kannst auch irgendwie 0,001, was dann ein Cent ist oder so im Endeffekt.
Und dann geht es schon echt schneller oder ist das dann irgendwie prozentual?
Ja, nee, das ist halt die Leute, die sich diese Blöcke zusammenstellen. Das wird ja immer Transaktionen, werden ja immer zu so einem Block quasi zusammengestellt und dann wird darüber irgendwie gehasht. Und die nehmen halt gerne Sachen, wo ein bisschen von diesen Transaktionskosten drin sind, weil die kriegen sie dann zusätzlich auch noch dazu. Mhm. Bedeutet, die kriegen erstmal grundsätzlich im System 50 Bitcoins aktuell, bald 25, weil sie es gefunden haben, diesen Block, oder weil sie ihn gelöst haben. Und sie kriegen halt auch noch alle Transaktionsgebühren, die da drin sind, als quasi Bonus.
Aber zu dem Block, den sie quasi mal gerechnet haben, oder?
Genau, richtig. Also die nehmen ja Transaktionen und fassen die zu einem Block zusammen und den Block versuchen sie dann irgendwie zu errechnen. Und sobald sie da irgendwas gelöst haben,
genau, dann
geht es in die Blockchain. Und dann gilt auch deine Überweisung, also deine Transaktion, die da eventuell mit reinkam, als gelöst. Und die nehmen natürlich gerne Transaktionen, die gerade irgendwo im Netz durch die Gegend schwobbeln, wo Geld dranhängt.
Ja.
Also dann denken sie sich natürlich auch, boah, bei Default mache ich halt irgendwie einfach das.
Ja.
Und ich glaube da, ich weiß nicht, wie das ist mit den, Gott, wie heißen sie denn? Wo man meint, die... Nicht Tabs,
Pools?
Sondern Pools, genau. Tabs? Ich glaube, das ist alles dasselbe. teilweise nehmen die, glaube ich, einfach nur die Transaktionskosten und sagen, du kriegst die 50 ausgezahlt, ich schnapp mir die Transaktionskosten und hat sich.
Die Mining Hot Tabs auf jeden
Fall. Richtig. Ja, auf jeden Fall gibt es ja jetzt bald von BitInstant, also es gibt schon zwei, es gibt einmal von BitInstant eine, wo du dich irgendwie auf so einem krepelhaften Google-Formular eintragen kannst.
Oh ja, das ist super.
Da wird es dann eine Debitcard geben. Das Nette ist, denn du kannst halt diese Debitcard mit, also Debitcard bedeutet, du kannst nur ausgeben, was da auch drauf ist.
Ja.
Bedeutet, du kannst dann da Bitcoins dran überweisen und die werden dann live quasi umgewandelt zu Euros, Dollars oder polnischen Zloty, keine Ahnung.
Mhm. Die Frage ist halt immer, wie ist der Kurs?
Richtig, das ist dann halt aktuell, aber das ist ja...
Ja, aber der Kurs woher ist ja kommt dann der Kurs und wie viel... Also die nehmen irgendwie 3,9% oder 1%? Ich glaube, es war 1% bei den
Kreditkarten. Das ist recht wenig, genau.
Aber die Frage ist halt, welchen Kurs nehmen die da?
Die nehmen halt wahrscheinlich ihren Kurs. Also BitInstant nimmt halt einen BitInstant-Kurs. Oder
ja,
es gab
genau.
Die anderen,
der sackt dann halt im Gegensatz zu Mt. Gox zum Beispiel.
Ja, aber das ist egal. Also du findest immer irgendwo einen Exchange, wo das mehr oder weniger ist. Das ist halt, also die ganzen Kursunterschiede, dieses, also Spread heißt das quasi oft bei den Börsenmenschen, also der Unterschied zwischen dem, wie du es jetzt verkaufen und kaufen könntest, ist auf Mt. Gox zum Beispiel, da gibt es schon, also auf jeden von diesen Linien gibt es halt einen Spread, dass die halt billiger ankaufen, als dass sie verkaufen. Ja, ich glaube schon. Genau. So rum. Und es gibt aber auch zwischen den Exchanges halt, weil es eine Angebot- und Nachfrage-Geschichte ist, gibt es diese Spreads. Ja. Aber das gibt es auch auf Börsen. Also du kannst auch, wenn du irgendwie die Puma-Aktie irgendwie in Frankfurt kaufst, dann hat die einen anderen Preis wie in New York.
Mhm. Okay.
Und das ist eigentlich auch fast nur interessant für also dass ein Angebot und Nachfrage ist, also die tun das ja nicht steuern, sondern da sagt halt einer auf diesem Exchange, ich würde das Ganze in Bitcoins verkaufen für jeweils $10 und dann sagt ein anderer, ja klar, kaufe ich die ab, dann hat dieser halt auf einmal $10 und im Endeffekt gleicht sich das alles grob aus, also einmal gibt es da halt ein bisschen mehr, ein bisschen weniger.
Und okay, das also die haben BitInstant, das ist tatsächlich so eine eigene Börse noch.
BitInstant selber ist eigentlich so eine Geschichte, das ist ganz cool in den USA, da kannst du Cash-Deposits, also du kannst Cash in Bitcoins umwandeln, was halt dann ziemlich anonym ist. Bedeutet so Sachen wie CVS, 7-Eleven bieten dir an, dass du quasi, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie dieser Payment Provider heißt. Du kannst dir auf jeden Fall was ausdrucken, wo dann draufsteht, fangen wir nochmal neu an. Du gehst zu BitInstant, sagst, ich würde gerne Cash bei 7-Eleven einzahlen, ich hätte da gerne Bitcoins für. Was die machen ist, die sagen dann, okay, $30, sagst du, willst du einzahlen? Oder willst du haben $30 in Bitcoins? Dann drucken wir dir irgend so ein QR-Code-Ding aus. Von diesem komischen Payment-Provider, dann läufst du mit diesem QR-Code-Ding zu 7-Eleven, zu einem Supermarkt und sagst dann halt, hier, ich würde es gerne einzahlen. Auf dem QR-Code steht eben drauf irgendwie irgendeine Nummer und wie viel Geld du einzahlen willst. Gibst denen Geld und dann wird es irgendwie über Magic, kommt es dann direkt quasi zu dir als Bitcoins über den Umweg.
Okay.
Und da machen die recht viel Geld mit. Also die haben irgendwie 3,4, irgendwas 4% Kommission normalerweise da drauf.
Genau, je nachdem, was du machst. Wenn du PayPal nimmst, wird es mehr
zum Beispiel. Richtig, klar. Cash Deposits sind irgendwie, keine Ahnung, Major Bank Branch, da kostet dann auch 3,99%. Wenn du über Dollar das Ganze machst, ja auch 3. Scheint immer 4% zu haben. Ungefähr, aber ja, es ist halt, sobald du Währungen austauschst, hast du halt immer eine Kommission dabei. Es geht halt nicht kostenlos.
Ja.
Und BitInstant wird jetzt auch quasi eine Debitcard rausbringen, mit der du das machen kannst. Das ist halt auch so eine Steuerumgehungsgeschichte teilweise, glaube ich, weil dann kann dir irgendwie einer quasi Bargeld geben für irgendwas, was ja anonym, eine anonyme Art von Währung ist. Und dann kannst du dieses Bargeld quasi zu CVS tragen, kriegst es dann quasi in Bitcoins, was auch nicht irgendwie den Fiskus groß interessiert, weil du da auch noch nicht irgendwie persönlich dran bist. Und dann hast du noch eine Debitcard, mit der du alles andere kaufen kannst.
Das ist halt schon cool.
Also du gehst komplett um alle Banken rum, gut, bis auf die Debitcard, aber ja, das ist halt
genau, da musst
die
du halt
Frage noch.
Genau, wie, also die Frage ist, bist du anonym mit der Debitcard?
Richtig, und so wie es aussieht, also so wie ich es in den IRC-Posts gelesen habe, die sie geschrieben haben, nein, natürlich haben sie irgendwie, bei den Amis ist es die ACL und bei uns ist es halt diese, keine Ahnung, diese Anti-Geldwäsche-Gesetze. Also es kann, es geht eigentlich, quote unquote, nicht, dass du eine anonyme Kreditkarte kriegst.
Ja.
Es gibt aber, also gerade so wegen Terrorismus und Geldwäsche halt, da sind halt alle Staaten hinterher, dass das nicht passiert. Deswegen haben die Banken da auch immer ein Problem mit. Es gibt ein paar so anonyme Kreditkarten, wenn du irgendwie so Scheinfirmen auf Zypern aufmachen willst oder so, da kriegst du manchmal über irgendwelche Proxys quasi dann eine Karte ohne Namen drauf, wo du dann auch irgendwie Geld abheben kannst. Oder
wo halt der Unkenname drauf ist.
Richtig. Oder du kriegst halt die Kreditkarte aus einem Land, wo das gar nicht so wichtig ist, wie zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du eine Kreditkarte in Delaware oder sowas dir ausstellen, das Delaware hat keine Steuer für Firmen, keine Gewinnsteuer, bedeutet, da ist es dann auch nicht so wichtig, dann muss die Bank auch gar nicht wissen, wie viel Geld du da hast, wie viel Geld du eingenommen hast oder wenn du irgendwie in den Cayman Islands oder sonst wo das Ganze machst. Aber die BitInstant wird wohl deinen Namen und deine Adresse und alles haben.
Und ach so, so ein irgendwie Bargeld zu Codes im Internet gibt es zum Beispiel für Deutsch, gibt es Paysafe. Mhm. Da gehst du zur Tankstelle, gibst denen 10 Euro, kriegst irgendwie einen Code und das ist dann quasi dein Internet-Bargeld.
Richtig.
Und was man damit zum Beispiel einkaufen kann, ist bei Steam, geht es zum Beispiel. Was ziemlich cool ist, weil du musst dann quasi nicht mehr, also du kannst nicht mehr bescheinigen, dass du in den UK bist, wenn du das einkaufst.
Richtig. Ja, und da gibt's halt viele so borderline-legale Sachen. Also du kannst auch, glaube ich, bei BitInstant kannst du irgendwie mit, was kannst du da noch? Crypto Exchange Coupons.
Was auch immer das ist.
Ja, da gibt's auch OKPay. Da gibt's viele so Verivox. Da kannst du wieder Linden-Dollar tauschen gegen PaySafe-Cards.
Linden-Dollar.
Da gibt's eine riesige Community.
Ja, ja, genau.
Ich finde es total geil, mich da einzulesen.
Ja, was, da gab's ja auch irgendwie was in Russland, irgendwie, dass du deine SIM-Karten Prepaid-Dollars darunter bekommen hast und da gab es
ja das gibt's auch über, also du kannst oft über Bitcoin auch Prepaid-Karten zumindest bei den Amis Codes kaufen problemlos.
Ja, aber da konntest du die oft tatsächlich wieder zurück exchangen, also von deiner SIM-Karte weg.
Interessant.
Und ja, auf jeden Fall da gab's auch super Geldwäscheschild und so, also
richtig. Und also das ist jetzt die andere ist Gott, ich schau mal, ich habe es irgendwo auf Bitcoin Talk, also das Forum im Grunde für alles, da gibt's irgendwo die Service Announcements. Ich poste dann den Link zur zweiten Kreditkarte, die es da noch gibt, die Bitcurex Card, available now. Ja, aber die hat dann irgendwie mehr Zinsen, nicht mehr Zinsen, mehr.
Ja, mehr Zinsen, aber nicht für dich.
ja, das ist auf jeden Fall auch so eine komische Sache. Und die Bitcurex Card, das Schlimmste an dieser Karte ist, dass drauf steht Me Love Bitcoin. Was ist dann halt eigentlich, soll es I Love heißen und deswegen würde ich es mir nie kaufen.
Aber ich glaube, da hatten sie Probleme mit Apple, wollten halt nicht verklagt werden.
Richtig, weil das I und so. Genau, super Sache.
Genau, apropos Bitcoins, da, man kann unter Bit mit.
Da kommt nachher noch ein Pick.
Genau, der Stuttgart VVS 4er 3-Zonen-Ticket kaufen.
Billiger als normal. Gott weiß woher, anscheinend aus der Auflösung von dem Vorverkaufsding.
Wahrscheinlich Auflösung aus dem Automaten, den er gebrochen hat.
Das habe ich mir auch gedacht. Ja, da hat wahrscheinlich irgendjemand so einen Kartenautomat aufgebrochen.
Aber die Frage ist, warum sind die anscheinend schon gedruckt? Die kommen ja eigentlich ungedruckt. Also wenn, dann hast du ja die komplette Rolle drin, oder? Und dann würde ich ja halt die 1000
vielleicht hat
wahrscheinlich einen Drucker, ja.
ich komme ja einen Drucker.
Okay, eventuell machen wir mal ein bisschen Investigativjournalismus und dann schaue ich mal, was da los ist.
Genau. Genau, ja. Vielleicht kommen wir da noch okay. später wieder.
Treiben wir das einfach jetzt mal hart weiter. Ja. UTF-8 in MySQL stellt sich heraus, ist gar nicht UTF-8. ist ein bisschen komisch, weil man sollte meinen, wenn du sagst UTF-8-Charset, dass da UTF-8 drin ist. Nein, das ist nur irgendwie der Unicode-Zeichen, die irgendwie kürzer als 4 Byte sind. Ah. Bedeutet UTF-4.
Gut quasi. Ja, UTF-8 MB4.
Richtig. Ist ein bisschen lustig eigentlich.
Das ist halt schon ganz schön bescheuert.
Richtig, denn, also wenn du so Krepel-Sachen wie eventuell unser Sendungstitel, wir haben da was für euch, was total gut ist, aber vielleicht haben wir es auch nicht. Ihr werdet es
aber wir sehen. Haben ja schon eigentlich einen richtig guten Titel, muss ich ja sagen.
Richtig.
Welche ja. waren das? Warte, ich guck's mal nach.
Google Balls. Google Balls. Ich glaube, Google Balls und den UTF-8-Charakter dahinter oder so. Keine ja. Ahnung.
Ja, wir müssen mal schauen. Wir können es auch einfach irgendwo im Text drin lassen. Das geht
ja, ja, auf jeden Fall gibt es da einen Blogpost, der irgendwie darauf aufmerksam macht, dass das komisch ist und dass man da ein bisschen genau. aufpassen sollte.
Jo. Alles klar. Wir machen weiter.
Ja.
ARM. Achso, ARM, genau. Und zwar ARM-Server gibt es ja irgendwie die ganze Zeit schon, aber jetzt gibt es die irgendwie noch besser. Und noch mehr, und zwar benutzen hier ARMv7 Chips mit 1,3 Gigahertz und dann irgendwie
8 Stück davon.
8 Cores, also 2 4 Kerne und davon passen dann noch 2 auf eine Höheneinheit. Das heißt, du hast da irgendwie
schon ganz schön cooler Scheiß, 64 Cores pro Rack.
Pro Rack Unit.
Ja.
Also pro ein Einschub, genau. Eine Höheneinheit.
Also ein U64.
Und das ist halt schon krass, wenn du dieses Ding mit 76 Nodes voll machst. Das ist einfach mal 2400 Cores und was das Besondere sein soll, dass halt einfach von ARM halt, dass es nicht so viel Strom verbraucht wie halt normal.
Ja, das Ding ist halt auch, du kannst damit einen Blade Sender bauen, ohne dass es total überhitzt, weil das Ding, das, wenn dir im Rechenzentrum, da ist ja normalerweise kalt, weil Klimaanlage und so, wenn dir da kalt ist, dann stellt sich normalerweise hinter dem Blade Sender, weil das warm. Ja. Und, ja. Und das ist ja beim, wenn du da so diese ARM-CPUs drin hast, die haben ja nicht so viel Verlustabwärme wie jetzt irgendwie x86-Prozessoren. Ja. Da ist es, glaube ich, halt auch ganz geil, weil du zum einen sparst du dir Strom, um die Dinger zu betreiben, zum anderen kannst du halt auf echt kleine Fläche viele von den Dingern packen, weil die halt nicht so warm werden, dass die dann anfangen würden zu brennen oder zu schmelzen oder sowas.
Ja, das Besondere ist halt einfach, was aktuell halt so ist, das meiste, was an deinem gehosteten Computer kostet, ist der Stromverbrauch, wenn du halt einen echten Host hast.
Ja, und der Platzverbrauch halt,
genau,
wenn du jetzt irgendwie einen Rack mietest oder sowas.
Ja, genau, also wenn du aber das Größte ist wirklich, dass das Ding halt irgendwie 15 Euro Strom verbraucht im Monat. Und wenn du dann halt irgendwie so eine halbe Höheneinheit hast, anderthalb, dann und da irgendwie super viele Kerne drin hast und das verbraucht halt keinen Strom und das ist schon ganz schön awesome
eigentlich. Gerade auch für so massiv parallele Sachen, so MapReduce ist das schon nett. Da frage ich mich immer, wie gut sind denn die Compiler? Ich meine, es gibt ja eine JVM zum Beispiel auf ARM, aber die wird wahrscheinlich nicht so gut wie Hotspot sein, was native. Also ich meine, du hast ja natürlich die Optimierungen im AST, bevor du ans Backend gehst, die sind ja gleich. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, inwiefern die da auch schon auf dem Prozess
optimieren. Nee, die machen da ja auch schon Code-Optimierung,
ja, sie machen
Code Elimination Folding
und so Geschichten. Ja. Genau, das ist ja okay, aber dann wirklich die
Maschinencode-Erzeugung. Du meinst der Just-in-Time-Compiler?
Ja, richtig. Ich meine, ARM hat mehr Register, das sollte einfacher sein. Also das ist ja auch x86-64, hat er glaube ich auch ein paar mehr.
ARM hat vor allem weniger Instruktionen.
Ja, genau.
Und das macht wahrscheinlich den Compilerbau einfacher, würde ich mal vermuten. Also ich bin jetzt kein Compilerbauer, aber
du kannst einfach optimieren, weil du nicht auf diesen ganzen Bonus-Shit
aufpasst. Aber du kannst halt auch nicht auf den Bonus-Shit optimieren. Also
nee, du musst es auch nicht.
MLX
also,
oder 3D-Now, das ist ja schon geil,
wenn du diesen
Hardware hast.
Nee, bei der Optimierung ist es halt wirklich so, wenn du optimierst, dann wird so, dann willst du möglichst wenig haben, damit du auf das möglichst gut zusammenfassen kannst einfach.
Und das, was du gerade gemeint hast mit den Spezialinstruktionen, ich meine zum Beispiel, keine Ahnung, moderne Intel-Prozessoren, die können ja
Vektorisierung automatisch.
Die können AES zum Beispiel in Hardware. Aber die sind intern auch RISC-Architektur und haben da quasi nur noch einen Layer drüber, der dann da einen super komplexen Instruktionssatz draus macht. Soweit ich weiß.
Also ich habe mir von einem Optimierer, also einer, der schon mal wirklich Code optimiert hat, erzählen lassen, dass es um einiges einfacher ist, für RISC zu optimieren. Und auch schneller. Also dass du dann auch schnelleren Code rausbekommst, weil
die Frage, die sich dabei jetzt stellt, ist, technisch gesehen ist es wahrscheinlich dann einfacher für RISC-Architekturen den Compiler zu optimieren oder den Just-in-Time-Compiler in dem Fall. Die Frage ist, ob die da tatsächlich besser sind, weil in die VMs und Compiler für x86 ist wahrscheinlich viel, viel mehr Zeit reingeflossen, weil die halt viel verbreiteter sind momentan.
Da gibt es so ein ganzes Haus bei Sun, die wahrscheinlich nichts anderes tun als irgendwie klar. C-Compiler. Naja, auf jeden Fall klingt gut, soll mal irgendjemand machen.
Genau, also wenn es kommt, super cool.
Ist halt die Frage, wie viel RAM haben die Kisten?
Da steht, also ein Node hat dann 2 GB RAM. Also ein,
das ist halt nicht so richtig viel,
die müssen sich teilen auch dann. Ne?
So. Ja. Weil das Problem bei großen Servern, die man jetzt irgendwie Virtualisierung oder so einsetzt, dann hat man halt mal, keine Ahnung, 32 RAM-Riegel drin, da verbraucht halt am allermeisten Strom der RAM. Die RAM-Module, da braucht irgendwie so ein Ding, keine Ahnung, ein halbes Watt oder ein Watt oder so und dann hast du mal 32 Stück drin und dann ist es schon mal mehr als deine CPU, im Leerlauf zumindest.
Ja. Genau, ist auch die Frage, wie ist denn das mit CPUs und RAM? Die haben ja ihre, die Unity das quasi übersetzt, welchen Teil vom RAM quasi, also CPU, du tust ja quasi durchnummerieren und dann macht der quasi das Mapping in RAM.
Ja.
Aber wenn du dann irgendwie 32 CPUs hast, teilen die sich dann, kann eine CPU den kompletten RAM benutzen oder sind die hart aufgeteilt? Weiß das jemand, wie das da läuft?
Ich glaube, eine CPU kann den ganzen RAM nehmen. Warum solltest du es aufteilen?
Also ich würde es raten. Sonst müsst ihr die CPUs untereinander sich quasi absprechen, was...
Das Problem beginnt da erst, wenn du, also zuerst mal ist es gibt ja tatsächlich auch CPU-Architekturen, wo sich mehrere Kerne in gleichen Cache teilen.
Gibt's ja gut, auch. Das ist ja recht normal.
Ja. Aber ein RAM...
Also das kann ja kein Problem machen, weil das funktioniert ja in aktuellen Computern auch schon.
Ja, genau. Genau, aber inwiefern, ob dann irgendwie, ja gut, immer reincachen.
Ja, genau, es kann ja auch sein, dass deine Tasks vom Scheduler die ganze Zeit zwischen den CPUs hin und her geschoben werden. Das heißt, die müssen ja alle auf diesen RAM-Bereich.
Die greifen ja auch nicht direkt auf den RAM zu. Die sagen ja nur, ich will da was und der holt sich dann in ihren Cache rein und den haben sie dann
wieder. Also ich denke, das ist kein Problem, weil es schon irgendwie funktioniert. Jedenfalls, also wenn ARM-Server kommen, dann
ich hätte gern sowas.
Ich hätte es tatsächlich auch nicht für daheim, sondern einfach als virtualisiert billig, noch 1000-mal billiger als was jetzt gerade ist.
Ich hätte tatsächlich gerne mal einen Ersatz, den ich klein und leise und stromsparend irgendwo bei mir in die Ecke stellen kann, aber der trotzdem genug Dampf unter der Haube hat, um irgendwie ordentliche Krypto und alles Mögliche zu machen.
Ja, dann Krypto-Chip einfach.
Dazu. Ja. Ja, gut, also ich bin also mit meinem E450, der braucht wenig Strom, braucht keine
Leistung und hat Dampf. Bei mir ist halt das Ding, ich habe da momentan so ein irgendwie low, nicht richtig low voltage, aber so einen
alten
so ein,
CPU.
Ja, so ein Athlon
X2,
so ein E-Series.
So mit E-Series, der dann halt irgendwie maximalen Verbrauch von 45 Watt oder so hat und im Idle halt weniger.
Ja.
Das Ding ist halt bloß, für mich müsste sich das halt lohnen, die Kiste zu ersetzen.
Geldmäßig lohnt sich's nicht.
Ja, eben, weil wenn ich mir da neue Hardware anschaffe, dann könnte ich halt den jetzigen Server, der von der Leistung her noch weitaus potenter ist als jetzt irgendwie so Intel Atom Boards oder sowas, könnte ich den halt ein paar Jahre von den Kosten
das ist normal.
Der Hardware betreiben, so von Strom.
Da ist Strom noch billig genug.
Daher, ich weiß nicht, ich glaube, ich behalte meinen einfach mal eine Weile.
Also wenn da ein cooles Board kommt, ich meine, warum nicht? Wenn das ein SATA-Controller drauf hat, dann reicht es ja quasi auch schon.
Sollte dann halt schon irgendwie ein Serverboard sein, wo ich halt mal sagen kann, okay, ich kann jetzt mal 8 Festplatten anschließen oder so.
Oder ich
muss einen extra Controller
Einbauen. Also meistens hast du 5 und wenn du gut bist, 6. Ja. 6 ansteckig ist einfach.
Aktuell habe ich 5 Platten drin, aber es wird schon eng mittlerweile.
Weißt du was, du musst die einfach alle crashen lassen und neu machen, du wirst keinen Unterschied mehr.
Ja, wahrscheinlich.
Also ich meine,
das mit dem Crashen lassen, das haben wir ja schon, aber momentan ist das halt nur das Betriebssystem, was da am Arsch ist.
Ja, okay, das hilft. Das reicht noch nicht.
Wie der Name schon sagt, Arsch Linux.
Arsch, ja.
Ja.
Nimm halt irgendwas, was nicht Arsch ist.
Ich habe Ubuntu drauf gemacht.
Ich habe da so ein komplexes Setup mit USB-Stick anstecken und Krypto-Key drauf und bla. Ich weiß nicht, ob ich das auf Ubuntu nachgebaut bekomme. Also, ich mache einfach nochmal einen Arsch Linux wahrscheinlich.
Also bei mir fährt das Ding einfach bis SSH hoch und dann connecte ich mich drauf und mache das, weil so oft starte ich das Ding nicht hoch.
Also du hast dann quasi dein Root-File-System ist nicht gelockt, aber dein Datengrab.
Genau.
Okay.
Und ist gar nichts gelockt, weil das ist Linux, die können da sicher eh nichts.
Genau, die verstehen gar nicht. Oh shit, das ist ein Ext.
Da ist kein Monitor dran.
Richtig. Und wenn es ganz sicher haben, wird es einfach ButterFS.
Richtig.
Oder ZFS, wenn du schon dabei bist.
Richtig. Mit ZFS ist ja nach wie vor besser als ButterFS. Das ist eigentlich eine traurige Geschichte, aber.
Das ist auch krass. Also, mich wundert es immer noch, dass ZFS einfach irgendwie da war und dann für immer bleibt.
Es ist auch 10 Jahre lang
das irgendwie ist halt okay gewesen.
Das ist halt krass.
Also, ich meine, die haben ja intern, bevor das überhaupt nach außen freigegeben wurde, haben die das ja jahrelang auf ihren internen Kisten eingesetzt und da getestet und Scheiß. Also da ist echt viel Arbeit reingeflossen.
Also es muss ja irgendwo die Arbeit reingeflossen sein, weil die bei Butterfest einfach immer noch am Verkrepeln sind.
Und da gibt es jetzt hier, wo wir, also warum wir darauf kommen.
Ja, genau.
Da gibt es so einen Artikel, der irgendwie How ZFS Continues to be Better than ButterFS, wo einfach mal der rudo.com da so ein bisschen drüber abrantet, was ZFS denn kann und was ZFS cool macht, was ButterFS einfach nicht macht. Und hat schon recht.
Also es sind ein paar Sachen echt, wo du dir sagst, okay, das ist echt ein ganz schöner Scheiß, dass es immer noch nicht anständig funktioniert. Zum Beispiel, dass es unstable ist. Was ich einfach nicht verstehen kann. Fucking ButterFS ist einfach so kaputt. Das ist einfach nicht schön. Und dabei sollte es irgendwie von Fedora oder sowas mal genommen werden, als irgendwie Hauptdateisystem. Ich hoffe ja nicht.
Ich meine, es wurde irgendwie ursprünglich, glaube ich, mal von Oracle ins Leben gerufen, oder?
Welches?
ButterFS.
Echt?
Ja, dann haben sie es ja nur gemacht, um Leuten damit weh zu tun.
Genau, das haben sie geschafft.
Ja, das haben sie geschafft, weil deine Daten sind weg. Und
sie wollten einfach ZFS promoten.
Ja, genau.
Wobei ZFS und Linux ist natürlich auch wieder so eine Frickelösung. Es gibt dann halt die Fuse-Version. Da habe ich überlegt, was ich mit meiner externen, also ich habe ja eine SSD irgendwie, was X4 wahrscheinlich, wo das System bei mir auf meinem Heimserver drauf ist.
Ja.
Und dann noch so eine 2 Terabyte Krepelplatte, die ist gerade, glaube ich, entweder JFS oder XFS, eins von beidem.
Aber ich habe echt. Das hatte ich mal eine Weile. Ist gut, wenn du große Dateien hast, aber bei kleinen Dateien kackt es echt rum.
Ist so Medienkiste eben bei mir. So ein XBMC drauf und was weiß ich was. Aber
ist bloß unschön, wenn es kaputt geht.
Ja, ich habe halt keinen Grund, irgendwie ZFS zu benutzen darauf. Ich mache keine Snapshots, ich mache keine Backups, ich mache keine Kompression, ich mache keine Deduplication, weil warum soll ich denn zweimal was drauf haben?
Also für mich der Grund wäre halt Snapshots. Snapshots fände ich cool.
Mach ich nicht.
Ja, jetzt kannst du aber mit LVM dann machen.
Ja, aber Snapshots, also ich habe momentan auch schon LVM und da halt dann in das Filesystem so drüber und dann alles, was ZFS kann.
Kannst du auch mit.
Nee, nicht alles, aber halt ein Teil davon.
Also ein RAID-Set wäre natürlich cool, aber ich habe nur eine Platte, von daher. Ja.
Also ich fände es halt cool, das alles in einem zu haben, weil momentan geht es halt durch diverse Device-Mapper-Schichten durch. Dann habe ich einen Software-RAID, dann habe ich irgendwie da ein Krypto-Setup drauf, dann habe ich da einen LVM drüber und.
Ja, genau. Falls der Dreier, der quasi komplett ZFS ersetzt.
Ja. Und es wäre halt cool, das alles in einem zu haben und Deduplication und wirklich coole, performante Snapshots, das kannst du halt auch nicht mit allem machen. Also Deduplication überhaupt nicht.
Ja,
okay, dafür brauchst du jede Menge RAM.
Und dann, also je nachdem, wie viel Platz du auf deiner Platte
hast,
brauchst du scheiße viel RAM.
Du musst halt Checksummen, also so groß
für wie jeden Block.
Genau, für jeden Block brauchst du die Checksumme im RAM. Das ist halt, oder es ist halt echt langsam, wenn man das irgendwie die Checksumme auslagern würde.
Wir können ja doch sicher Bloom-Filter für bauen. Du machst die Checksumme und dann schaust du einfach im Bloom-Filter nach, existiert die vielleicht schon? Und Bloom-Filter geben dir nur falsche
Positive, glaube ich.
Was doof wäre in dem Fall dann.
Ja,
weil dann sagt er, ja, existiert schon. Nee, wobei, das ist ja okay, dann kannst du sagen, existiert die schon? Und wenn er dann ja sagt, dann kannst du ja nochmal nachschauen im zweiten Schritt. Aber wenn er nein sagt, was ja bei ungefähr allen Blöcken der Fall ist, außer das ist irgendwie 18 Mal dieselbe Datei.
Du meinst so ähnlich jetzt, wie wenn du zum Beispiel eine Hashmap hast und da hast du eine Hash-Kollision, dass du dann sagst, okay, dann mache ich halt nochmal direkt einen Vergleich.
Richtig, genau. Und du kannst halt einen Bloom-Filter doch recht weit runterbrechen und schaust dann eben, dass die Überlauf-Buckets nach hinten.
Implementier das doch mal.
Genau, mach das doch einfach mal morgen.
In C.
Ja,
nee. Doch.
Wir kriegen das
in Ruby. Apropos in C, da habe ich dann später auch noch ein Lesefu für dich, damit du damit direkt anfangen kannst.
Ja, ist gut.
Auf jeden Fall. Es gibt ja für ZFS auch native Treiber für Linux. Das hat auch mal irgendjemand in den Kommentaren geschrieben, aber das ist auch irgendwie.
Habe ich
tatsächlich echt Angst vor.
Dann nehme ich lieber Next.
Ja. Da verzichte ich lieber auf irgendwelche Features und gehe dann davon aus, dass die Daten sicher sind.
Quasi sicher sind.
Ja.
Ich hatte auch schon überlegt, ob ich mir mal auf einen Server einfach ein FreeBSD draufklatschen soll.
Das habe ich mir auch schon überlegt. Das Problem ist bloß, ich bräuchte da einfach einen zweiten Rechner, den ich mir komplett aufbaue, damit ich die Daten migriert bekomme.
Tja. Kauf dir doch einen neuen einfach.
Ja, das war ja die Idee, dass ich dann
irgendwann... Ja, guck mal, da kannst du auch direkt spielen.
Kannst du dein Setup nicht entkryptonen irgendwie? Nee, also du musst ja dann...
Und das Problem ist
halt... Lösch doch einfach all deine Daten.
Das wäre eine
Möglichkeit. Ja, hab ich dir doch gesagt.
Komplett neu anfangen werde wahrscheinlich.
Also ich kann dir da auch helfen.
du gehst mal zu mir heim und trittst mal gegen meinen Rechner. Nee, oder?
Das hilft dir noch nicht. Ich helfe dir mit der Idee auf jeden Fall.
Ach so.
Das
ist auch nicht so anstrengend. Ja, weiß ich nicht. Du könntest mal anfangen, irgendwie die Kühlschläuche anzustupsen und wenn dann Wasser da reinläuft und so, dann...
Nee, da geht irgendwie was. Achso, ja gut. Aber dann gehen auch die Festplatten kaputt, du musst den neu kaufen,
ist
auch
blöd. Ja, ist auch blöd, ja.
Nee, du musst einfach zwei Festplatten DDen und dann ist dann
gut, gute Sache.
RAID auch vernichtet.
Werde ich mal machen,
wenn sehr gut.
Werde ich mal machen, wenn ich irgendwie verzweifelt bin. Aber momentan bin ich alles andere als verzweifelt. Nee.
Ja, weil es gar nicht funktioniert, oder?
Ja. Ja. Aber nee, das treibt mich gerade erstaunlicherweise nicht zur Verzweiflung.
Okay.
Aber
dann machen wir direkt weiter. Ja.
Tesla-Museum.
Apropos Tesla.
Ja, Tesla war die coole Sau.
Die coole Sau von The Oatmeal.
Hm? Ja, ja.
Also.
Mir geht es langsam auf die Nerven, aber.
Nee, also was er da tatsächlich angestoßen hat, ist eine coole Sache eigentlich. Er sammelt nämlich, nachdem er jetzt für irgendwas anderes schon super viel Geld bekommen hat, sammelt er jetzt für ein Tesla-Museum. Mhm. Und das ist, er hat schon geschafft, irgendwie nach irgendwie 6 Tagen, und er hat irgendwie 30 oder sowas angedacht für sein, für dieses Projekt. Und Idee ist halt einfach, das Gelände von Tesla ist, stand irgendwie zum Verkauf.
Es gab ja schon mal einen Plan, irgendwie so ein Museum daraus zu machen.
Genau.
In diesem ehemaligen Labor, was der da hatte.
Genau. Und wo auch dieser super awesome Tesla-Turm stand.
Ja, damit hat er ja dann durch die Wüste, ich glaube, irgendwie ein paar hundert Glühbirnen zum Wireless zum Leuchten gebracht.
Das kann auch nicht richtig sein.
Ne? Das ist einfach so. Das ist wirklich. Ich habe da auch mal diesen Artikel mit badassoftheweek.com verlinkt
über Tesla. Das ist einer der wenigen Menschen, die aus Luft Krebs machen können.
Ja.
Wahrscheinlich nehme ich mal an.
Ja. Over so. The air. Ja. Cancer.
Genau, und dieses Gelände, das steht jetzt quasi zum Verkauf, und die wollen das jetzt kaufen. Kostet, glaube ich, 1,6 Millionen. Richtig. Und als Non-Profit würden sie es irgendwie für 850.000
bekommen. Ja, New York Stage schießt dann nochmal zu, wenn du das sagst.
Ja. Ja. Genau. Und
also genau,
ja. Ist jetzt schon fertig. Also sie haben jetzt irgendwie schon das Komplette gefundet, ohne dass sie...
Wir müssen dann noch was draufbauen.
Genau, also ohne dass sie von großen Leuten viel Kohle bekommen haben, sondern, also davon hat er jedenfalls noch nichts erzählt. Sondern
ja, du kannst ja auf seiner Seite schauen, was wer da wie viel gezahlt hat.
Genau, und da gab es halt irgendwie das letzte Stück, genau, $33.333. Ja. Hat einer gespendet, und dann wird er gefeatured auf der Oatmeal.
Der Josef Sikorski.
Ja. Und das war tatsächlich das letzte Stück, was dann noch gefehlt hat, und jetzt sind sie irgendwie schon bei 900.000 oder noch schneller, was weiß ich. Jedenfalls coole Sache, weil ich meine, warum nicht? Worst case ist halt, dass irgendwie das Gelände nicht für irgendwie Ölzeugs gebraucht wird.
So. Nochmal in Sachen Server, da wurde hier gerade im Chat so eine A200 Setup-Box empfohlen. A2000. Ich hatte mal eine A100, das war so eine T-Online-Setup-Box, die irgendwie mit so einem Entertain-Anschluss kam. Da war irgendwie so ein Celeron mit 800 irgendwas Megahertz drin und 256 Megabyte RAM draufgelötet.
Sehr schön.
Oh ja, das ist noch ein Pain.
Er hat mich mal beim Basteln mit 230 Volt beglückt, dieses Ding.
Und, hat funktioniert?
Ja, musste halt eine Nacht lang am EKG hängen, um zu gucken, ob mein Herz noch okay ist.
Und aber ansonsten,
okay. Ja, ist noch okay.
Okay,
noch. Ja, nee, da war irgendwie Isolierung und kaputt und scheiße, und ich habe da halt irgendwie gerade hingefasst, und es war nicht so schön.
Naja, das muss aber bei
aber das ist hier so ein Allwinner A10.
Ja, die gibt's auch ganz billig auf Deal
Extreme. Die sind super cheap einfach, die sind gerade $65.
Genau, so wenn du auf Deal Extreme, haben sie neulich eine Mail geschickt mit irgendwie so 18 von den Dingern, so Android, alle bepackt, genau. Hackbar größtenteils, auch für billig.
Ja, also das sind tatsächlich irgendwie so quasi Telefone. Mit Anschlüssen.
Aber es ist halt kein x86, bitte, du musst dann wieder alles richtig hinfrickeln.
Und du hast keinen
Bootloader frickeln.
Und du hast keine 5 SATA-Anschlüsse oder so.
Richtig.
Und das sagt halt einfach Balls. So.
Also ist zum Basteln wahrscheinlich ganz nett, wenn man dann irgendwie stromsparende Hardware haben möchte, aber da würde ich mir wahrscheinlich auch eher stressfreier so ein
Raspberry Pi
kaufen.
Genau, weil die, also die Dinger haben tatsächlich noch ein bisschen mehr Power als die Raspberry Pis. Die haben auch einen coolen Arm drin, und die haben irgendwie Grafikzeugs und so.
Ja.
Und da ist wohl auch schon ein XBMC drauf portiert, von daher ist
also schon eine coole Sache. Aber wie gesagt, gerade für so Servergeschichten, da hätte ich halt gerne irgendwas, was tatsächlich schneller ist als das Setup, was ich gerade habe, und sich dann halt auch irgendwie lohnt. Weil
brauchst du schnell?
Warum brauchst du schnell?
Ich weiß nicht, ich habe ganz schnell.
Oh gut.
Das ist Grund genug.
Also zweimal 1,6 GHz X86, den ich lasse dir.
Ja, ich habe irgendwie zweimal 2,5 GHz, und der ist halt dann runtergetaktet. Aber ich habe so zumindest das Gefühl, dass so ein aktueller Atom oder sonst was irgendwie immer noch langsamer wäre und wahrscheinlich mit der Krypto und sonst was noch ein bisschen Probleme hätte.
Also ich kann bei mir mit OpenVPN volle 100 Mbit runterladen und
also bin ich
irgendwie auf 20%
genau, CPU. Also ich habe das, hab das Setup ja, wie du hast, nur dass es halt ausgelagert ist.
Aber du hast den E350, ne?
Genau, also
ich
noch die
E450.
Achso, 350, ich weiß gar nicht.
Jedenfalls du hast doch mal gemeint, deiner wäre slow und hätte schlechtes I.O. oder so, oder war das,
ja,
war
das jemand anderes? Ja, das war kaputt.
Die Interrupts-Geschichte,
genau,
da gibt es immer BIOS-Updates, habe ich neulich bei mir
auch habe ich tatsächlich gemacht. Noch nicht gemacht, aber bis jetzt geht's.
Meiner ist hin und wieder abgeschmiert.
Also ja, genau, war also das Komische ist, das USB verreckt und dann der komplette Computer.
Mach mal ein BIOS-Update, also da gab es bei mir jetzt schon 5 und ich habe dann irgendwann eins drauf gemacht und dann passt auch.
Genau, also das System so ist ziemlich cool eigentlich, hat genug Power, um irgendwie das, also durch den kompletten Stack durch, auch das Krypto-Zeugs und runterladen mit halt irgendwie maximalem Speed und das ist gut genug
auf jeden Fall. Richtig. Vielleicht noch kurz als Abschluss für den Tesla-Museums-Dingens, der hat es übrigens bei Indiegogo gemacht, nicht bei Kickstarter, weil Kickstarter keine Charities quasi zulässt, keine Non-Profit-Geschichten. Du musst da echt was verkaufen. Und Indiegogo ist halt quasi dasselbe, nur anders.
Nur halt ohne diese Beschränkung.
Richtig.
Genau. Nur Copy and Paste.
Deadman. Deadman.io.
Deadman.io, genau.
Du bist alt Netzwerk.
Ja, das ist einfach
so ein Deadman-Trigger.
Deadman-Trigger, irgendwie, der schickt dir eine E-Mail und du klickst drauf und wenn du es nicht machst, bist du tot.
Ja, irgendwie nicht nur E-Mail, sondern du kannst da irgendwo anrufen, eine SMS irgendwo hinschicken oder irgendwie.
Genau, also wenn du tot bist, kann er dann SMS für dich verschicken.
Achso, genau. Ich habe das gerade.
E-Mails oder sonst was.
Genau. Ja. Und das ist, Also es
der fragt dich auch.
Er kann dich auch
bei Phone, E-Mail oder Text Message.
Ja, ich gehe auch stark davon aus, dass sie natürlich noch 50 Jahre online sein werden.
Ja.
Und
jedenfalls, er guckt dann halt und wenn dann irgendwie was nicht passiert, dann kannst du so if this then that.
Ja. Dann kannst du Dokumente an deine Liebsten schicken und dann sagen hier, ich weiß nicht, ist euch das Konzept des Porn Buddies bekannt?
Ja.
Porn Buddy?
Ja, okay.
Nee.
Das ist der Typ, der deine Pornos vernichtet, wenn du tot bist. und sie von deiner Familie versteckt.
Ja, ist alles Krypto, das
scheiße. Ja, mittlerweile ist es eh alles im Internet. In der Cloud, da ist es eh egal.
In der Cloud.
Geklaut.
Geklaut Computing. Ja. Pornbuddy.com.
Was? Shit, nein.
Warte, das ist Research. Research Report for pornbuddy.com has been also das ist IP-Adresse. Okay.
Ja. Sehr gut.
Ist halt, aber stell dir das mal vor, denen fällt mal das Netzwerk aus oder so und die, dann denken sie plötzlich, alle sind tot und alle bekommen dann.
Das ist so eine Firma, die wird nicht lang genug da sein und ganz nett aber.
Aber es ist von der Idee her ganz nett.
Genau, und das ist tatsächlich, also ich habe es glaube ich schon mal vorgestellt, die du bist alt.de Netzwerk-Idee, wo du dann halt drauf gehst, wenn du alt bist. Und der würde dann quasi das Gleiche machen.
Sehr gut.
Und dich dann halt auf .istalt.de auf .isttot.de verschieben.
Finde ich gut. Einfach ein Redirect. Permanent.
Ja, bam. Klar.
Nichts hier temporary.
Nee,
nichts. Gute Sache. Was auch eine gute Sache, eigentlich ist TextMate 2 ist Open Source gewesen. Geworden, ja. TextMate 1 nicht, erstaunlicherweise. TextMate 2 war irgendwie ewig in Entwicklung und immer so Minimal-Updates.
Ich glaube, der hat einfach keinen Bock.
Ja, ich glaube auch. Also das war ja die Geschichte. TextMate ist ja dieser Texteditor, der den gibt es nur für den Mac und der ist, glaube ich, hauptsächlich durch diese ganzen Ruby und Rails Screencasts so bekannt geworden. Wird von vielen Entwicklern benutzt und scheint auch ganz cool zu sein. Habe ich jetzt noch nie so verwendet selber. Ich kenne diverse Leute, die den einsetzen, also den TextMate 1 in dem Fall, und der scheint ganz cool zu sein. Aber das war halt auch dann irgendwann so eine Vaporware, wo es halt irgendwie jahrelang keine Updates mehr für den 1er gab, nur noch irgendwie, jetzt ist so ein, glaube ich, Line released worden, da gab es irgendwelche Inkompatibilitäten, da haben sie da 2-Zeilen-Patches released und haben es halt irgendwie gerade so gefixt, aber keine neuen Features dazu programmiert.
Die du der Binary-Patch musstest davon
haben. Wobei neue Features sind natürlich auch so.
Ja.
Texteditoren.
Hat ja ein Plugin-System und sonst was, scheint aber irgendwie noch mit großen Dateien Probleme gehabt zu haben, war da relativ langsam und
Also ich benutze ihn gerade aktuell für die Arbeit, irgendwie, weil mich Sublime Text hat ein Problem beim Ruby-Syntax-Indenting, also sobald du einen Kommentar in irgendeiner Zeile hast, dann wird er immer nur bis zu diesem Kommentar darunter indenten. Und du musst das Kommentar dann manuell irgendwo hinschieben und dann indentet er richtig. Was
Ist nicht so schön.
Macht alles voll von Arsch. TextMate kann richtig indenten. Hat auch die übliche Go-to-File-Funktionalität. Ja. Kann
so Fuzzy Finder.
Richtig,
so, kann was irgendwie, du fängst an, irgendwie Dateinamen zu tippen und dann.
Ganz coole Sachen. Replace mir alles, replace mir eine Regular Expression in diesem Folder mit einer anderen und dann geht er da rekursiv durch und macht alles. Mhm. Und ich mag es eigentlich. Ist Open Source. Ja. Müsste selber kompilieren. Ich glaube, Binaries haben sie keine. Gab es irgendwie im Hacker News Thread.
Genau. Und TextMate 2 war ja jetzt dann die Geschichte. Der hat das quasi nochmal ein Rewrite gemacht, hat das komplett, größtenteils von Grund auf neu entwickelt und hat da Ewigkeiten dran rumgemacht. Dann gab es irgendwie vor ein paar Monaten mal eine Alpha, die so ganz okay gewesen sein soll, aber mit irgendwie so ein bisschen kleineren Problem. Und warum ist das jetzt eigentlich, also bis jetzt hat er ja mit dem Verkauf seiner Softwarelizenzen das Geld verdient und jetzt will er mit was? Oder hat er, will das jetzt einfach los sein?
Ich glaube,
er will es loswerden.
Also es war nicht so TextMate 2 at GitHub, ich habe es nicht so gesehen. Also er hat eine GPL 3 draus gemacht, dass es eben keinen Closed Source Fork gibt oder sowas in der Art. Ja. Und könnte es sein, dass er einfach unendlich viel Geld mit dem Einser gemacht hat? Weil das Ding hat $50 halt gekostet oder so.
Und ja, da haben aber also, ich weiß nicht,
Tausende von Leuten.
Macromates, die haben doch auch noch mehr Entwickler angestellt, oder ist es nur diese eine?
Eine Zypern Limited, ah, schön. Hat er auch Steuern hinterzogen, also. Und
also. Ja, ich finde, das hat sich vielleicht, also. Fühlt sich gerade so ein bisschen so an, als ob er einfach keinen Bock mehr hätte und irgendwie was anderes machen will oder so.
Also wenn du auf macromates.com gehst, dann ist halt
TextMate.
Ich glaube, er hat einfach so viele E-Mails bekommen, so, oh Gott, wo bleibt TextMate 2?
Ja.
Mach's doch fertig und ich schmeiß dir Geld in den Rachen. Und er hat gesagt, okay, fuck, ich habe genug Geld.
Also ich
schmeiß mir einfach
um. Könnte halt schon sein, dass er einfach Millionär geworden ist dadurch und jetzt halt sagt, wenn er wirklich auf Zypern lebt.
Ich weiß nicht, ob man also, mit Developer-Tools so viel Kohle macht.
Das hat $50 gekostet, da muss er natürlich ein bisschen, keine Ahnung, Payment oder sowas weg, aber sagen wir mal, der kriegt da irgendwie 30 und das hat er irgendwie, ich würde schon sagen, wenn du 10.000 Mal die $30-Geschichte verkaufst, hast du $100.000 und ich glaube, er hat es schon 100.000 Mal verkauft, so im Endeffekt.
Ja, könnte sein.
Also
man weiß es nicht so genau.
Programmierer, wie es da gibt und die alle da drauf springen.
Also allein schon bei mir im Bekanntenkreis, da sind schon diverse Leute, die ich kenne, die das Teil irgendwann mal gekauft haben.
Richtig. Auf jeden Fall gibt es den jetzt Open Source. Ich finde ihn ganz netten Editor. Er hat Syntax-Highlighting für viele Sachen. Er hat auch so Sachen wie CSVs anständig Syntax-Highlighten. Er fragt immer, welche Grammatik er verwenden soll, wenn er sich nicht sicher ist, was ganz nett ist.
Integriert auch Multi-Markdown, was ganz cool ist, was ja auch von diesem Markt, was du mal empfohlen hattest und was ich mittlerweile auch benutze, dieses
Preview-Tool
für Markdown. Ja, Markdown-Preview und Compiler-Tool und machst ein schönes PDF rein und so die Geschichten. Benutzt für, ich weiß nicht genau für was, aber ich finde dieses Projekt ganz nett. Rachel, kennt ihr das?
Ja.
Das ist ein Finite-State-Machine-Compiler, der dir dann alle möglichen Programmiersprachen aus einer Definition von einer Finite-State-Machine rausmacht.
Richtig, denn das haben sie für Zed Shaw hatte
Mongrel,
den HTTP-Parser, glaube ich, drin.
Dann muss es gut sein.
Nee, den kompletten HTTP-Parser für Mongrel 2 war das. Hat er in Rachel spezifiziert und daraus C-Code kompiliert. Scheint sehr performant zu sein und dadurch, dass es halt wirklich eine Finite-State-Machine ist, halt hast du da halt auch deine ganzen Fälle abgedeckt und wenn der Compiler richtig funktioniert, ist es dann auch sicher. Also scheint auch irgendwie. Du hast den jetzt bei dir gebaut?
Ich habe mir die Binary irgendwo aus dem Internet
runtergeladen.
So, ich dachte Hacker News Kommentare. Ich hatte keinen Bock. Da musste immer die ganzen
C-Kompilieren. Ja, du musst die ganzen Bibliotheken installieren und allein mal Boost ist ja schon alles.
12 Gigabytes oder sowas, warst du da?
Nee, Quatsch. Es sind keine 12 Gigabytes, aber schon ein paar 100 Megabyte.
Ach, mindestens.
Also ich glaube, wenn du es zu Ende baust, bist du auf über 100 Megabyte.
Und das, ist für eine Bibliothek schon relativ viel.
Das ist ja eine Bibliothek, das ist ja das Problem. Du hast ja nicht nur, du hast die
Metabibliothek.
Nee, wirklich, also Boost ist, du hast Boost und Boost selbst beinhaltet Libraries für all den Scheiß, den man sich jemals vorstellen kann.
Ja.
Und das macht es halt so gigantisch einfach. Du sagst, okay, eigentlich will ich nur dieses eine, was ganz cool ist für Test Cases, weil es unter C++ gibt es halt nichts. Und dann denkst du, okay, ich nehme Boost und dann bam, hast du den ganzen Krepel am Haken. Ja. Shit. Ja. Also Boost ist schon ganz schön ein riesiges Monster. Und auch, also wenn man sich den Source Code anschaut, das will man nicht selber geschrieben haben.
Richtig.
Also besonders mit diesen Bonus-Templates, was die da alles verwenden.
Ja.
Wenn man sie nur benutzt, ist cool, aber wenn man sich den Source-Code anguckt, denkst du so, holy shit.
Mhm. Hm. Templates.
Ja.
Gehirn.
Gezüchtete Gehirne fliegen Flugzeug. Weil ich finde, das ist super awesome.
Discovery.com kann schon mal nicht gut sein. Discovery, Science. Die machen noch jetzt gerade so eine Mischung aus Shark Week und
Shark Week. Shark Week.
Das war doch auch Drink Your Own Piss und so Geschichte.
Ja,
better drink my own pee. Ja. Okay. Ja, also es geht darum, sie haben irgendwie ein Gehirn gezüchtet und was zum Schluss ist dann eigentlich nur ein neurales Netzwerk und das, ja. haben, das dann halt kann das dann irgendwie fliegen.
Ja, gut.
Im Kreis ohne das abstürzt.
Ja, wenn es also mit so.
Achso, es fliegt auch kein echtes Flugzeug, sondern nur ein F-22 Fighter Jet Simulator.
Richtig. Also sie haben wahrscheinlich dann halt irgendwie das Ding trainiert und dann die Synapsen entsprechend.
Genau, es ist ein Array von 60 Elektroden, die irgendwie ein neurales Netzwerk halt bauen.
Ja, super Sache. Ist eigentlich gar nicht so schwer.
Brains.
RFID Security. SRAM to the rescue.
Ja.
Warum? Genau. Was? Warum?
Pass auf, das ist super cool. Alle kennen RFID. Mhm. Und RFID selber hat ein paar Probleme, nämlich, warte mal, das Problem war, dass du, dass du quasi von allen immer angefragt werden kannst, was jetzt quasi dein Status ist und dann sagt dir dieses ID-Chip ja oder nein oder sagt halt irgendwas anderes zurück. Und die Idee ist, diesen Brute-Force-Angriff zu verlangsamen, ohne dass man den RFIDs irgendwie Intelligenz geben muss, weil sie halt immer wieder weil sie immer die Energie verlieren. Man gibt ihnen einfach SRAM Chips und die halten Informationen für eine gewisse Zeit lang. Und
ohne dass man den refreshen muss.
Genau. Und dieser Chip, das RFID guckt sozusagen, wurde ich denn in der letzten Zeit schon mal refreshed? Ja oder nein? Und dann hast du halt quasi eine gemessene Zeit, eine Zeit X, die du dann quasi hast, um diesen Angriff zu verlangsamen. Mhm. Und die Idee ist halt eigentlich schon ziemlich cool, dass du solche Technologie verwendest, um wirklich zu schauen, um solche zeitlichen Abstände überhaupt darzustellen, weil du ja selber keine Clock hast.
Ja.
Und das fand ich ziemlich cool eigentlich.
Macht es mit Redis ähnlich.
Auf jeden Fall.
Alles mit Redis.
Also genau, also das...
Expire, boom.
Genau, ja. Also das Problem ist halt, RFID selber hat keine Uhr und die Uhr wird dann so quasi so abgebildet. Genau,
hat auch keinen echten Strom selber, der wird teilweise durch die Funknupsis gestromt.
Genau, und deswegen kannst du dann quasi in deinem RAM nachschauen, okay, ist es immer noch irgendwie da? Dann hör auf, mich zu fragen.
Gute Sache.
Coole Sache eigentlich.
Oder wenn es jemand jetzt hacken will, muss er dafür sorgen, dass das Ding immer kühl ist oder so. Dass
der ja, genau.
So
du, musst kaputt geht. Du musst es super... Du musst
Feuerlöscher drauf.
Eigentlich musst du sorgen, dass es besonders heiß ist.
Heiß?
Ja, weil wenn es kühl ist, dann bleibt ja dieses Update quasi immer noch länger. Ja. Und du willst, dass
es möglichst schnell weg, stimmt so.
Genau. Ja. Und das heißt, du musst es eigentlich quasi verbrennen, damit es schneller geht.
Richtig, dann machst du halt irgendwie...
Microwaves oder so. In der Mikrowelle und dann die
Dings raus. Das geht sicher gut. Okay, wir haben euch erzählt, wie ihr das knacken könnt.
Draufpinkeln.
Einfach mal, richtig.
Ich glaube, draufpinkeln reicht noch nicht.
Themen.
Ja.
Femtozellen in der UK.
Warum ist das überhaupt ein Thema?
Ist egal, wir machen es einfach weiter.
Wer hat denn das da hingemacht?
Ich nicht.
Ich glaube, ich war es.
Du warst.
Ja.
Ist deine Farbe. Okay,
I'm sorry. Ich weiß gar nicht mehr, was ist das schon so lange.
Hipster-Coding.
Hipster, genau, wir überspringen einfach den Punkt, wo wir zu wenig sagen können, auf
der
Hipster-Coding, pass auf.
Ja, also es gibt mal wieder, wir hatten das ja schon mit Usable,
Kackbrowser.
Ja, dieser Kackbrowser, den kein Mensch verwendet und der irgendwie nur der sagt, okay, ich bin jetzt Unix und ich mache eine Sache gut, nämlich Webseiten darstellen und ich kann keine Cookies und ich kann kein sonst irgendwas, das musst du alles selber regeln. da gibt es jetzt einer, nur da ist das Hipster-Level nochmal ein bisschen hochgeschraubt.
H-Bro.
Weil er, zum einen heißt er H-Bro, und zum anderen ist er in Haskell geschrieben und benutzt irgendwie, ja gut, WebKit als Rendering Engine und halt irgendwie für Interprozesskommunikation, ZeroMQ und als Configuration System irgendwie so ein Haskell-Zeug, was sich Dire nennt.
Diarrhea.
Genau, da kannst du deine Konfiguration
scheißen. Die geht besonders gut
durch. Die flutscht gut.
Genau, er hat ein paar Limitations, also abgesehen davon, dass er nichts kann. Hat dann ein paar Limitations. Jedenfalls zum Beispiel Flash-Videos freezen deinen Browser.
Das klingt gut.
Du hast kein Cookie-Management.
Super.
Und du kannst keine Proxys einstellen. Aber ich meine, wer braucht denn das bitte, ja?
Ja.
Also es wird auch niemals gehen, weil er sagt, das ist irgendwie ein Feature, was irgendwie der WebKit von Haskell nicht bietet.
Er hat keine Monade gefunden, um irgendwie...
Nee, keine Ahnung. Jedenfalls sagt er, es geht nicht und deswegen wird es niemals gehen.
Sehr gut.
Sagt, aber dafür hast du wirklich einen Browser, den wirklich niemand benutzt.
Richtig.
Weißt, und auch niemals benutzen wird. Das heißt, du kannst ihn für immer benutzen.
Ja.
Achso, ja, genau. Und wenn du den Source Code anschaust, dann reloadet er die Webseite. Aber ich meine, hey, kann ja alles haben.
Gute Sache.
Keep it simple, stupid auf jeden Fall.
Liebste Themen. Compress a sequence of end. Ich nehme an, das sollte nicht eingerutscht sein, oder?
Nee. Ja. Wir haben jetzt die Hipster-Themen quasi als Thema genommen.
Ja, Hipster-Themen ist unser Thema.
Genau, unser Thema ist Hipster-Themen.
Das ist
so Meta. So Meta, dass wir schon wieder
Feature Hipster Request sind. 5054 auf dem Ruby Bug Tracker für ja, die Sprache.
Erinnert mich ein bisschen an Lisp.
Ja.
Ich meine, da kannst du, wenn du diese Endblocks nicht willst, dann kannst du gleich Python nehmen.
Okay. Richtig. Also das Problem ist generell, wenn du halt viele Ifs und Begins und sonst was hast, kann es eben passieren, dass in Ruby am Ende einfach mal 8 Ends untereinander stehen.
Ja, dann halt so. Dann,
wenn du ein If in einem If in einem If in einem If hast.
Ja, okay. Oder zum Beispiel mach dein Modul zu, mach deine Klasse zu, mach deine Methode zu, mach dein If zu, mach dein Block zu, mach dein
also weiteres If zu. Klammern.
Quasi
Klammern. Nur, dass die Klammer 3 Zeichen hat.
Mhm. Du kannst auch oft Klammern nehmen für viele Sachen, die ist, glaube ich, irgendwie gleich. Und die Idee war halt, ja, das sieht ja doof aus, können wir da nicht einfach ein End machen und für verschieden viele Ends rein?
Ja.
End.
Ja, das ist halt so ein Feature, was irgendwie auch für ein Arsch ist. Weil
ich finde das awesome.
Ja, das also ist
ich finde den Typen awesome, der sich das erstmal überlegt hat, dass das ein Problem ist. Das
Schlimme ist, Mats hat halt gesagt, finde ich eigentlich ganz nett.
Ja, ja, genau. Und das Schlimme ist, da steigen so viele drauf ein.
Ja, und dann Gott sei Dank der Steve Klapnick, der auch bei den Ruby Rogues dabei ist manchmal.
Ist als Gast ab und zu dabei, aber das ist auch der Hypermedia APIs.com oder so .org macht. Und der ist halt auch in der Ruby-Szene relativ bekannt.
Ja.
Und
er sagt dann halt, es sieht natürlich schlecht aus, aber das liegt nicht daran, dass die vielen Ends doof sind, sondern dass dein Code doof
sagt,
ist.
Ja.
Warum hast du 18 Verschachtelungen hintereinander?
Denke ich nämlich
normalerweise hast du höchstens irgendwie deine Klasse, deine Methode und eventuell noch ein If.
Oder du hast noch ein Modul außenrum.
Wenn überhaupt, das ist ein Modul in der Klasse. Ja, wenn es hochkommt, hast du halt 4. 4 geht. Wenn du 8 hast, dann machst du irgendwas ganz komisch. Du solltest eventuell mal darüber nachdenken, ob du deinen Code-Flow irgendwie anders anordnest.
Ja, genau. Also ja. Props gehen auf jeden Fall von mir an David Aaron Fendley. Der hat nämlich die Idee gehabt, okay, wir ersetzen diese Ends mit Fold up und dann kannst du sagen, puh.
Kannst du einfach ein riesiges Fu ranmachen.
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Und dann siehst du, okay, mein Code ist scheiße, wenn das Fu so lang ist. Ja.
Je länger das Fu ist, je beschissener ist dein Code.
Richtig, ja, auf jeden Fall ganz, ganz
lustig. Sehr eigentlich. Cool, also ich find's krass, dass da so viele Leute drauf eingestiegen sind, einfach so, okay, oh, das ist voll die Kackidee, oder ja, ich finde das auch voll gut und hier ist meine Idee, wie wir das machen, indem wir das ein bisschen indenten, weil dann ist es irgendwie abschließend mit den anderen Sachen. Und ich so,
Leute. Ja, dann, man muss halt auch echt überlegen, dass es nicht so richtig Sinn macht, weil zum einen ist es zum Syntax-Highlighten und zum im Editor rumspringen
einfach,
blöd.
Wir müssen einfach sagen, es ist eine super beschissene Idee.
Ja, ist grundlegende Scheißidee.
Darüber muss man doch nicht reden. Ja.
Richtig. Fuck. Eine gute Sache.
Aber die Ideen, also wenn man sich das durchliest, da sind ein paar Sachen, also so ein paar Ideen, so end mal 4 zum Beispiel, wenn du 4 mal zumachen musst. Hm. Oder du hast da
schreibt einfach ordentlichen Code und macht da ein end hin. Und
oder end Ausrufezeichen, um das alle ends zuzumachen.
Oder wenn ihr keine Klammern wollt, dann benutzt halt Python.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt getrollt war oder nicht.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er am Anfang getrollt hat und dann einfach so viele Leute darauf eingestiegen
richtig.
Sind.
Das so heißt, so gut getrollt, dass es schon wahr wurde.
Genau.
Und du meinst so Kar und Kadidido ist richtig. Auch getrollt?
Nee, das natürlich. Ist ja doch eigentlich schon.
Doch.
Also ich mach denn sonst so einen Scheiße.
Also in
bloß weil du keine anständige Möglichkeit hast irgendwie also Dings da raus. Ja,
also ich habe mir ja in vor einer Weile die echt großartigen Videoaufzeichnungen von den Original Structure and Interpretation of Computer Programs Vorlesungen angeguckt und da haben sie gesagt, ja, das sieht komisch aus, aber früher haben Leute sich Code übers Telefon vorgelesen und da ist es einfacher, so zu sagen. als, super ja. Awesome, Alter. Ja, und dieses K und Kütter, das kommt ja von den Registern, in denen die Teile von deiner Liste reingeladen wurden. Ja,
richtig, früher auf der originalen Lisp-Maschine.
Genau, auf der originalen Lisp-Maschine. Das ist, aber ist das so cool, ich glaube, diese Vorlesung kann man auch mal verlinken. Ich suche da mal kurz
Jedenfalls, ich habe 5 Minuten, dann wird es mir zu doof.
Weil ja, ist halt ein Video von 1982 oder so.
Ja. Also K steht für Contents of the Address Part of Register Number.
Genau.
Und Kürtere steht für Contents of the Decrement Part of the Register Number.
Genau.
Und es gibt dann auch noch Kürtere und Kürtere. Kürtere. Ja,
Kürtere. Jedenfalls, diesen Bug Report kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und,
super Sache.
Super lustig auf jeden Fall. Die Ideen sind einfach so gut.
Was auch super lustig ist, was man sich auf jeden Fall mal anschauen kann, ist Shit Hacker News Says.
Ja, das ist auch echt großartig. Der ist
super genial.
Die einfach,
ich habe mal mein Lieblings... Dings mit reingepostet, nämlich der heißt I'll often drop down to Node.js if I really need to be close to the metal.
Ja, genau, also
so gut einfach.
Ja, es ist, ich meine, du kannst schon auf relativ viele Low-Level POSIX APIs zugreifen, aber du bist halt trotzdem nicht,
du bist nicht close to the metal.
Du bist nicht close to the metal, weil du hast eine fucking VM dazwischen. Fucking High-Level JavaScript VM.
Nein. Ja, aber die neuen sind auch alle gut, also kann man nicht sagen.
Es ist halt diese ganze fucking Hipster-Geschichte, die teilweise echt auf Hacker News so aufkommt, so
ja,
with a Bluetooth keyboard and a charging dock or a stand, iPad is a great platform for Vim-Coding.
Ja, genau.
Ja, Alter, du kannst es auch echt übertreiben. Ja,
ist genauso wie dieser Typ, der sich diese Vim-Klatsch gebaut hat, wo man dann quasi den Editor-Mode mit einem Fußpedal umändern kann. Ich kann auch Escape drücken und dann irgendwie I oder so.
Nee, es ist immer Hacker News, da sind so gute Menschen drin, aber teilweise driftet es halt so in was ganz Abstruses ab, was ich zum Beispiel nicht leiden kann. Ich glaube,
die machen sich auch ein bisschen über sich selbst lustig.
Ja, wobei teilweise also
manchmal nehmen sie sich auch echt ganz schön
genau, ernst. Genau, gerade wenn es um Mathematik geht, dann sind die teilweise auch so, ja, nee, total hardcore, Mathe braucht man unbedingt, um irgendwelche Sachen zu machen und teilweise auch so abstruse Programmiersprachen, so, ja, man muss ja mal Alkohol programmiert haben und bla.
Genau.
Und
so, oder hier,
ich habe gerade Alkohol verstanden, man muss mal Alkohol programmieren.
Auf jeden Fall. By and large, Conjure basically obsoletes Ruby and Python.
Richtig.
Solche Sachen halt einfach. Denkst du, ja? Ja.
Nee, es ist, sind halt, also, es geht halt schnell in die Hipster-Ecke und deswegen Shit Hacker News Fest ist ein
Das ist auf jeden Fall lustig. Ja. Ja. Kann man sich auf jeden Fall antun.
Die Apple Sandbox.
Genau.
Haben wir auch noch.
Achso,
ich weiß nicht, warum das bei Hipster ist.
Ich glaube, das ist einfach falsch indented. Das war irgendwo anders. Aber wir können trotzdem drüber reden. Ich wollte gerne mal wissen, einfach was das ist und warum sich darüber so viele Leute aufregen.
Was es ist, kurz gesagt, kannst du unter Mountain Lion, was die macOS 10.8 ist, kannst du, ist standardmäßig nicht an, kannst du sagen, du möchtest nur Software aus dem App Store haben. Mhm. Und alle da...
Also das ist standardmäßig an, dass du nur Software aus dem App Store bekommst.
Standardmäßig bekommst, kannst du nur Software, also Client-Facing-Software ausführen, die mit einem Apple-Developer-Account-Zertifikat signiert wurde.
Mhm. Ist das so?
Ja.
Das ist ja interessant.
Aber
das heißt, ich kann nicht auf eine Webseite gehen und mir Shit runterladen, ohne dass es sofort funktioniert?
Nee, dann sagt er halt, hey, deine Sicherheitseinstellungen sagen gerade, dass du nur offiziell machst.
Du kannst dann sagen, du möchtest das Ding whitelisten oder du kannst den Mode, wie es jetzt ich momentan habe, auch einfach
whitelisten ausmachen. Whitelisten ist rechte Maustaste öffnen.
Genau, und dann weiß er, dass er es in Zukunft ohne dieses Ding aufmachen muss.
Ja, aber gut.
Genau.
Ist nur ein Dateisystem-Attribut im Übrigen, kannst du über X-Adres
auch auf dem Dateisystem
die Quarantäne-Sache wegmachen, dann geht's auch.
Okay. Ja, hat halt einfach den Hintergrund, dass die halt dieses, sie wollen halt nicht, dass du jede Software aus dem Internet runterladen kannst, weil die könnte ja deinen Computer kaputt machen.
Das ist jetzt aber schon ein bisschen restrictive, oder?
Das kannst du ja ändern, wenn du es nicht
haben möchtest. Ja, aber dafür, also.
Also für den Endbenutzer der Bildes.
Plus und für den Entwickler, selbst wenn du jetzt irgendwie ein Open-Source-Projekt bist, zum Beispiel Adium oder so, was hier dieser Jabba und alles mögliche Instant Messenger ist, die haben das ja auch gemacht. Ich meine,
wie funktioniert denn das, ganz kurz, wie funktioniert denn das dann mit Steam? Steam kriegst du ja nicht aus dem App Store, weil die ja ihren Shit über ihre eigene Plattform.
Ja, natürlich, das musst du ja nicht aus dem App Store haben, sondern du musst es nur mit einem Developer-Zertifikat signiert haben.
Okay, das heißt, die Binary, sobald es, also das ist der Standard, standardmäßig ist entweder aus dem App Store und da kommen nur Sachen rein, die signiert sind.
Genau.
Oder sie sagen eine, wie nennen sie es, Known Developers oder sowas.
Genau, also die Sache ist einfach die, du zahlst den 100...
Identified Developers. Genau,
du zahlst den $100 im Jahr, dafür bekommst du ein Developer-Zertifikat und damit kannst du deine Binary signieren.
Das hält die sagen, Jahr, die schauen dann auch, wie lange hält das Zertifikat? Genau, die schauen schon. Dann auch, wer du bist, also von wegen, du bist irgendwie, du musst, glaube ich, dein Perso hinschicken oder so, dass sie wissen...
So oder, Hintergrundcheck.
Oder Kreditkarte oder sowas.
Oder Kreditkarte, irgendwas, dass sie grob wissen, wer du bist, dass du nicht irgendwie jemand bist, der eine Excel-Datei auf BitTorrent hochlädt.
Genau, und wenn da halt sollte es halt jetzt irgendwelche Software geben, die dann halt tatsächlich böse Dinge tut, dann könnten sie das Zertifikat halt revoken und dann würden die könnten sie zumindest von Malware die Verbreitung eingrenzen.
Das bedeutet, dass die eine Revocation-List pflegen und die wird jedes Mal gecheckt, wenn irgendwie was installiert.
Ich bin mir nicht sicher, wie da der Mechanismus ist, aber ich glaube, die wird einfach, die Revocation-List wird einfach mit den Betriebssystem-Updates ausgeliefert.
Okay.
Genau, aber zu der Sandbox zurückzukommen, ist es so, dass die App-Store-Richtlinien vor einer Weile geändert wurden, dass nur noch Software über den App-Store vertrieben werden darf, die gesandboxed läuft. Mhm. Und da ist es halt so, du bekommst sogenannte Entitlements und dann kannst du halt sagen, ich möchte jetzt auf bestimmte Dinge zugreifen, ich möchte auf einen bestimmten Teil vom Dateisystem zugreifen oder. Mhm. Und dass halt gewisse Software damit echt ein Problem hat, weil zum Beispiel jetzt MPlayer X ist halt dieser Videoplayer und der muss halt de facto alle
tiefgreifen,
potenziell aufs gesamte Dateisystem zugreifen können.
Und
weil der ja Videos abspielen muss.
Ja, und der braucht irgendwelche tiefer gehenden Zeugs, oder? Also ich habe gelesen, irgendwie du hast dann nicht mehr die Möglichkeit, irgendwie deinen eigenen Video-Decoding-Zeug zu nehmen, sondern...
Du kannst ja, genau. Wahrscheinlich nicht direkt auf die Grafikkarte zugreifen und irgendwie so...
Ja, und du musst wahrscheinlich, wenn du Video abspielst, wahrscheinlich das QuickTime-Framework benutzen.
Genau, also hier steht auch, wenn sie dieses Sandboxing machen würden, diese Policies einhalten würden, dann würden sie another lame QuickTime-X werden.
Ja. Also
das heißt, du bist dann da tatsächlich relativ stark dann schon eingeschränkt.
Ja, also ich habe da vor einer Weile mal mit einem Freund von mir drüber geredet, weil der hat gerade vor einer Weile eine App im App Store veröffentlicht und das ist so eine Serien, ich merke mir, welche Serien ich geguckt habe, App, also Episodes heißt die, ist ganz cool, habe ich auch mal gekauft, kostet irgendwie 5 € oder so und die muss halt auch auf das Dateisystem zugreifen, weil die muss halt gucken, zum einen, welche Serien hast du davon schon runtergeladen und um zu merken, was er denn jetzt als nächstes abspielen kann.
Das ist quasi Couch, wie heißt das Ding? Couch Dings.
Potato.
Couch Potato.
Heißt das so? Nee, das ist
nur nicht, ja.
Ja, es ist einfach so ein Management, du kannst da Serien eintragen und er holt sich das aus einer Internetdatenbank, also aus the TVDB, die haben eine API, da holt er sich das Zeug raus, holt sich dann noch Metadaten und dann guckt er, was im Filesystem liegt unter bestimmten Ordnern. Aber da ist es halt so, der muss sich dann quasi, wenn ich mich richtig erinnere, muss der sich Entitlements für die einzelnen Ordner, die man hinzufügt, holen und da ist es dann kein Problem, aber du kannst halt nicht potenziell aufs komplette Dateisystem zugreifen, wie es jetzt
Standardmäßig ist, also hier zum Beispiel Read-Only Access to Music Folder, Read-Write Access to Music Folder. Das sind alles so Keys, die du quasi angeben kannst. Wahrscheinlich ähnlich wie die Android
Aber die haben, glaube ich, nur...
Wo sie am Anfang ich will auf die SD-Karte zugreifen.
Ja, aber die anderen ist wirklich die komplette SD-Karte.
Ja, genau, aber so ähnlich ist es ungefähr auch. Du musst jetzt halt angeben, was du willst. Ja,
und Capabilities sind normalerweise noch eine andere Geschichte. Android heißen die Permissions.
Permissions, genau.
Permission,
oder so. Ja, und du kannst dann halt auch sagen, ja, ich will auf den Download-Ordner zugreifen oder ich will irgendwie Sockets aufmachen und Server und so spielen.
Und,
also da geht schon sehr viel, aber da geht halt nicht alles. Es geht noch so User-Selected File Access. Bedeutet, dass du kannst jede beliebige Datei öffnen, aber halt nur die Datei. Bedeutet, wenn der User sagt, hier, Datei öffnen, dann kommt halt diese signierte OS-Level-Dialog und sagt, plopp, okay, jetzt wählen wir Datei aus.
Okay.
Und alles, was der selected, kannst du dann öffnen, aber zum Beispiel automatisch Untertitel hast du dann eben ein Problem, weil der kann dann zwar, wenn der doppelt die Datei anklickt, ist es kein Thema, darfst du die öffnen, du darfst auch auf Datei öffnen, die Datei öffnen, aber du darfst halt nicht die Datei mit demselben Namen, aber der Endung .srt öffnen, weil die hat der User dir ja nicht gegeben. Ja, und das ist so automatisches Untertitelladen, wäre dann halt so ein Feature, was dann halt nicht gehen würde, wäre jetzt auch nicht so wild wahrscheinlich.
Aber ich meine, also das Problem ist halt, dass das schon ganz viele Sachen einfach direkt können. Und richtig. Wenn du dann sagst, okay, das, wir können das aber nicht, weil wir da irgendwie
eingeschränkt sind. Richtig, du kriegst dann halt so eine verkrüppelte Version entweder im App Store, die das nicht kann, und dann die echte Version, die es kann, außerhalb vom App Store.
Ja.
Oder du musst halt nicht über den App Store dein Zeug verkaufen. Ja. Das geht ja nach wie
genau,
vor.
Genau, also abgesehen davon, dass Mplayer X auch sein Zeug nicht verkauft. Oder ja. Machen
richtig,
die das?
Richtig,
nee. Nee, das ist kostenlos. So. Ja, da gibt es noch eine zweite Geschichte neben dem App Store, wo du zwangsweise in der Sandbox laufen musst. Nämlich, wenn du iCloud verwenden willst, dann darfst du das, glaube ich, nur, ja. Wenn du
signiert bist.
Nee, da darfst du das, glaube ich, auch nur, wenn du aus dem App Store kommst. Also du kannst auf diese APIs, glaube ich, nur zugreifen, wenn du deine Software über den App Store vertreibst.
Mhm.
Die Gründe sind mir noch nicht richtig bekannt, warum das so ist.
Weil die Security Apple dafür Geld zahlt.
Security. Ja.
Sonst irgendein Spaß wird halt sonst irgendwie Torrents über iCloud vertreiben, ne?
Ja, kann auch sein, dass die halt sagen, okay,
ich finde es
halt
sicher noch ein Plan.
Wenn man die Software über den App Store verkauft, dann verdienen die da was dran. Damit können sie die Infrastruktur am Leben halten oder so.
Ist halt gratis Service und Apple verdient dann halt an den App Store Käufen mit und dann kannst du auch wieder
leisten. Aber du kannst ja auch deine iCloud irgendwie erweitern, oder?
Genau,
oder
also nicht? Ich gucke jetzt gerade.
Du kannst Geld zahlen für Storage, ja, also für Backups und so Spielereien.
Ja.
Oder deine Musik eben über die Cloud oder sonst irgendwas. Das geht schon.
Und das Ding ist halt, diese Entitlements sind recht und schön, aber die decken halt nur einen relativ groben Use Case ab, der halt nicht für alle Programme funktioniert. Ja. Zum Beispiel, es gibt halt diverse.
Fast alle, aber. Also, ja. Also du bist super duper und willst die komplette Festplatte lesen.
Genau, du bist so, oder Backup-Tools. Backup-Tools generell werden wahrscheinlich auch nicht in den App Store kommen. Ja. Oder ja, werden nicht in den App Store kommen, weil die müssen auch das komplette Dateisystem lesen. Oder irgendwelche Dinge, die dir dann irgendwelche Betriebssystem-Ordner, Caches löschen, aufräumen, sonst irgendwas, werden wahrscheinlich auch nicht reinkommen.
Ja, ich glaube, da weint aber auch keiner. Also ich denke, wenn ich so hier reinschaue, was ich so habe, Skype kommt rein, Adium kommt rein, also dürfen die ihre eigenen Sachen in ihrem App-Bundle, dürfen sie ja alles immer schön lesen. Tweetbot wird wahrscheinlich, ja klar, kommt rein.
Ja, mit Sicherheit.
Mail ist von denen. Sublime Text, ja doch, kommt rein, klar, weil du kannst entweder einen Ordner öffnen oder den
Drag and Drop.
Eine einzelne Datei, genau. Chrome, ja, auch macht ja nichts großartig auf der Festplatte, geht ja nur in Download-Ordner.
Ja, also ich glaube, wir sind uns einig, dass viele, viele der Programme, die wir momentan verwenden, problemlos in den App Store kommen.
OnePassword, ja, also wahrscheinlich doch, klar.
Warum denn nicht?
Er muss auf den Dropbox-Folder zugreifen.
Ja, aber das ist ein Folder, dafür kannst du dir ein Entitlement holen und dann ist gut. Das musst du den User halt auswählen lassen und dann
PDF-Scanner passt. Ja, nee, die kommen alle rein. Ja.
Also viele der Software, die wir momentan verwenden, die hat damit keine Probleme, aber es gibt halt Edge-Cases, da ist es halt für die Entwickler super beschissen, weil die da jetzt halt super eingeschränkt sind, weil ihre Software, mit der sie eigentlich ihren Lebensunterhalt verdienen, nicht in den App-Store kommt. Das halt,
you get what you get, don't be upset. So läuft es.
Ist halt so ein Politikding, ist halt von Apples Seite sehr restriktiv, aber auf der anderen Seite kann ich halt auch meiner Mutter sagen, wenn du was aus dem App Store runterlädst, dann hast du damit wahrscheinlich weniger Probleme, als wenn du es von der Webseite runterlädst.
Richtig, was ich immer sehe, was irgendwie Bekannte von mir, irgendwie fucking Registry Cleaner, sonst was.
Und ja, klar, aber das ist halt noch Windows, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Also ich meine, Apple hat ja davor auch schon ganz gut funktioniert, ohne diese Einschränkungen.
Aber da kommen dann halt auch keine Viren mehr. Also weil außer du bist wirklich, hast ein Developer-Zertifikat und signierst deinen Virus dann damit.
Ja, gut, also dann haben wir also zumindest die Möglichkeit, das einzugrenzen. Java-Scheiß
hat das ja wohl auch funktioniert, ohne irgendwie sich dann durchzukämpfen.
Ja gut, aber wenn das Java-Zeug jetzt in der Sandbox,
also
wohl,
meistens
läuft
ist
ja in der Sandbox.
Meistens ist es doch eh so, dass du nicht das Betriebssystem angreifst.
Java schon. Also die Java, die JVM.
Sandbox. Du kannst aber trotzdem sagen, ich will alles auf dem Root löschen.
Ja, ja.
Also keine echte Sandbox. Das haben sie uns früher mal erzählt, ja, Sandbox sicher und so. Du kannst halt keinen Stack-Overflow mehr machen, du musst halt einen Heap-Overflow machen. Geht auch. Und da gibt es so viele Exploits für die fucking Java VM, das ist keine echte Sandbox. Also ich weiß nicht, was da gesandboxed ist.
Also die Sache ist so, halt
im Endeffekt.
Was wollte ich gerade sagen? Genau, also du greifst niemals das Betriebssystem selber an, sondern du greifst immer eine Komponente, irgendwie ein Plugin oder zum Beispiel den fucking PDF-Reader oder irgendwas an. Du greifst niemals quasi das Betriebssystem selber an und von daher erledigt sich das.
Gut, aber dadurch ist es dadurch ist es schon ein Schutz, weil selbst wenn die Software, die du aus dem App Store runterlädst, exploitable ist, kommt die nicht aufs komplette Dateisystem, weil die halt durchs Betriebssystem gesandboxed ist. Das ist, glaube ich, das Ding. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen PDF-Reader hier runterladen würdest, dann hättest du da halt einfach vom Betriebssystem aus hätte das Programm gar nicht die Rechte, alles
zu lesen. Eine PDF-Datei, die du zwar zum Exploiten benutzt hast, du kannst sie also selber.
Ja.
Und du könntest gut, wenn ein PDF wieder meint, Sockets aufmachen zu müssen, könntest du so Freaky Code benutzen. Wobei...
Ja, ich meine, man muss halt auch dazu sagen, da ist halt noch ein Review-Prozess da drin. Das heißt, du musst auch irgendwie noch begründen können, warum du jetzt irgendwelche Entitlements haben möchtest.
Warum wollen sie auf die Webcam zugreifen in dem PDF-Reader?
Ja, oder warum, warum wollen sie damit beliebige Sockets aufmachen? Sowas, so Geschichten.
Es ist halt auch schon so, könnte gefährlich werden, aber ist sicher für End-User besser.
Für die End-User schon.
Solange du es ausschalten kannst, okay. Wenn sie
also wie gesagt, ich habe das, jetzt auch einfach so für so ein paar Open-Source-Tools, die irgendwie die Software nicht lizenziert ausliefern, da habe ich es dann halt einfach abgeschalten. Also ich habe damit...
Du hast ja recht, du machst das eröffnen, ist ja schon fertig.
Dann also ich habe damit jetzt auch keine Probleme, weil ich glaube, ich kann mit dem Computer...
Aber dann hast du halt deinen Schutz verloren.
Nee, nur für dieses eine Programm,
was der genau, macht. Aber für dieses Programm, was du dir aus irgendwelchen Open-Source-Foren, die ja total unsicher sein könnten,
weil
ja,
Open-Source
ist ja prinzipiell erstmal unsicher.
Das Gute
ist,
also wie gesagt, ich mache mir da weniger Sorgen um mich persönlich, sondern ich mache mir mehr Sorgen um jetzt meine Mutter oder irgendwelche anderen Familienmitglieder, die jetzt mit dem Rechner nicht so aufgewachsen sind und täglich arbeiten, wie wir das tun.
Ja.
Da ist es wahrscheinlich eher so das Ding, dass man sich halt einfach...
Das wird dann, also das Problem
ohne,
ist halt...
Ja, ohne, dass man sich einfach ohne Panik mal ein bisschen Software installieren kann, ohne dass jetzt irgendwie der Fachmann daneben stehen muss oder so.
Also das Ding ist halt, der Computer für Apple wird mehr wie ein Telefon.
Ja.
Was man ja auch bei Windows 8 sieht.
Mhm.
Also das Ding wird ja irgendwie im, also du hast jetzt irgendwie so komische Kacheln und Shit.
Bruce Schneier hat da mal einen Begriff für geprägt, aber der fällt mir gerade nicht mehr ein.
Für was?
Irgendwas Consumerization oder sowas. Für dieses, du hast immer geschlossenere speziell für einen Anwendungszweck angepasste Devices, die halt nicht mehr so General-Purpose-Computing-Devices sind, sondern halt irgendwie jetzt dann dein Lockdown-Telefon, wo du halt ein bisschen Apps installieren kannst oder so.
Ja,
aber wie gesagt, solange man das, also was interessant ist, so also das ganze Homebrew-Zeug und das Zeug, was du jetzt irgendwie für Kommandozeilen-Applikationen kompilierst, ist damit davon überhaupt nicht betroffen.
Mhm.
Also das wird genauso ausgeführt, du kannst mit Brew Install irgendwas machen.
Ja, das ist ein Dateisystemattribut, das macht er, ersetzt es, glaube ich, auch, also Safari setzt es zum Beispiel beim Download. Der merkt, dass da was Komisches drin ist.
Okay.
Und der klatscht es dann halt einfach dazu und sagt, hey,
Quarantäne.
Du hast halt auch das Ding, wenn du mit dem Browser Dateien runterlädst und du machst die zum ersten Mal auf, dann sagt er dir ja auch, du hast diese Datei aus dem Internet runtergeladen,
mit dieser Applikation. Von wann, genau,
also und das von ist welcher Safari, Webseite?
Von www. Nackte Mädels.de.
Bist du wirklich sicher, dass du das ausführen willst? Genau.
Und sagt halt, geht nicht, weil du es nicht signiert hast. Mhm. Bam.
Ja. Also, ich weiß nicht, ich kann verstehen, wenn man damit Probleme hat. Ich habe jetzt momentan keine Probleme, weil man es noch problemlos abschalten kann und whitelisten kann.
Mhm. Ja.
Und solange das auch, und weil halt jeder Entwickler, ich meine, wenn du damit irgendwie Software entwickeln willst, dann hast du wahrscheinlich willst du Zugriff auf die ganzen Developer-Ressourcen. Das heißt, du hast wahrscheinlich einen Apple-Developer-Account.
Ja, also das Problem sehe ich einfach nur, wenn wirklich der nächste Schritt kommt und das komplett quasi nicht mehr abschaltbar
ist. Dann hast du
halt dass Problem, du dann quasi ein großes Telefon hast.
Du kannst halt dann mit deinem Rechner nicht mehr alles machen, was du machen möchtest. Genau. Und das ist dann echt ein Problem. Ja.
Stimme ich dazu. Das ist dann ein Problem, wo man darauf achten sollte, auf jeden Fall.
Richtig. Total der gute Fanboy-Podcast heute. Das wird
total
lustig.
Lesefu.
Lesefu, genau. Why Explore Space? Total gut. 1970, ich glaube, was war es? Deutscher? Keine Ahnung. Ernst Stuhlinger. Stuhlinger. Schön. Irgendeine Nonne hat eben so gemeint, so, warum geben die so viel Geld für Raketen aus? Wir haben hier,
Gott? Wir haben doch Gott?
Nee, wir haben so, wie nennen wir es denn? Politisch korrekt.
Stark
pigmentierte, notleidende Kinder. Die halt total hungern. Und warum gebt ihr denn dafür nicht Geld aus? Und der hat echt einen super Brief geschrieben. Und der wurde das Ganze rational erklärt. Also auch irgendwie einfühlsam. So, ja klar, kann ich verstehen, das ist schon doof. Lassen Sie mich irgendwie mal erklären, wie das denn ist. Ja, da gab es irgendwann mal, keine Ahnung, erklärt halt wie das bisschen Geld, das hier in die Forschung gesteckt wird, im Endeffekt wahrscheinlich mehr Leuten helfen könnte, als wenn man denen einfach was zu essen gibt.
Mhm.
Und er erklärt es halt irgendwie mit so einem, im Mittelalter gab es halt mal einen Typ, der irgendwie die ganze Zeit Fernrohre gebaut hat und der König war da halt total begeistert davon und hat dann den irgendwie eingestellt und alle Dorfbewohner so, wir haben total Hunger und du gibst jetzt Geld aus, damit der so blöde Linsen da zusammenfrickelt, gib uns doch lieber Essen. Und im Endeffekt kannst du halt dann mit den Linsen irgendwann mal Bakterien sehen und verhindern, dass die alle an Cholera krepieren. Ja. Oder nicht Cholera, keine Ahnung, der Pest. Und im Endeffekt kommt es dann halt das bisschen, was da in Forschung gesteckt wird, was ja so viel weniger ist als die ganze Rüstungsindustrie und was weiß ich was, oder ja, die Olympischen Spiele oder sowas in der Art.
Ja, also Rüstungsindustrie quasi.
Erklärt halt echt über es ist halt jedes Mal, wenn einer fragt, warum machen wir den Raumfahrt, das ist ja alles so teuer. Dieser Brief beantwortet es eigentlich echt super.
Also das Komische ist halt, das ist ein Deutscher und eigentlich müsste der Brief deutsch sein.
Ja gut, es war so ein Deutscher, den sie sich halt auch irgendwann mal kassiert haben.
Also er steht hier...
Er hat einen PhD 1936 gemacht, bedeutet, der war irgendwie Nazi-Wissenschaftler, den die Amerikaner sich halt danach so, Raketenwissenschaftler.
Achso, ja, okay.
German Peenemünde hat er gearbeitet. Die wurden dann alle irgendwie nach Texas verfrachtet. Und ja, war... Auf jeden Fall erklärt er da echt schön, dass das Geld, warum Geld für Forschung sinnvoll ist und warum es mehr, im Endeffekt mehr Gutes tut, als wenn man den Leuten einfach was zu essen gibt.
Also direkt. Du hast wenigstens die Chance darauf.
Richtig. Genau. Und also hat auch bisher hat's geklappt im Normalfall.
Ja. An das möchte ich gleich anschließen. Das ist nämlich schlägt in eine ähnliche Kerbe und zwar wtfnasa.com. Mhm. Das ist eine coole Webseite, die irgendwie manchmal ein bisschen Umlautprobleme hat, wie mir scheint. Aber du kannst die halt reloaden und dann sagen die dir halt, was NASA getan hat, damit dein Leben cool ist. Also du kannst halt hier so, oder besser wird. Zum Beispiel hier Wetter- und Klimavoraussagen oder Memory Foam, also so bequeme Matratzen. Oder sie haben für die Krebsdiagnose Imaging-Software entwickelt oder sie haben Imaging-Software für Hubble entwickelt, die jetzt auch bei der Krebsdiagnose eingesetzt wird und so Geschichten. Und so weiter und so fort. Das kann man sich mal durchlesen und das Schöne ist, da ist dann unten auch so eine kleine Zusammenfassung, was die denn tatsächlich gemacht haben und wann und eine Quelle dazu. Finde ich cool. Mhm. Also ist ein nettes Projekt, ist mit Sicherheit nicht direkt von der NASA, aber finde ich gut.
Gute Sache. Mhm. Mehr Nasen.
Mehr Nasen.
Ich glaube, die Plural von NASA ist Nasen.
Mhm. Nasi, würde ich sagen. Jetzt
mehr Nasi.
Nasoli.
Mehr Nasi. Da muss aufpassen.
Mhm. Ich glaube, das ist Felix, oder?
Das ist Felix. Ich bin
dann, the usefulness of useless knowledge. Jedenfalls, worum es geht. Genau das, was in der Überschrift steckt. Ich muss gestehen, ich habe es noch nicht gelesen. Aber laut dem Klappentext, also das, was oben steht, geht es darum...
Klappentext, wie schön.
Der Klappentext im Internet.
Das gefällt mir.
Internet-Klappentext. Geht es darum, warum man einfach neugierig sein soll und nicht einfach auf alle Sachen einfach eingehen soll, die irgendjemand sagt.
Richtig. Mögiger Scheiß ist trotzdem möglich, obwohl es Scheiß ist. Ja. Im Grunde.
Richtig.
Hätten ja nicht nur das schreiben müssen.
Ja.
Richtig.
Also vielleicht ist es auch gut und der Text ist von 1939, deswegen muss er super doppelgut sein, weil das ist quasi kurz vorm Weltkrieg.
Als noch alles gut war.
Damals.
Bis auf die Depression und zwar
auch kurz nach dem Weltkrieg. Ja, 39 war auch schon ganz schön viele andere Sachen, die nicht mehr so gut waren.
Richtig. Oh nee. Das war schon 33, glaube ich. 39 ging es dann ratzfratz.
Ja, 33 war ja. 39 ist auf jeden Fall nicht so die super Bonuszeit für bestimmte Leute.
Ich glaube, du solltest echt Geschichtslehrer werden, wenn du so den Unterricht anfangen. Also, ihr wisst ja, das 39 war ja nicht die super Bonuszeit für bestimmte Leute, ja?
Bestimmte Leute. Felix, Makefuss-Geschichtsstunde. Du solltest einen Videopodcast machen, wo du mal Leuten die Geschichte erklärst. So, Leute, das war jetzt nicht die Bonusstunde in eurer Vergangenheit.
Tja. Ja, richtig.
Tja. Glaub, aber man kann ja nicht immer Glück haben.
Ich glaube, der Titel hat sich gerade geändert auf Super Bonuszeit für Google Balls.
Sehr schön. Ja. Super Bonuszeit. Ich würde sagen, wir gehen weiter,
ja, Flydi. Okay.
Genau, ich habe hier einen Artikel von einem New York Times Blog.
The Opinion Pages.
Ja. Opinionator.
Der Opinionator.
The Busy Trap. Ja, da geht es im Endeffekt darum, dass total viele Leute heutzutage sagen, ja, oh Gott, sie sind so beschäftigt und sie haben keine Zeit mehr für irgendwas und sonst irgendwas und dass es eigentlich für die persönliche Produktivität super beschissen ist, weil du dann nicht mehr in der Lage bist, kreativ zu denken und dass du dir doch mal eine Auszeit gönnen solltest und einfach mal ein bisschen in der Gegend rumeideln
Lustwandeln. Sollst.
Genau.
Einfach mal mehr Lustwandeln.
Genau, und der Artikel beschreibt es, wie ich finde, ganz gut und ist ganz nett geschrieben. Kann man sich mal durchlesen.
Fand ich gut.
Super.
Was ist, ich, ja. hab das nächste, oder?
Ja, Super Babies 3. Ja,
das hört sich irgendwie falsch an. Nach Super Babies 2, Baby Geniuses jetzt, kommt jetzt Super Babies 3, Baby Hackers. Und zwar, es geht darum, ist ein Video von einem, warte mal, irgendwo kommt dann zum, unten jedenfalls das Video. Es geht darum, um einen Dreijährigen, der einfach mal zeigt, wie man diese ganzen Waffenboxen aufbekommt mit irgendwie ein Stück Draht oder indem man irgendwie gegentritt oder irgendwie das bloß fallen lässt. Und es ist halt schon echt super abgefahren, wie beschissen diese ganzen Waffenschränke sind für Kinder. Also der Vater ist halt irgendwie, der macht halt irgendwie so Zeugs, verdient er wahrscheinlich sein Geld. Also nicht damit die Sachen zu bauen, sondern damit die Sachen kaputt zu machen. Mhm. Und hat seinem Kind einfach mal gezeigt, wie kriegt man die denn auf? Und das ist halt so einfach, dass sogar ein Dreijähriger das kann. Und ja. Das ist halt schon echt super übel. Also das Video geht auch relativ kurz und ein paar Sachen sind wirklich nur so, er hebt es so ein bisschen an und lässt es dann fallen und macht es nochmal oder geht das Ding auf? Nicht so was.
Shit. Ganz safe, yeah.
Ganz safe, fuck echt.
Und, finde ich gut.
Und irgendwie dann ist oben so ein Loch, wo du einfach bloß irgendwie Sachen reinpokst und dann geht das Ding auch auf und denkst so, fuck.
Wo es halt alle Glaubwürdigkeit verlieren ist, weil der Titel von dem YouTube-Video, alles in Caps geschrieben, 3-year-old Toby opens different gun safes .wmv ist.
Ja, das ist halt, er macht halt nicht so viel mit Technik, sondern er macht halt mehr so mit so anderen Zeugs.
Waffen.
Richtig.
Waffen.
Er macht
Waffenschränke.
Mit Waffen und Kindern.
Ja, das wollen wir haben, Leute, die sich nicht gut mit Sachen auskennen, aber Waffen besitzen.
Genau, und jetzt kommen wir zum nächsten Pick. Lese, Fu. Und zwar Writing Device Drivers for Linux. Und da kannst du dann quasi direkt das Wissen, was du, ich weiß gar nicht mehr, was du, wofür du es brauchtest, aber kannst du jetzt direkt einsetzen.
Er wollte Blumenfilter in ZFS implementieren.
Ach so, genau.
Richtig. Ich muss auch noch vielleicht gleich, als zweites wusste dir, dass Varnish Inline C kompiliert sich selber.
Oh mein Gott.
Das er ist kann, gruselig.
Aber das ist
I++.
Er kann so VCLs, weil er ja so hardcore schnell sein will, schreibst du Plugins wirklich als du gibst ihm quasi nur den Header in eine Config-Datei und sagst dann, go Varnish. Und Varnish ist so brrrr und kompiliert er sich zurecht. Okay, sorry, ich wollte es nur loswerden, dass ich mich alleine leiden muss.
Ich muss jetzt gerade an Dr. Seutberg
denken. Ich muss den Kaviar befruchten.
Okay, anyways. Ja. Genau, hier, und der Artikel beschreibt echt super easy, wie du dir deinen eigenen Device-Treiber schreibst. Und dann hast du in /dev hast du dann halt irgendwie ein Device, was du einfach so ansprechen kannst mit Standard.io und das ist sehr cool. Und das ist auch echt super easy, wenn man sich das mal anschaut.
Klar, die Welt hat auch darauf gewartet, dass ich ihnen Device-Treiber schreibe.
Nee, bloß Linux.
Hello World, ja.
Cool. Aber ich muss sagen, das sieht so einfach aus, dass ich sogar das in C schreiben könnte.
Richtig.
Also, dass ich es mir zutrauen würde, wahrscheinlich würde ich es nicht schaffen, aber es ist eine andere Sache. Weil ich diesen Low-End-Kram dann halt irgendwie diesen Mikrocontroller ansprechen und sowas.
Ja,
müsst ihr dann schauen.
Fiese Geschichte.
Fies. Jedenfalls nächstes.
Gute Geschichte. Wie eine der schönsten Performance-Optimierungs- Pull-Requests, die ich je gesehen habe. Da gibt es irgendwie so einen Bloom-Filter in Python und ein bisschen C. Also die Bitly-Leute haben irgendwie so einen Bloom-Filter. Bloom-Filter, wie wir alle wissen, sind einfach toll. Und der hat sich irgendeiner, der sich VMG auf GitHub nennt, hat sich das vor 18 Tagen mal durchgeschaut. Und sein Pull-Request fängt erst an mit Hi, friendly engineers of Bitly, I come in peace. Was total gut ist. Und dann geht er so zu der Geschichte durch und sagt so, ja, ich habe da mal geschaut, wieso das denn so ein bisschen langsamer ist, als ich eigentlich erwartet hätte. Und dann, let me trace this, yo. Und dann siehst du eben den Trace, den er gemacht hat. Er sagt, wo er da am meisten Zeit drin verschwendet. Und er findet es ein bisschen komisch, dass er irgendwie 5% der Zeit einen L-Seek verwendet. Und du kannst ihm also quasi durch diesen Pull-Request zu folgen, wie er quasi sagt, ja, MD5 ist blöd für den Blumenfilter, nimmt doch irgendwie Google City Hash oder Murmur. City-Hash. Ja, also er hat es erstmal damit probiert oder Murmur.
Murmur. Ich glaube, Murmur heißt es.
Murmur, der Murmur-Hash, eigentlich heißt Murmur, weil es Murmeln ist, aber Murmur.
Ich bin für Murmur. Wir sind hier in Deutschland, da können wir auch Murmur sagen. Klingt ein
bisschen wie Barbar. Da gab es nicht einen Elefant, der Barbar hieß.
Murmur hört sich auch wie so ein Tier an.
Ja, richtig. Gute Sache. Total gute Sache auf jeden Fall. Der erzählt dann so, ja, dann habe ich hier einen anderen Hash eingesetzt und hier sieht er meine irgendwie Messungen und dann habe ich geschaut, warum der so oft in L-Seek steht und dann habe ich das hier angeschaut und dann habe ich irgendwie in POSIX was gefunden, dass wir das gar nicht so machen müssen, sondern den anderen Call nehmen und dann braucht der nicht mehr 5% CPU-Zeit, sondern nur 0,1 und siehst dann halt irgendwie 700% Increase im synthetischen Benchmark und mit manchen Sachen bis zu 1300% hat er das einfach mal schneller gemacht, indem er einfach seine Tools kennt, dass er weiß, wie er Sachen profilen kann und dass er weiß, warum er MD5 nicht verwenden sollte für Dinge.
Sehr gut.
Und ist echt schön, gar nicht so lang zu lesen, aber dann, echt schön, so soll Zusammenarbeit laufen.
Und den Diff kann man sich dann auch anschauen, sind irgendwie nur 4000 Removes und 5000.
Richtig, weil er den Code für den Hash halt damit einbaut, irgendwie. Also den
Hashing-Algorithmus.
Ja, und
die Algorithmus. Ich kann nicht mehr reden.
Richtig. Härter, weiter. Felix.
Oh Gott, ich bin schon wieder dran.
Non-Alphanumeric JavaScript.
Ah, das ist sehr cool. Wenn man sich das anschaut, könnte man denken, das sieht aus wie BrainFuck. Aber ist es gar nicht, weil das ist viel anstrengender zu benutzen.
Ja.
Und BrainFuck ist total einfach im Gegensatz zu dem Scheiß, was er da macht. Und zwar, es geht darum, er schreibt JavaScript ohne alphanumerische Zeichen zu verwenden. Das heißt, er benutzt nur eckige Klammern auf zu, runde Klammern auf zu, plus Ausrufezeichen und geschweifte Klammern auf zu. Ja. Er beschreibt es sogar ziemlich cool. Er beschreibt nämlich am Anfang, was das Alphabet kann, also wenn man es verwendet, was dann passiert und was man dann für bestimmte Sachen erreichen kann damit.
Ja, und der nutzt halt auch so Dinge aus. JavaScript ist ja schwach typisiert, nicht zu verwechseln mit dynamisch typisiert. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, was viele immer durcheinander bringen. Aber in JavaScript kannst du halt auch grundlegend inkompatible Typen mit Operatoren miteinander verbinden, wie jetzt zum Beispiel hier bei den Zahlen, benutzt er halt einen Plus und irgendwelche leeren Arrays, und die werden dann halt, wenn du die mit einem Plus verwendest, werden die dann halt wieder zu einer Zahl gecastet, und dann kommt dann halt, wenn du Plus leeres Array machst, dann kommt da 0 raus, und wenn du Plus Ausrufezeichen leeres Array machst, dann kommt da 1 raus und so weiter und so fort.
Genau, und dann gibt es da auch das Objekt, also die geschweiften Klammern, wo du dann zum Schluss einen String auch rausbekommen kannst, der heißt halt Object, und damit macht er dann halt zum Ende halt relativ viel, also da baut er sich dann auch wirklich die ganzen Sachen zusammen, die er dann irgendwie alle verwendet, um dann wirklich zum Schluss ohne irgendwas, ohne irgendwelche alphanumerischen Zeichen zu benutzen, irgendwie einen Alert macht oder einen Function Call oder so. Und das ist halt schon echt cool, besonders wenn du halt irgendwie Webseiten hast, wo solche Sachen rausgefiltert werden, und dann hast du auf einmal bloß noch die Möglichkeit, so ein Shit zu benutzen, für bestimmte Sachen, die du halt erreichen willst auf der Webseite. Und das ist halt schon echt coole Sache einfach. Sieht auch super kaputt aus. Das ist mein Pick, weil es nicht so lang und man kann es schnell durch.
Die Geschichte mit den Zahlen erinnert mich ein bisschen so an die Piano-Numbers. Das war ja auch so dieses, du kannst dann irgendwie zum Beispiel jetzt wieder Beispiel Lisp, du kannst dann irgendwie Listen in Listen verschachteln, und dann definierst du dir halt, das eine ist jetzt eine 1, das andere ist eine 2 und so weiter und so fort.
Ja.
Und dann kannst du irgendwann damit rechnen, wenn du dann halt genug Gedöns außenrum geschrieben hast. Ist super imperformant, aber du kannst ja quasi aus dem Nichts eine Arithmetik aufbauen.
Was eigentlich ganz lustig ist. Die haben auch, hat auch irgendwie ein Online-Dings, wo du dann deinen ganzen Source-Code reinwerfen kannst, und der macht dir dann diesen super Krebel da draus.
Sehr gut.
Das ist quasi maximale Obfuscation einfach. Ja, sehr cool. Okay, dann Slidy?
Ah, genau. Ist mir heute auf Twitter entgegengeflogen. Habe ich noch gar nicht gelesen, nur überflogen. Sah aber ganz lustig aus. JavaScript for Cats. Und das ist einfach so ein sehr, sehr niedrigschwelliges Tutorial, was mal so grundlegend JavaScript erklärt. Und das ist halt so aufgemacht, dass es halt auch eine Katze verstehen kann. Sollte oder so.
Ich glaube, Katzen haben da ein Problem.
Ja, ich glaube auch.
Ich glaube, sie können nicht schreiben.
Yeah. Wenn ihr mal ganz nach unten scrollt, seht ihr auch einen Mann mit sehr schönen Haaren, aber einem sehr hässlichen Bart. Wollte ich nur sagen.
Ja.
The fuck? Das funktioniert?
Und eine Katze.
Ist das geschubt, oder?
Ich weiß nicht, vielleicht ist der Bart auch einfach gefärbt oder die Haare.
Guck dir das doch an. Das ist schon ein bisschen Brain.
Was ich halt an dem Tutorial ganz cool finde, ist, dass die alles mit der WebKit-Developer-Konsole machen, und du brauchst quasi keine Entwicklungsumgebung, du brauchst keinen Editor, sonst irgendwas, sondern du kannst deinen ganzen Scheiß einfach in deinem Browser eintippen. Und dann damit mal die Grundkonstrukte von JavaScript lernen, auf einem sehr niedrigen Niveau, aber wenn du überhaupt noch nicht programmieren kannst oder noch kein JavaScript kannst, dann ist es vielleicht ganz gut.
Dann solltest du nicht mit JavaScript anfangen.
Warum nicht?
Ich weiß nicht, das ist einfach nicht.
JavaScript ist eine Krepelsprache.
JavaScript ist einfach ein riesiger Krepel.
Oh, wenn man JavaScript sich, ist schon.
Ja, JavaScript ist überall, ja. Aber JavaScript ist ein Krepel.
Ja, du musst dreimal das gleich verwenden und damit hat sich's eigentlich schon.
Genau, oder wenn das nicht hilft, so dann einfach
Strings
noch.
Gleich. Gott, wer weiß, ob die Strings gleich sind. Verwend achtmal das gleich. Das
ja.
Ist die richtig sicherstellt, dass die auch echt gleich sind.
Aber dann sind die quasi identisch.
Richtig.
Aber ich glaube, das kann niemals passieren dann einfach.
Ja, auf jeden Fall, wenn man mal anfangen will, da sind später auch noch weiterführende Tutorials verlinkt, was auch, also Dinge, die echt gut sind, so der Eloquent JavaScript ist echt großartig, der Mozilla JavaScript Developer Guide ist großartig und dieser Node.js Style Guide von Felix, wie ist der, Geißendörfer, ist eigentlich auch ganz cool. Genau. Daher gibt es auch als PDF zum Runterladen und in einem GitHub-Repository kann man forken und erweitern, wenn man Bock drauf hat.
Also,
ist ganz cool gemacht.
Ja, aber ich sehe tatsächlich nicht den Use Case. Für Leute, die nicht programmieren können, würde ich JavaScript nicht empfehlen und für Leute, die programmieren können, würde ich das nicht empfehlen.
Ja, ist halt, wenn sie nicht programmieren können, dann brauchen sie halt nicht mal eine Entwicklungsumgebung, sonst was, sondern sie können halt den Browser im Zweifelsfall den Browser nehmen, mit dem sie gerade die Seite angucken.
Ich glaube, ich würde in meinem Browser nicht anfangen, programmieren zu wollen.
Dann halt nicht.
Nee.
Also,
ja, aber es ist, ich
kann meine, man mal angucken,
also
wenn man es will.
Sein Bart ist auf jeden Fall wert. Irgendwie
er hat einen lustigen Bart.
Das ist nicht lustig, das ist irgendwie abgeführt, das ist creepy. Irgendwie.
Ja, creepy.
Genau. Von daher, fuck. Ja. Machen wir einfach weiter.
Ja.
Und genau, mein letzter Lese-Schau-Fu ist ein TED-Talk. Und zwar Imaging a Trillion Frames per Second. Und das sind
MIT Media Lab Leute.
Genau, und das Video geht halt darum, wie sie Photonen, also Licht, wie heißt das?
Photon?
Nee, also nicht ein Photon, sondern halt so ein Ball.
Photonenstrahl.
Nee, ist ja kein Strahl, sondern ein
Ball.
Ein
Funken?
Nee, so ein Bullet quasi, eine Bullet-Licht schießen.
Eine Lichtkugel, eine Licht,
was ist
das? Ich kann gerade nicht sagen, was du uns gerade
erzählst. Ein Kugelblitz.
Nee. Stell dir vor, du machst eine Taschenlampe an und dann wieder aus.
Burst.
Ja. Genau, ein Photon-Burst. Ja, so, danke.
Photon-Burst, okay.
Genau. Und wie sie den auf eine Coca-Cola-Flasche richten und wie der sich, also da drin ist Wasser und wie der sich dann da drin verteilt.
Richtig.
Und das ist einfach super. Also, super mindblowing.
Also einen Lichtstoß.
Genau, quasi. Photon-Burst.
Ein Photon-Burst.
Hört sich schon ganz gut an. Und wie der sich dann da drin verteilt. Mhm. Und wenn man sich dann irgendwie das vor Augen bringt, dass es halt irgendwie eine Trillion Frames pro Sekunde sind. Das ist
unglaublich. Dass du sehen kannst, wie sich Licht bewegt.
Genau, so. Das ist halt einfach
das ist,
super
Das ist eine
abgefahren.
Zahl, die ist so groß, dass ich sie mir auf keinen Fall mehr vorstellen kann.
Also nicht in Frames pro Sekunde auf jeden Fall.
Nee, das auch richtig. Nicht, aber auch nicht in Sachen
Ich glaube, so viel Geld hat Marco Arment, grob.
Bestimmt.
Eine Milliarde ist jetzt nicht so unendlich viel Geld.
Ja, aber eine Trillion schon.
Ist aber nicht
Trillion
sondern
also es ist also
Milliarde.
Ist eine okay
eine
amerikanische Trilliarde
yeah.
Okay ja gut eine Milliarde neun
also eine Milliarde ist schon viel,
groß
schon
gute,
viel,
Sache.
Viele
gute Sache
auf und auf jeden Fall anschauen weil das ist schon echt super mindblowing so machen wir weiter
mi
genau und zwar heute ist es einfach nicht von mir
Titel.
Sondern von irgendeinem Typ, der es geschrieben hat im Internet. It's okay
Sam
to be a hater
Biddle.
Because everything is bad. Und dann gibt es hier halt irgendeinen, der sich einfach super hart über alles, was es gibt, auskotzt. Und der meint, das ist alles blöd und ist grundsätzlich sind auch alle so blöd.
Er rantet.
Genau, er rantet einfach irgendwie über super lang.
Hart.
Und
richtig.
Fertig. Also das ist quasi schon die ganze Geschichte.
Ja. Ich habe jetzt das Nächste und ich weiß, dass ihr immer mich mal mehr über E-Mails reden hören wollt und über E-Mail-Provider.
Ah ja,
natürlich.
Erzähl doch über deinen neuen E-Mail-Provider.
Genau. Hast du noch nie getan. Also
sehr gut.
Das könntest du vielleicht mal machen. Interessierst du dich für E-Mails?
Ein bisschen. So.
Hast du jetzt eigentlich wieder einen neuen E-Mail-Provider?
Nicht, nee. Ich habe noch den letzten. Ich bin eigentlich auch recht mit zufrieden.
Bist du noch bei Microsoft?
Genau, Office 356.
Okay. 356?
65. Ich drehe das immer rum.
Oh, tut mir leid.
Passiert, ja.
Im Englischen macht man das auch richtig rum, im Gegensatz zum Deutschen.
Ja.
Dafür sind wir anders.
So, das kommt vom Programmieren. Genau. Nee, das ist eigentlich, ich mag die total. Ich gebe denen irgendwie nicht so viel Geld. Das sind $2 oder $3 pro Monat. Kriegt dafür einen Exchange-Server, kriegt dafür irgendwie 25 GB Speicher. Push, Pull, Notes, alles wird synchronisiert, Kontakte, schieß mich tot, sind recht angenehm schnell. Der einzige Nachteil, den ich bisher finden konnte, war, sie können kein fucking Mail-Tags. Also was du mit dem Plus normalerweise bei Google machst, irgendwie so Mail-Plus, Käsekuchen, @bla.de. Ah, du kannst okay, auch sowas. Keine, du kannst auch
Address-Tags.
Keine, richtig. Address-Tags, okay. Habe ich gedacht, nervt, aber okay, ist ja nur optional, muss mir nicht implementieren. Dann mache ich doch einfach mal eine Catch-All-Adresse, kriege ich halt ein bisschen Spam, aber das kriegen die Filter schon hin. Die nicht? Machen auch keine Catch-All-Adressen.
Oh, das ist natürlich uncool. Das ist echt eine traurige Geschichte.
Ja, bedeutet, ich habe Gott sei Dank.
Du musst immer wieder neue E-Mail-Adressen einrichten.
Ich habe Gott sei Dank nicht so viele E-Mail-Adressen wirklich, die ich benutze für das Zeug. Aber, na, Pech gehabt.
Das zeigt ja echt schon ein bisschen.
Ja, und es scheint auch nicht so zu sein, als würden sie das irgendwann in nächster Zeit ändern.
Ich glaube, bei denen halt, das ist einfach fertig jetzt.
Ja, ich will halt einfach einen fucking Anbieter, der nicht Gmail ist, also wo ich ein bisschen Geld für zahle, aber nicht $15 im Monat und wo ich irgendwie genügend Speicher habe, bedeutet, ich glaube, 5 GB reichen mir eigentlich schon. Ja. Und ich will Push von Kontakten, ich will Push von Adressbüchern, ich will Notes wären auch ganz nett, wenn er die synchronisieren könnte. Ich will da meine Domain drauf aufschalten können und ich will E-Mail-Push haben.
Also bei sowas, wie gesagt, ich habe da schon ganz, ich hatte da mal eine Zeit lang oder habe ich glaube ich immer noch für ein paar Cent im Monat so einen Account bei Host Europe. Die sind eigentlich ganz nett. Da hast du halt einen IMAP-Space, kannst du irgendwie 5 GB was machen. Ich bin mir nicht sicher, wie es da mit Push aussieht.
Oder mit Adressbuch
und Adressbuch, Kalender. Adressbuch benutze ich iCloud.
Nein, will ich nicht.
Nicht?
Nee.
Also ich habe, gut, ich habe halt mein Adressbuch und Kalender.
Dann habe ich nämlich wieder meine Adressen nicht im Webinterface vom E-Mail-Client, was mich dann wieder
benutze
nervt.
Benutze ich nie.
Ja, ich eigentlich auch nicht.
Also ich meine, wenn, dann habe ich mein Handy dabei oder
aber ich hätte es gerne.
Richtig, ich meine, die Oberfläche von Microsoft ist echt der Hammer. Also diese Mobile Outlook sieht super aus, funktioniert wunderbar im Browser. Du kannst schöne Regeln machen. Ich habe auch echt keinen Bock, mir irgendwelche C-fucking Regular Expressions zusammenzuklicken. Sondern ich will sagen, rechte Maustaste, Filter so wie das hier, boom.
Bist du immer eigentlich immer noch auf 4K oder sowas begrenzt von Filterregeln?
Keine Ahnung.
Weil das hast du bei Exchange. Also wenn du irgendwie 100 Regeln mal gemacht hast, dann ist vorbei.
Ich habe nur so cool. 20.
Das ist ja super.
Wobei ich sagen muss, die sind auch sehr scheiße, was das angeht. Also bei Google konntest du immer sagen, hier Mails wie diese filtern und der hat irgendwie automatisch erkannt, wenn es Mailinglisten waren oder irgendwie so List-Doppelpunkt.
Ja, das kann man in den Headern erkennen.
Und das machen, Microsoft macht's nicht.
Nee, das heißt, du musst dir da selber Sachen verkaufen.
Tja. Ja, es ist halt Gmail.
Ist jetzt nicht so super schön, aber ja.
Du musst einfach alles verschlüsseln.
Nee.
Nicht.
Ich will es halt auch nicht selber hosten, weil ich Sachen ungern selber hoste.
Also wenn du selber hosten würdest, dann könntest du ja irgendwie Zarafa oder sowas draufschmeißen. Niemals. Aber
Zarafa.
Oder Open Exchange oder was auch immer. Ich glaube, bei 1&1 bekommst du Open Exchange gehostet. Vielleicht ist das was, aber ich weiß nicht.
18 Euro pro Monat.
Das ist aber auch viel.
Ich weiß nicht, ich habe das also.
Ja, 18 Euro im Monat zahle ich für meinen Dedicated Server und gut, da muss ich halt noch selber hosten, aber.
Ja.
Also, nee, meine Mails habe ich selber gehostet und das Synchronisationsgedöns habe ich halt über iCloud. Was soll der Scheiß?
Also, wenn ich hier bei 1&1 Mail, dann gibt es da Mail Exchange, was es wahrscheinlich sein wird. Ab 4,99 im Monat.
Ja, kannst ja dann mal berichten. Ja.
Genau. Machen wir einfach direkt weiter.
Ja.
CSS Specificity. Ich habe auch nicht gewusst, dass es sowas gibt und wie das ist das.
Specificity.
Genau, sorry. Jedenfalls, das geht darum, wie du in CSS deine Selektoren quasi spezifizierst, dass die matchen. Und je nachdem.
Punktesystem, oder?
Genau. Ich hab gedacht, okay, das ist ganz klar, wenn du irgendwie eine ID hast, dann ist es immer ID. Und wenn du da irgendwie, keine Ahnung, was anderes hast und wenn du dann Style in deinem Tag hast, dann ist es halt immer Style, das, was halt da drin steht. Aber es ist wohl so, dass es ein Punktesystem gibt.
Ja, Bonuspunkte.
Ja, genau. Du sammelst Punkte und wenn du genug Punkte zusammen hast, dann kannst du den anderen überlagern.
Ja, wobei die ID hat, glaube ich, 100. Ja,
genau.
Class gibt eins.
Aber es gibt halt auch Sachen, die...
Du kannst auch 100 Mal dieselbe Klasse draufklatschen.
Genau, das ist stärker als also die ID. Deswegen bin ich drauf gekommen. Es gab irgendwie bei dem Hacker News gab es irgendwie so, warum, wenn ich 100 Mal die Klasse mache, warum ist dann auf einmal, stimmt es?
Ja, Bonuspunkte.
Bonuspunkte. Und du da hast einfach 100...
Payback für Browser quasi. Ja,
genau. Und also ich habe nicht gewusst, dass es sowas wirklich gibt, aber macht das Sinn?
Außer, macht schon.
Also kann man nicht einfach sagen... Ich bin mir ziemlich sicher, da hat sich jemand was schon überlegt, aber das zu kommunizieren, weiß nicht, wo.
Das steht drin, direkt in den CSS, also Standards.
Ja, ja, klar, steht in den Standards
drin. Nee, ich bin da auch, also ich habe das, ich hab weiß es auch nur, weil ich es halt mal unterrichtet habe, zwangsweise irgendwie. Und da habe ich dann auch so, ja, Bonuspunkte, okay. Habe ich schon gedacht, dass es irgend sowas in der Art gibt, aber wird schon.
Interessant.
Jedenfalls, ja.
Bonuspunkte.
Ist auf jeden Fall interessant, weil du hast dann auch irgendwie Elemente, die irgendwie 10 wert sind. Und dann kann es halt schnell mal passieren, dass du irgendwie deine ID auf einmal überlagerst quasi.
Ja, IDs überlagern ist schwer, aber andere Sachen, eine Class überlagern mit was auch immer es gibt, gibt es ja noch so
komische Matcher. Da musst du halt schon echt viele andere Dinge mit drin haben,
bis du eine ID überlagert bekommst. Du kannst ja eine ID haben und dann einfach ein paar Mal geschachtelt irgendwelche
100 Klassen.
100. Nee, nicht Class. Zum Beispiel hier gibt es, in diesem Beispiel gibt es hier ein Div, Leerzeichen P. Class.
Ja.
Dann hast du auf einmal schon 12 Punkte zusammengesammelt.
Also toHTMS und ja.
Genau, toHTMS Selectors and a Class Selector. Bist du auf einmal schon auf 12. Und das ist halt interessant auf jeden Fall. Also wenn man da irgendwie Probleme hat und dann sich wundert, dass
das
da auf einmal Sachen,
wissen, das gut zu wissen,
Sachen halt so komisch matchen und man denkt sich, ja, was zur Hölle ist da kaputt?
Wusste ich bis jetzt nicht, obwohl ich eigentlich echt so CSS-Selektoren exzessiv auf der Arbeit einsetzt.
Genau, also wenn man da Probleme hat,
dann
weiß man, okay, da gibt es irgendwie ein Punktesystem und vielleicht bist du nicht genau genug und dann machst du einfach zweimal die ID hintereinander und hast du 200 Punkte, dann kannst du wieder länger versuchen.
Bonuspunkte, ja. Gute Sache.
Abgefahren auf jeden Fall.
So, Picks.
Picks, total gut. Ich mach mal die Bitcoin-Referlings galore hier direkt. Wie gesagt, ich habe ein bisschen mehr mit Bitcoin gefrickelt in letzter Zeit. Zwei coole Sachen, einmal Bitmint. Bitmint ist so ein eBay für Bitcoins. Und ich muss sagen, das ist sogar recht
oder?
Bitmit, B-I-T-M-I-T, ja, genau. Ja. Ich sag immer Mint, aber das ist falsch. Ich habe mir gedacht, da werden Bits gemintet, so wie, aber egal. Ist ein eBay, ist recht nett gemacht, so ein bisschen Ajaxi. Man kann auch sagen, hier, Items from Deutschland. Du kannst auch so Sachen, die es irgendwie eventuell, wo du eine Chance hast, dass es dir zuschicken könnten. Das kriegen die auch hin. Sie haben einen Escrow-Service automatisch mit drin, was ganz cool ist.
Was ist ein Escrow?
Ein Treuhänder-Service. Bedeutet, du schickst quasi Geld an Bitmit und dann sagt Bitmit, okay, Geld ist da und dann schickt der andere die Lieferung los und dann sagst du, ja, okay, Lieferung ist da. Und das ist halt, also hat eBay zum Beispiel nicht. Da kannst du irgendwie eine PayPal...
Ja, das ist halt PayPal, den Treuhänder.
Ja, manchmal.
Aber die sind halt auch scheiße.
Richtig, also. Die zwingen dich dann einfach du musst dein Kind opfern, wenn du irgendwie deinen Keks zurückhaben willst oder so.
Genau, ist ja auch okay. Also ich finde, das ist schon okay.
Ja, manche Sachen, da muss man einfach mal...
Oder Vernichtung von irgendwelchen Replika-Zeugs.
Richtig. Auf jeden Fall, da gibt's nicht so viel Zeug, aber man kann mal ein bisschen durchlesen. Es gibt ein paar Steam-Keys, die man sich irgendwie per Bitcoin holen kann. Ja,
Steam-Beta-Keys.
Ja, oder auch ganz normale irgendwie, so, also für Spiele, Hitman, Blood Money, ein Steam-Gift, dann gibt der einer für 2,44 € halt Hitman, Blood Money.
Ja, oder Left 4 Dead Steam-Gift zum Beispiel.
Richtig, da gibt's ein paar Sachen. Es gibt irgendwie, was auch immer ganz gut ist, Digital Goods. Also das sind irgendwie so $30 in Amazon-Payments für irgendwie 23 €, dann sparst du halt irgendwie $5 oder sonst irgendwas. Giftcards, Rapid Share Accounts.
Auf jeden Fall ganz interessant, auf jeden Fall.
Genau, das geht alles recht schnell, hat irgendwie so, du scrollst nach unten und dann kommt der Ajax-Spinne und dann geht es wieder und so mehr oder weniger. Also ist ganz nett, das war das eine, Bitmit. Und das andere, die Bitcoin-Börse. Ich bin mir noch nicht sicher, wie vertrauenswürdig das Ganze ist, aber das ist auch so eine neue Sache. Also es gibt ja schon glbse.com. Das ist die andere, die US-Version davon. Da kannst du dann irgendwie so Aktien kaufen quasi mit Bitcoins. GLBSE. So, muss gerade nochmal hier den Link reinklatschen. Und das gibt's jetzt halt auch so halbwegs auf Deutsch. Und was da ganz nett ist, die haben Sparbücher. Bedeutet, du kannst da irgendwie, was sind gerade die aktuellen Zahlen, wenn du 30 Tage deine Bitcoins anlegst, bekommst du 10% Zinsen. Also 10% pro Monat. Und wenn du es geht, also bis wenn du es ein Jahr anlegst, bekommst du 18% pro Monat Zinsen.
Okay, also was mich halt schon ein bisschen komisch finde, du hast ja eine Referrer-ID dazu.
Richtig.
Und die ist halt schon relativ klein.
Richtig.
Also das 400 gut,
die
hat auch, ist
die haben
nicht
erst
so
neulich
viel.
Aufgemacht. Man muss sagen, also gerade diese die Leute, die das machen, die haben schon in den Bitcoin-Talk-Foren irgendwie tausende von Posts und schon an hunderte von Leute so Loans gemacht und wieder zurückgezahlt. Ich würde jetzt auch nicht so unendlich große Geldbeträge reinhauen.
Aber zum Testen auf
jeden Fall. Aber mal zum Testen ist es ganz cool. Und also 10% Zinsen pro Monat, ja. Bei der Bank kriegst du dann irgendwie 2%. Pro Jahr.
Pro Jahr, genau.
Richtig. Und also aber es ist halt echt noch alles, was Bitcoin ist halt echt so eine hohe Fluktuation, Preisfluktuation genau. Bedeutet, da können viele Leute schnell Geld machen. Es gibt auch ein paar Aktien da drin, irgendwie von der Bitcoin-Börse selber, was ganz interessant ist. Sehr gut. Gibt es irgendwie noch ein paar Loans, die dann irgendwie so High-Value-Loans, also dass du irgendwie 20% kriegst, aber dann sagen sie halt auch, ja, also wir investieren da schon ein bisschen ratzfratz, bedeutet, es kann auch weg sein.
Ja.
Bedeutet, es ist so nicht direkt wie Glücksspiel, aber naja, bisschen besser. Und natürlich würdet ihr auch alles, was ihr hier an Gewinn macht, Abgeltungssteuer für zahlen.
Natürlich.
Nehme ich stark an.
Natürlich. Ja, klar, ja, natürlich. Ja, also ja. Es geht dann auf die Dings.
Steuererklärung.
Steuererklärung.
Genau. Tripstrapstrohl.
Schraubst du drauf.
Super Sache.
Bitcoin.
Genau.
Ich drauf, Geld mit Bitcoins gemacht.
Ja, dieser Hand. Genau, Geld mit Bitcoins gemeint.
Mhm. Natürlich. Und dann, ja. Also ich finde also gerade das Sparbuch so 30 Tage, wenn du eh nicht vorhast, die Dinger zu verkaufen und wenn du genügend Vertrauen in diese Bitcoin-Börse stecken kannst, also ist so.
Oder also sagt man so, wenn es dir nicht wirklich sehr wehtun würde.
Genau, wenn
also
du plötzlich nie wehtun. Also stell dir vor, du kannst dir $50 für so ein Social Network leisten. Dann kannst du auch sowas machen.
In Bitcoin $50 reinzahlen, du kriegst dann 10% Zinsen.
Genau, und die kannst du dann gegen Sklaverei einsetzen.
Richtig, du kannst dann Sklaven damit.
Nein, nicht Sklaven.
Freikaufen. Achso,
ja, okay. Ja, aber nicht für dich freikaufen.
Obwohl das auch nicht Stadtluft macht ja auch frei im Normalfall.
Standluft?
Stadtluft. Standluft macht nur schlechte Luft, aber Stadtluft macht frei.
Genau.
Okay, cool. Lehnsystem. Ganz, ganz nett und wie gesagt. Wenn ihr irgendwie 50 Euro übrig habt und spielen wollt und dann könnt ihr irgendwie.
Dann hättet ihr ja schon vor Jahren mit Bitcoin anfangen sollen.
Dann wird jetzt reich.
Aber das ist, was man halt immer sagt. Ich meine, das ist ja auch nichts Besonderes. Ja. Du hättest auch einfach in Apple irgendwie investieren können. Hättest du auch gewonnen.
Hätte man auch machen können.
Gut.
Von daher ist
egal. Ja. Genau. Ich habe hier eine Doku, die ist ganz cool. Nennt sich Afterlife, The Science of Decay. Ist von der BBC und da geht's um den Verfall von Dingen. Also von hauptsächlich Lebensmitteln und Biomaterialien und Fleisch und sonst irgendwas.
Fleisch.
Und die haben da halt in der Doku, zeigen die so einen Glaskasten, den sie in Edinburgh im Zoo aufgebaut haben. Und da haben sie halt irgendwie ein Haus präpariert und dann gucken sie da mal 3 Monate zu, was denn mit dem Zeug, was da drin rumsteht, passiert, wenn man es denn da drin stehen lässt. Und dann erklären sie halt auch die Stufen des Verfalls und welche Organismen da beteiligt sind und in welcher Reihenfolge die da irgendwie Zeug rausfressen und andere Dinge draus machen. Und was ich super cool finde, die zeigen da auch so Slime Mold. Also so, was ist denn das? Schleimpilz. So Schleimschimmel.
Ja.
Und das Zeug ist halt echt krass, weil das ist halbwegs intelligent und es kann super Pathfinding. Also was die da machen ist, dieser Schleimpilz, der steht interessanterweise total auf Cornflakes.
Yeah.
Und dann haben die da halt so einen Tisch, da legen die dann halt die Cornflakes in Form von Bahnstationen um Tokio rum aus und legen in die Mitte diesen Schleimpilz.
Macht der den Traveling Salesman dann, oder?
Fuck,
Alter. Ja, und der macht es halt so, dass er erst ganz dünn sich ausbreitet und dann quasi sich wieder zusammenzieht und dann die Hauptwege quasi mit Redundanz, damit quasi der Organismus immer miteinander verbunden ist, da macht er quasi super coole Pathfinding-Algorithmen. Und das Krasse ist, als die denn dann quasi mit der Bahnkarte von Tokio allein gelassen haben, hat er danach genau die gleiche Karte, die schon in also hat er genau die gleichen Verbindungen, die schon in Tokio sind, quasi nachgebaut, mit mehr Redundanzen drin.
Sehr gut.
Also das ist schon ganz cool. Es ist nur ein kleiner Teil von dieser Doku, aber die ist allgemein relativ interessant. Also die letzte Hälfte hat meine Freundin dann auch noch mitgeguckt. Die fand es auch ganz cool.
Yay. Ja.
Yay. Genau. Mein Pick für diese Woche, neben den anderen, die ich auch noch gleich sagen werde, ist der UTF-8 Super Combiner. Ich habe ihn gefunden. Also ich glaube, das ist so cool, dass es quasi, wenn man auf die Seite geht, das ist auch schon super alt, also schon 3 oder 4 Jahre alt. Die reden hier noch von Chrome 5, das heißt, es ist schon 30 Versionen dahinter oder so, was gerade ist.
Mhm.
Jedenfalls geht es um einen Unicode-Charakter, der einfach die ersten, wie viel sind es? 250 Combiner-Zeichen auf ein U macht. Und das dann halt schaut, wie das gerendert wird. Also das ist sehr cool. Also beschreibt halt auch, er hat sogar Python-Code dazu. Das heißt, man kann es einfach sich selber nachbauen. Und es geht halt darum, Combiner sind so zum Beispiel so dieses Dach oben drauf oder das Accent oder was auch immer. Und da gibt es irgendwie super unendlich viele bei in UTF-8 drin. Und
zum Beispiel dieser Kringel beim N bei Senior.
Senior.
Genau. Oder was auch immer. Oder halt diese ganzen, was gibt es denn noch für Bekannte?
Total gut.
Ich glaube, da gibt es noch. Also man kann einfach raufgehen und sich anschauen.
Combining double rightwards arrow below. Genau. Also wenn du unten einen doppelten Pfeil nach rechts haben willst, was ja jeder von uns hin und wieder mal schreibt.
Auf jeden Fall. Genau, also das jedenfalls werden alle, also von den ersten 3000 Unicode-Zeichen werden einfach alle Combiner genommen.
Sehr gut.
Und die an dieses U rangebatscht.
Das ist der Super-Combiner.
Genau, und dann ist es der Super-Combiner und da gab es
Monster-Combiner.
Sogar einen Bug-Report bei Mozilla, weil halt der irgendwie verreckt ist daran. Das war auch schon ein bisschen her, jetzt irgendwie von 2000.
Das wäre so schön, wenn der Bug-Tracker gecrashed wäre. Es ist ein Bug, den du nicht supporten kannst, weil alles kaputt macht. Man kann einfach alles kaputt machen.
Alles kaputt machen, auf jeden Fall.
Außer Google Balls. Die zerstören sich von selber.
Genau. Die schrumpfen einfach selber ein. Jedenfalls erst schon von 2007. Aber ich finde es cool, weil der rendert wirklich überall anders, diese Super Combiner. Und das ist echt eine coole Sache eigentlich. Man kann den einfach überall ausprobieren, in allen Sprachen. Zum Beispiel geht er in meiner Shell einfach kaputt. Und die wird rot. Warte. Und jetzt wird sie weiß.
Super gut. What the fuck? Ja, das sind halt irgendwelche Escapes für Farben.
Ja, aber warum wird der denn? Ist er dann am Anfang rot gewesen?
Das sieht, ja.
Aber nur gut. Jedenfalls, man kann den ausprobieren und man kann so viel Spaß damit haben. Zum Beispiel einfach mal ins Irk schreiben.
Ja, oder twittern oder so.
Wir können es einfach mal machen. Mal gucken, wer
auf Twitter sieht man das ja ab und zu mal, wo dann irgendwie so ein Tweet ist: Maybe you have a smudge on your display oder sowas, wo dann irgendwie so auch so Combiner zusammen sind, dass es halt so runterläuft.
Ja, genau. Lustig. Und da gab es auch diesen einen, dass du HTML nicht mit Regex parsen sollst.
Ja, richtig.
Und der hat das halt diese super Bonus-Tags alle gemacht. Und zum Beispiel bei dir ist dieses Dach darüber viel höher als bei meinem Firefox.
Ein Dach, ja.
Also dieses Hutteil oder so.
Hutteil ist der Name.
Jedenfalls der Hut. Sehr cool. Ich habe das tatsächlich die ganze Zeit nie gesehen, dass es sowas Cooles im Internet gibt.
Ja.
Sehr cool.
Jetzt macht Internet endlich wieder Sinn.
Ja. Ja, Gott sei Dank. Auf jeden Fall.
Faith in Humanity Restored.
Genau. Ich habe hier von der irgendwas Rukon? Rulu. Eine
Luxemburg, oder?
Genau, Ruby Luxemburg Konferenz. Einen Vortrag von Konstantin Hase, der nennt sich Message in a Bottle. Und da geht es im Grunde darum, wie unterschiedliche Ruby VMs Message Sends beziehungsweise Method Invocations machen, und erklärt dann halt wie das mal in der normalen MRI funktioniert, wie das in JRuby funktioniert, wie das in Rubinius funktioniert und was da so die unterschiedlichen Optimierungen sind, die gemacht werden, und was die Unterschiede zwischen den einzelnen Ruby VMs so grundlegend sind. Konstantin Hase ist ein cooler Typ, der auch an Travis CI und so weiter beteiligt ist und auch Maintainer von Sinatra und in der Ruby-Szene ziemlich aktiv. Er weiß, von was er redet.
Und er folgt mir auch auf Twitter, deswegen kann er nur gut sein.
Deshalb muss er nur gut sein, genau.
Muss gut sein.
Ist ein guter Vortrag, kann man sich angucken. Genau, dann mache ich gleich weiter. Ich war vor einer Weile mal wieder in der Wildnis. Weit draußen, wo man auch mal wieder Sterne beobachten kann. Und ich kenne ja von Android her früher dieses Google SkyMap, was man halt so, da hält man sein Telefon in den Himmel und der sagt einem dann anhand von GPS-Positionen, von der Lage des Telefons, zeigt er einem eine Karte des Nachthimmels an, und dann kann man ungefähr sehen, wo denn welche Sternbilder liegen und so. Wollte ich auch mal wieder ausprobieren. Jetzt habe ich aber ein iPhone und brauche da irgendwie, da gibt es halt kein Google SkyMap für, habe ich was Ähnliches gesucht, habe was gefunden, was auch kostenlos ist und was ganz nett animiert ist und so, nennt sich Planets, habe ich installiert, hat funktioniert. Wir haben das da, als wir letztens grillen waren, da mal ein bisschen rumgereicht, und das hat für allgemeine Belustigung gesorgt. War ganz gut.
Hm. Jedenfalls,
wie gesagt, kostet nichts.
Ganz kurz nochmal zu den Bitcoins. Da kam im ganz anderen Channel, nämlich im Partner-Channel von Toho Lafes, kam gerade Bitcoin-Ponzi-Scheme Saving and Trust.
Und da geht's, das war BitPirate, ja, genau.
Und da geht es tatsächlich, ist von The Verge, also von dem Dings. Mhm. Und die beschreiben tatsächlich, wie das sein kann, dass die hier mit irgendwie 12-18% im Monat werben können.
Ja, das war so eine Pump-and-Dump-Geschichte, die sich immer fortsetzt. Das ist aber, da gibt's auch einen Wikipedia-Artikel zu diesem Stock-Scheme. Und gerade bei BitPirate war's, er zahlt jetzt wohl zurück, also das war wohl kein Ponzi-Scheme, der hat einfach viel Zeug ausgezahlt und jetzt gibt es halt irgendwie für die Investoren wieder Geld zurück. Ja. Aber ja, es ist halt oft zu gut, um wahr zu sein, aber da ist immer noch so viel drin, dass es halt allein durch die Ups und Downs.
Genau, also der Artikel selber ist auch von August vom 15., also relativ aktuell. War aber super Zufall, dass er auf einmal ganz woanders kam. Ja, genau.
Gute Sache.
Habe ich auch noch was? Mal schauen.
Du hast hier noch S-Shuttle oder Shuttle. Oder
Shuttle.
Diese
VPN-Geschichte. Ne?
Genau, also cool. du hast einen SOC-Server und dann nimmst du Shuttle und dann hast du auf einmal ein VPN. Also er macht es über
SSH, oder?
Ja, also ja, genau. Also du nimmst einen SSH SOC-Server, also du machst minus
D
halt auf. Mhm. Und dann pushst du da deinen kompletten Traffic durch, indem du irgendwie wild IP-Tables setzt oder so. Wollte ich mal ausprobieren. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Das heißt, du hast dann wirklich, also quasi echtes VPN. Mhm. Ohne aber dass du den
alles über Socks.
Genau, und dann kannst du deinen kompletten Traffic durch deinen Socks halt durchtunneln.
Wobei, da kannst du dann halt auch wieder das, was Mike mal empfohlen hat, dieses Proxy-Chains oder sowas, kannst du ja dann auch...
Nee, also das ist noch anders. Also das geht hier auf dein komplettes System.
Ja, klar.
Und Proxy-Chains geht halt, du gibst
für einzelne Applikationen
ein Tool, das jetzt mal Proxy-Chains nimmt.
Ja. Ja, ist halt die Frage, was du haben möchtest, aber genau. Ein VPN ist auch immer eine gute Sache.
Ja, also es ist quasi VPN. Das ist, die machen mehr einfach allen Traffic forwarden durch diese Tunnel durch.
Ja.
Interessant sieht es aus, ich habe es noch nie ausprobiert, aber sieht irgendwie cool aus. Also abgesehen davon, was es für Dependencies hat, macht mir das schon ein bisschen Angst.
Tja.
Aber ist auch cool.
Ja, ich habe noch was ganz Kurzes, dann sind wir auch fertig. Nämlich den Drogendealer meiner Wahl. Ich bin ja so ein Kaffee. Also ich mag Kaffee und ich trinke gerne guten Kaffee. Und ich bestelle mir den auch immer frisch geröstet aus dem Internet. Und da ist momentan
Jailbreak-Kaffee?
Jailbait-Kaffee.
Nee, das ist JB-Kaffee. Der Typ heißt Johannes Bayer. Das ist irgendwie so ein...
Hätte ich auch gesagt.
Ja, das ist so ein selbstständiger Mensch, der halt einen Online-Shop hat, wo man Kaffee kaufen kann. Und zwar nur Kaffee und zwar frisch gerösteten Kaffee. Und der kommt dann irgendwie bei dir an und der wurde vor 3 Tagen geröstet. Und der hat eine begrenzte Anzahl von Sorten, die auch nicht unbedingt immer billig sind, aber...
Einfach Chibo in fancy Verpackungen um.
Aber ja, auch wirklich nur aus Afrika.
Ja, größtenteils aus Afrika.
Er hat nichts anderes.
Ich habe schon mal welchen aus Brasilien gekauft, aber das glaube ich mittlerweile alle.
Ist auch also Jacke wie Hose, weil der wächst ja da und da. Also.
Ja, der wächst hauptsächlich in Afrika und in Südamerika.
Ja,
obwohl, kannst du auch Espresso kaufen? Nee, ist auch Afrika. Äthiopien.
Nee, Espresso ist nur eine Frage der Rüstung.
Indonesien kannst du noch kaufen.
Ja, genau. Und du kannst da guten Kaffee kaufen und ich kaufe da immer den Kaffee für meine Aeropress und bin sehr zufrieden bisher. Also ich habe auch schon von Freunden von mir mitbekommen, die da Kaffee bestellt haben und dann haben die irgendwie eine Lieferung bekommen, die mal 3-4 Wochen alt war, also vor 3-4 Wochen geröstet waren und die haben dann dafür auch ihre Kohle wieder bekommen. Also die sind da auch echt kulant, was so Sachen angeht, wenn da mal was ausgeliefert wird, was schon ein paar Tage alt ist, weil man will ja keinen alten Kaffee trinken.
Wie merkt man sowas?
Da ist ein Röstdatum drauf gedruckt.
Wird der nicht irgendwie Vakuum verpackt oder so?
Nee, Bohnen nicht.
Wieso nicht?
Werden nicht. Normalerweise.
Könnten aber.
Das Ding bei Bohnen ist, die dunsten manchmal ein bisschen Kohlendioxid aus. Und du hast normalerweise da auch so Verpackungen mit einem Ventil dran, dass dieser Druck entweichen kann, weil ansonsten zerstört er scheinbar die Aromen. Ich bin jetzt kein Lebensmittelchemiker, um dir zu sagen zu können, was da in den Bohnen drin passiert.
Also mir wurde mal gesagt, je mehr Luft an die Bohnen reinkommt, desto beschissener schmecken die.
Ja, und der schmeckt auch, je beschissener, je älter er ist. Deshalb möchte ich halt auch keinen Kaffee trinken, der mehr als ein paar Wochen alt ist. Okay. Und wenn du halt im Supermarkt Bohnen kaufst, dann sind die halt im Zweifelsfall schon, stehen die da halt schon 2 Monate im Regal.
Ja, ich meine, wenn die eingeschweißt sind,
macht es
also
nicht
halt,
besser. Macht's nicht besser.
Doch. Ja. Nee, es macht schon besser, als wenn die einfach nur irgendwo rumliegen.
Ja, schon, aber die Bohnen, die du im Supermarkt kaufst, die sind auch nicht vakuumverpackt, weil Bohnen generell nicht vakuumverpackt sind, sondern nur das gemahlene Pulver.
Sind ja auch verbrannte Pflanzen.
Ja, sind sie auch. Ja. Wir brauchen jetzt nicht über Kaffee diskutieren. Wenn ihr guten Kaffee haben wollt, könnt ihr den mal ausprobieren. Du kannst da irgendwie mit Rechnung zahlen, überweist es dann halt später, kommt sofort schnelle Lieferungen. Ja, wenn man mal irgendwie was hat per Mail, netter Kontakt. Kann ich empfehlen.
Cool, auf jeden Fall.
Ja.
Okay, fertig.
Gut, dann war's das für uns.
Wir sind auf jeden Fall gut in der Zeit.
Wir sind gut in der Zeit. Also, wir sind bei fast 3 Stunden.
Gute Sache.
Wir sind, ja.
Ja. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und
ich nicht.
Habt Spaß.
Ich auch nicht. Also ich, warum sollten wir uns bedanken?
Okay, dann nicht.
Ihr hört das doch einfach, weil ihr das wollt, oder?
Richtig. Ja.
Leute anpöbeln, damit sie dir was in den Hut werfen.
Genau, klickt gefälligst auf unser Flatter, auf unsere Flatter-Buttons.
Richtig. Ihr, wo wir jetzt schon so lange nichts mehr für euch gemacht haben. Da könnt ihr auch ruhig mal was springen lassen.
Ja, 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 ich meine, wenn ihr jetzt noch eine weitere Folge haben wollt, dann könnt ihr uns ja ein bisschen motivieren,
indem
ihr
uns Geld gibt. Oh, das ist ein Geiselname. Nehmen wir Folgen Geisel jetzt?
Ja, wir nehmen jetzt einfach Folgen Geisel und geben sie erst wieder frei, wenn genügend Leute auf die Links geklickt
haben. Das hat sie am Planer. Und wir brauchen Premium-Leute.
Premium-Leute, genau.
Genau, sobald irgendwie unsere Dings subskribiert ist, überlegen wir uns, ob wir vielleicht eine neue Folge machen.
Auf jeden Fall. Also dann, ciao.
Bis dann, ciao.